Ist es zu fassen? Nur noch 3 Spieltage sind's und dann ist diese Saison 24-25 schon wieder vorbei und dementsprechend formiert sich die Tabelle. Aber spannend ist es, vor allem im Rennen um Europa und um die Champions League. Wir werden über den 31. Spieltag in der ersten Bundesliga der Männer jetzt gleich sprechen mit einer fantastischen Runde. Die freien Journalistin Patricia Seibert und Lisa Tellers sind hier. Vorher aber noch der kurze Hinweis. Wir haben eine neue Kontoverbindung. Ihr müsst bitte eure Daueraufträge verändern. Es haben jetzt schon einige von euch gemacht, aber ein paar überweisen immer noch schön stur auf das alte Konto und irgendwie mag ich das, aber in ein paar Tagen kommt dieses Geld nicht mehr an. Also alle Infos findet ihr wie immer in der Beschreibung. Bald gibt es auch endlich das Tribünengespräch zu diesem Thema und jetzt starten wir aber mit der Spieltagssendung.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sieht, was passiert im Platz.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wie gut dieses Intro passt, das haben jetzt vor allem alle Zusehenden auf YouTube gesehen. Denn eine von meinen Gästinnen, die sitzt hier mit einem Italien-Sweater, der auch wirklich sehr schön aussieht. Patricia, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank und auch vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass es unser jährliches Treffen, es hat wieder geklappt. Einmal pro Saison haben wir dich mit dabei und haben einen guten Spieltag erwischt. Bist du zufrieden?
Ich bin zufrieden, aber ich glaube, das hören wir später noch.
Ja, das glaube ich auch. Und dann ist Lisa Tellers zum ersten Mal hier im Rasenfunk. Ich freue mich sehr. Hi Lisa.
Hallo, ja, schön, dass ich mit dabei sein darf. Ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch und wir wollen gar nicht lange drumherum reden, sondern direkt in den Spieltag reingehen. Wir beginnen mit dem Blick auf den ist es noch ein Kampf? Ich weiß es nicht. Also wir müssen es halt jetzt noch abhandeln, wer bald Meister werden wird und dann blicken wir auf die etwas spannenderen Themen noch. Also starten wir jetzt mal beim Spiel Bayern gegen Mainz 05. Da ging es natürlich auch ein bisschen um Europa und geht es auch noch um Europa für die Mainzer. Allerdings war ihnen kein Sieg vergönnt. Der Spielfilm zum Spiel. Burkhardt vergibt in der 7. Minute eine große Chance auf Führung. Dann pariert Zentner unorthodox gegen Sané. Mainz verteidigt aber eigentlich sehr gut und lässt wenig zu. Allerdings verletzt sich dann Anthony Cassie und inzwischen wissen wir auch, er verletzt sich schwerer. Nach allem, was ich gelesen habe, werden wir ihn nicht mehr in dieser Saison noch sehen. Er muss verletzt raus und während er am Seitenrand liegt in der 27. Minute, da fällt dann das erste Tor für den FC Bayern. Bayern kann eben in Überzahl einen Angriff ausspielen. Vom rechten Flügel passt Ulisse auf Gnabry, der steckt auf Leimer, der nach innen legt auf Sané. Der lässt noch Da Costa aussteigen und schießt dann mit rechts, nachdem Gnabry zurückzieht, zum 1:0 ins Tor. War eine unglückliche Aktion für Mainz, vor allem wegen der Unterzahl, aber auch gut ausgespielt von den Bayern. Dann kommt Kane zum Schuss, wird aber noch geblockt und in der 40. Minute stellt Bayern auf 2:0. Ulisse, der vorher gar nicht so gut im Spiel war, bekommt von Leimer den Ball im Umschalten nach einem Ballverlust, zieht gegen Mbene nach innen und schießt dann rechts unten ins Tor. So ein bisschen der Robben-Move, wenn er auf den ersten Pfosten geschossen hat. Zentner wird da auch ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Dann pariert Zentner gegen Gnabry. In der zweiten Hälfte hat dann aber vor allem Mainz Chancen, also dementsprechend trudelt dieses Spiel so ein bisschen vor sich hin. Bei der größten pariert Urbe gegen Amiri und anschließend bei einem abgefälschten Schuss von Da Costa. Dann steht auf einmal Sané im Konter allein vor Zentner, überlüpft ihn, trifft aber nur den Pfosten. Da Costa sieht für einen Foul an Sané nur gelb. Das hätte auch rot gewesen sein können, aber es wird nicht mehr wichtig, denn es gibt dann eine Überprüfung und es wäre abseits gewesen und deswegen wird das Ganze dann zurückgenommen. Und in diesem Fall, das habe ich mir bestätigen lassen von Leuten, die im Stadion waren, war es wirklich gut, dass das durchgesagt wurde, weil das hätte man im Stadion mal wieder gar nicht gerafft, was hier eigentlich passiert ist. Freistoß, Elfmeter, Rot, was ist hier gewesen? Ach so, abseits, ja dann nichts von beiden. Gut, dann kommt Thomas Müller für sein 500. Bundesligaspiel aufs Feld und direkt nach seiner Einwechslung in der 84. Minute fällt dann auch das 3:0. Nach einer Ecke kommt Dyer am ersten Pfosten zum Kopfball und trifft ohne Probleme. Er steht gegen Lee, ich glaube aber, dass er Hanke Olsen zugeteilt gewesen war, der ist aber einfach nicht hinterhergekommen. Und hinten raus kann dann Jonas Urbich auch noch das 2:0-Spiel festhalten, indem er gegen Nelson Viper pariert. Es ist also ein klarer Sieg, Patricia, und ja, so wie ich es gesagt habe, irgendwie war es ein lauwarmes Spiel. Es war jetzt auch nicht die große Meistergale, ohne dass es jetzt natürlich ein Vorwurf an den FC Bayern wäre, weil Sie haben es ja gewonnen. Aber gab es denn für dich irgendwelche interessanten Erkenntnisse aus diesem Spiel?
Ja, interessante Erkenntnisse sind, glaube ich, einfach der Rekordmeister ist der Rekordmeister. Also im Endeffekt, Entschuldigung, im Endeffekt war das kein gefährdeter Sieg. Du hast gesagt, es war keine große Gala. Es war im Endeffekt aber souverän. Und ich glaube, das 3-0 geht im Endeffekt dann auch in Ordnung. Mainz hatte ja nochmal so eine kleine Druckphase in der zweiten Halbzeit so zu Beginn. Das haben die Bayern dann aber auch überstanden und danach war es, glaube ich, dann auch gegessen. Ich glaube, ehrlich gesagt, das war schon mit dem 2-0 gegessen. Ja, im Endeffekt ist, glaube ich, Mainz auch einfach mit Bayerns Gegenpressing gar nicht klargekommen. Man hat gemerkt, die haben dann schnelle Ballverluste gehabt. Die haben auch teils ohne Gegenpressing schnelle Ballverluste gehabt und da war die Geschichte, glaube ich, auch schon geschrieben. Im Endeffekt hat man auch immer das Gefühl gehabt, die Druckphase war auch dem geschuldet, dass Bayern so ein bisschen passiver gespielt hat, was nach einem 2-0 dann aber auch, glaube ich, in Ordnung ist. Also da machst du dann auch nicht mehr, als du musst. Und ich hatte zu jeder Zeit das Gefühl, der FC Bayern hätte nochmal einen drauflegen können, wäre es denn nochmal zu einem Anschlusstreffer gekommen. Das ist dann nicht passiert und ich glaube, das war dann eigentlich auch schon die ganze Geschichte. Bei Mainz ist halt so ein bisschen die Luft, glaube ich, jetzt hinten raus.
Ja, und das finde ich aber eine interessante Frage, weil von den Ergebnissen her sieht man das ja, dass Mainz jetzt Probleme hat, also dieses 2-2 am letzten Spieltag gegen Wolfsburg, jetzt eben verloren, vorher ja auch schon in Hoffenheim verloren, also man ist auch fröhlich rausgepurzelt aus den Champions League-Rängen, ohne dass das der Anspruch wäre. Aber das, was ja Mainz 05 ausgezeichnet hat unter Bo Henriksen, ist ja vor allem so ein Mut und dass man im Grunde in manchen Spielsituationen alles auf eine Karte setzt. Und der hat gegen Bayern so deutlich gefehlt. Also es gab eine Szene, da können sie kontern und es machen aber nur zwei Mainzer den offensiven Laufweg und stehen dann gegen sechs Bayern-Spieler, die gar nicht so schnell defensiv umgeschaltet haben. Kannst du dir das erklären, dass dieses, ja, eben dieses alles auf eine Karte setzen bei Mainz 05 jetzt so weg ist? Weil eigentlich hat doch Mainz immer noch nichts zu verlieren. Es ist ja immer noch eine super Saison.
Es ist immer noch eine super Saison und ich finde, die Szene, die du gerade beschrieben hast, war so ein bisschen symptomatisch. Also da hattest ja vorne dann irgendwie Johnny Burkhardt drinstehen, aber konntest den nicht wirklich einbinden, weil der auch gefühlt alleine da stand. Also es sind nicht genug Mainzer nachgerückt. Man hatte so das Gefühl, das ist so ein bisschen vorsichtiger, das ist so ein bisschen abwartend, weil wenn du da jetzt nach vorne prescht, dann ist er hinten wieder offen. Und wie du es sagst, eigentlich haben sie nichts zu verlieren, aber ich weiß nicht, ob in den Hinterköpfen vielleicht immer noch so das Gefühl ist, boah, was ist, wenn wir jetzt hier aufmachen und dann haben wir doch was zu verlieren. Also ne, du hast ja die ganze Saison eigentlich einen Platz, einen Tabellenplatz, mit dem du nicht gerechnet hast. Mhm. Und jetzt gegen Ende der Saison, ich weiß nicht, wie früh das in den Köpfen ankommt, dass da vielleicht jetzt auch einfach Risiko in Ordnung ist, weil so viel zu verlieren gibt es ja im Endeffekt auch nicht mehr. Du kannst im Endeffekt auch nur gewinnen. Plus, ich glaube, es hat auch immer viel damit zu tun, wie so diese Euphorie in der Mannschaft ist. Und ich glaube, die hat halt natürlich abgenommen durch diese, ich will es jetzt nicht nennen Schwächephase, aber es ist natürlich nicht mehr so, wie es in dieser Saison schon mal war. Und dann ist es auch kein Selbstläufer mehr. Und auf einmal musst du mehr dafür arbeiten. Auf einmal musst du dir vielleicht auch so ein bisschen Spielglück erspielen. Und da rennst du irgendwie gegen, mental auch, finde ich, gegen eine ganz andere, ja, Herausforderung an, als das halt ist, wenn es einfach gut läuft. Und ich glaube, das ist so eine Mischung aus, boah, jetzt sind auch langsam die Körner ein bisschen raus am Ende der Saison und du hast auch irgendwie so dieses negative Mindset, ich will das keinem unterstellen, aber also ich könnte mir vorstellen, dass es bei mir wäre so, ach Mist, wir waren jetzt so lange da oben und jetzt geht's irgendwie seit ein paar Spieltagen nur noch bergab und wir rutschen da nach und nach von den guten Plätzen runter. So richtig zu erklären ist es wahrscheinlich auch nicht an einer Sache, aber ich glaube, es ist so eine Gemengelage einfach.
Also vor allem lassen die Mainzer natürlich einen doof dastehen, nämlich mich, der vor, glaube ich, 4 Wochen gesagt hat, also wenn ich irgendjemandem zutraue, einen solchen Lauf zu starten, dass man da oben drin bleibt in den Champions League-Rängen, dann ist es Mainz 05. Tja, da lag ich wohl daneben, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch wirklich so ein bisschen das Thema. Also in der guten Phase von Mainz 05, da hätte wahrscheinlich Burkhardt die große Chance verwertet zum 1-0. Ich will damit nicht sagen, dass sie dann sicher gewonnen hätten, aber es wäre ein anderes Spiel gewesen. Und in der guten Phase hätten sie definitiv gegen Wolfsburg den Sack zugemacht und nicht noch das 2-2 kassiert. Und das ist eben gerade weg. Und dann gibt es aber schon, finde ich, so kleinere Details, wo man auch den Eindruck hat, es ist eine Regression zur Mitte. Also wenn ich mir angucke, wie die Fünferkette jetzt wieder gegen Bayern gespielt hat und die Innenverteidiger, dann haben sie das in 80% der Fälle wirklich wieder sehr gut gemacht, sehr aggressiv gegen die Spieler, wenn Kane sich hat fallen lassen, überhaupt keine Angst gehabt nachzurücken, das können sie ja auch gut machen. Also da Costa, Hanke, Osen und Co. haben in Summe da wirklich wieder ein gutes Spiel gemacht, aber in einzelnen Szenen war es einfach nicht gut genug für diesen Gegner. Und da wurden sie dann auch deutlich ausgespielt. Das hast du beim 0:1 gesehen, wo einfach Sané eine sehr, sehr gute Entscheidungsfindung hat und Gnabry so handlungsschnell ist, den Fuß wegzunehmen, sodass Sané schießen kann mit seinem schwachen Fuß. Du hast es beim Tor von Olise gesehen, wo es einmal Platz gab, weil Mainz den Ball verloren hatte und sie dann eben nicht reinkommen. Und du hast es, finde ich, dann auch gesehen in der Phase, in der dann Thomas Müller auf dem Feld stand, weil dann nämlich noch jemand mit dabei war, der sich in diesen Zwischenraum hat fallen lassen. Und da wurde es dann manchmal ein bisschen ungenau, wobei man auch sagen muss, dass Cassie dann gefehlt hat, hat natürlich auch eine Rolle gespielt. Also man kann es erklären. Und das sind so kleine Dinge, die sind gerade nicht da. Und die zeigen auf der anderen Seite aber, wenn wir noch kurz über den FC Bayern sprechen wollen, ja auch, die haben halt diese Qualität, dass sie sich dann auch darauf jetzt nicht ausruhen können, aber sie können sich eigentlich darauf verlassen, wenn wir unser Spiel halbwegs konzentriert spielen, dann werden wir Chancen bekommen und man muss sagen, es gab ja 2 Pfostentreffer, also es hätte auch noch deutlicher werden können, dieses Ergebnis. Also dann auch eine sehr konzentrierte Leistung von Bayern. Gibt es da noch irgendwas, was für dich neu ist am 31. Spieltag oder bemerkenswert, ist vielleicht richtiger?
Ja, ich glaube, bemerkenswert ist richtiger. Ich fand, Konrad Leimer hat ein krasses Spiel gemacht. Also der war als Außenverteidiger offensiv so gut eingebunden. Der hat richtig Dampf gemacht, hat ja dann auch die 2 Torvorlagen gegeben in der ersten Halbzeit. Also der war irgendwie für mich so ein Dreh- und Angelpunkt. Und ja, Sané natürlich, der auch eine Top-Leistung geliefert hat. Also der kam ja, glaube ich, für Coman dann auch neu rein in die Startelf. Und im Endeffekt hat er ja diesen Einsatz auch belohnt gemacht, sage ich mal. Also im Endeffekt, der war irgendwie überall, den hat man auch ständig gesehen. Und das Tor hat er ja dann auch mit seinem schwachen Fuß gemacht, nachdem er sich irgendwie vorher, hatte er schon mehrere Chancen, wo er so versucht hat abzuschließen, hat dann gesagt, oh nee, ich schließe nicht mit meinem schwachen Fuß ab. Das hat zu so Ballverlusten sogar geführt im Endeffekt. Keine gefährlichen natürlich, weil es eben vor dem Mainzer Tor war. Aber dann hat man gemerkt, so, jetzt fasst er sich mal ein Herz, schließt mal mit schwachem Fuß ab und ist so dann auch belohnt. Also ich finde, der hat ein gutes Spiel gemacht, aber ich glaube, wenn ich einen rausheben müsste, dann ist es Konrad Leimer, weil er wirklich mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist in dem Spiel.
Man stellt sich ja nur mal die Frage, wie die Bayern hätten abschneiden können, wenn Gnabry und Sané so eine Leistung auch mal konstant über eine Saison gezeigt hätten. Vor allen Dingen in der Champions League, weil sie halt eben auch diese 1-gegen-1-Spieler sind, die dann Lücken reißen können, die aber auch mal für den überraschenden Moment und entscheidenden Moment sorgen können. Das ärgert mich dann natürlich aus deutscher Sicht schon, wenn sie dann so zum Ende einer Saison, wenn es vielleicht um Verträge geht, dann nochmal aufblühen und man sich fragt, warum nicht immer so? Da hätten die Bayern natürlich auch einfach mehr Alternativen gehabt. Gerade jetzt im Schlussspurt, ne, wo auch einige Verletzungen dann dazugekommen sind. Und ich glaube, Konrad Leimer geht generell in dieser Saison so ein bisschen unter. Ich meine, der ist mal eben umfunktioniert worden und spielt eigentlich gefühlt die ganze Saison ja jetzt schon als Rechtsverteidiger. Also das ist auf jeden Fall ein Gewinn. Und ich glaube, das, was man auch positiv herausheben kann bei den Bayern, dass das bemerkenswert ist, dass man mit Konrad Leimer aus einem Sechser oder einem defensiven Mittelfeldspieler einen Rechtsverteidiger gemacht hat. Und ich sag mal, zum modernen Rechtsverteidiger gehört ja auch immer jetzt noch mehr dazu am Anforderungsprofil, gerade was auch den Drang nach vorne geht und was dann auch die Meter machen geht. Also so ein Rechts- und Linksverteidiger, die machen dann ja schon über ein ganzes Spiel auch echt viele Meter. Und dass Leimer das dann so abspult und auch konstant so gut performt. Ich kann mich an wenige Spiele erinnern, vielleicht an keins, wo er wirklich negativ aufgefallen ist oder abgefallen ist. Also ich glaube, das kann man definitiv hervorheben.
Aber wirklich. Und bei Konrad Leimer siehst du auch, wie es auch der Offensive hilft, wenn du verlässlich jemanden hast, der die Wege macht. Also früher war es, Franck Ribéry wusste immer, Philipp Lahm wird mich hinterlaufen. Wenn ich nach innen ziehe, der wird einfach, der musste gar nicht gucken, er wusste gleich, kommt er aus meinem toten Winkel und dann ist er da und dann muss mein Gegenspieler die Entscheidung treffen, gehe ich mit oder gehe ich nicht mit und dann gehe ich vorbei oder ich spiele den Pass. Und genauso ist es bei Olise und Leimer, nur dass Leimer manchmal auch vorderläuft, aber das ist ja wirklich nur ein Detail. Aber Olise kann sich absolut sicher sein, der Conny, der kommt gleich, das Schweizer Taschenmesser, meine Güte, mit der Ausdauer. Also finde ich einen sehr, sehr guten Hinweis. Und eine Sache, die ich da auch noch interessant finde, weil ja eben Conny Leimer eigentlich aus dem defensiven Mittelfeld kommt, da siehst du natürlich auch, wir haben jetzt wieder eins von den Spielen gesehen mit Pavlovic und Kimmich auf der Doppelsechs. Und das ist wirklich erstaunlich, wie anders das Spiel ist, wenn du zwei spielstarke Sechser hast. Also ich finde, also man kann jetzt natürlich nicht damit planen, dass Pavlovic und Kimmich immer fit sein werden und immer spielen werden, aber du siehst schon, eigentlich muss es die klare Erstbesetzung sein für die Sechs und das sind ganz schlechte Nachrichten, vor allem für Palinha, weil den sieht man da gar nicht, weil er halt einfach vom Spielertyp her so anders ist als die beiden. Also ja, da bin ich mal gespannt, aber da wird sich ja noch was tun.
Ist ja auch eigentlich so ein typischer Tuchel-Transfer gewesen, ne? Und da ist dann auch ein bisschen die Frage, ob er überhaupt in das System von Kompany passt. Ich meine, wir haben es alle noch in den Ohren, was Tuchel da immer gepredigt hat, dass er da seinen Sechser haben will, in Anführungsstrichen als liebe Rose ungefähr. Und da ist halt dann auch die Frage, ob das zu Vincent Kompany passt. Ich glaube, die Frage können wir mit Nein beantworten. Und deswegen wird das, glaube ich, auch echt schwer haben, da Platz zu finden im System, aber auch in dieser Bayern-Mannschaft.
Ja, die Bayern sind ja immer stolz darauf, dass sie sagen, sie kaufen unabhängig vom Trainer ein. Vielleicht ist es in dem Fall ihnen jetzt dann auf die Füße gefallen. Aber da dieses Thema ganz, ganz sicher im Sommer heiß diskutiert werden wird, müssen wir da jetzt nicht ins Detail reingehen. Erstmal bedeutet es ja auch für den FC Bayern, dass man, weil das Leverkusen-Spiel so gelaufen ist, wie wir es gleich besprechen werden, dass man noch nicht an diesem Spieltag Meister geworden ist. Es bleibt aber bei den 8 Punkten Vorsprung und man wird jetzt sehr wahrscheinlich dann auswärts bei Rasenballsport Leipzig Meister werden, ohne Harry Kane. Der hat sich die 5. gelbe Karte geholt, weil er unbedingt den Ball aufheben musste nach einem Pfiff des Schiedsrichters und hat danach eine Debatte losgetreten, die auch, weil er Harry Kane ist und weil es der FC Bayern ist, diskutiert wurde, ob weil in der Premier League eben nach der Hinrunde ein Cut gemacht wird und die gelben Karten wieder auf 0 zurückgesetzt werden. Ich glaube, wir müssen die Debatte jetzt nicht führen, weil es ist nun mal eben anders und dann hol dir halt nicht deine 5. gelbe Karte. Jetzt sitzt er halt dann wahrscheinlich außen, während die Bayern Meister werden. Für Mainz 05 hat aber natürlich das weitere Programm noch eine ganz andere Bedeutung, denn mit 47 Punkten ist man jetzt auf den ersten Nicht-Europapokalplatz gerutscht, nämlich den 7. und man wird jetzt dann das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt haben am nächsten Spieltag. Und da wisst ihr ja alle, liebe Hörerinnen und Hörer, geht's dann für beide um 4. Die weiteren Gegner sind dann noch Bochum auswärts für Mainz und dann zu Hause Leverkusen. Es ist noch möglich, jetzt wird's allerdings tatsächlich ein bisschen enger, ohne dass diese Saison dann weniger erfolgreich wäre, aber natürlich endet man dann nicht auf der emotionalen Hochnote, sondern eher im Mollakkord. Schauen wir, wie es weitergeht bei Mainz 05 und dann lasst uns noch blicken auf das Spiel, das eben dafür gesorgt hat, dass wir jetzt noch nicht schon eine Meisterfeier in München gesehen haben. Dieses Spiel fand in Leverkusen statt, zwischen Leverkusen und dem FC Augsburg. Und der FCA, er startet gut ins Spiel, hat lange Ballbesitzphasen und so fällt das erste Tor dann auch fast zwangsläufig in der Umschaltsituation und dann logischerweise für Leverkusen. In der 13. Minute schlägt Finn Dahm einen Ball weit ins Angriffsdrittel und weil Augsburg hoch steht, aber keinen Druck bekommt auf den zweiten Ball, kann Leverkusen dann diese Lücken nutzen zum Umschalten. Weil Wirtz verlagert wunderbar auf Teller, der passt zu Schick. Und der zieht ab aus 16 Metern und trifft abgefälscht auch noch ins Tor zum 1:0. Augsburg lässt sich davon nicht so wirklich beirren, spielt weiter gut mit, hat aber keine großen Chancen, wenn man ehrlich ist. Und nur 11 Minuten später fällt dann auch schon der zweite Treffer. Wirtz verzockt einen Angriff eigentlich mit einer total unnötigen Hackenvorlage im gegnerischen Strafraum. Im Nachgang kommt er aber dann zu einer Flanke auf Teller, der per Kopf am zweiten Pfosten trifft. Er stand dabei allerdings im Abseits und deswegen zählt dieser Treffer noch nicht. Es dauert dann bis zur ersten Minute der Nachspielzeit in der ersten Hälfte und dann bleibt das 2:0 stehen. Nach einem vermeintlichen Foul an Grimaldo bleibt Leverkusen in der Aktion Und so kommt Buendia am linken Strafraumeck an den Ball. Er zieht nach innen und schlänzt den Ball ins Tor zum 2:0. Und in der zweiten Hälfte, da passiert dann wenig. Essende schießt in der 62. knapp am Tor vorbei. Fast 10 Minuten später pariert dann Kova gut gegen Claude Maurice. Tietz kommt frei zum Kopfball, platziert den aber nicht gut. Also es gab eine gute Phase von Augsburg, auch mit guten Chancen jetzt. Aber die werden nicht verwertet. Dann kann auch Leverkusen nach Einwechslung von Jonas Hofmann nochmal ein paar Akzente setzen. Er schießt zum Beispiel im Konter am Tor vorbei. Aber am Ende trudelt dieses Spiel wirklich aus. Also diese Schlussphase war sehr weit entfernt von irgendwelcher Spannung. Dieses Spiel war entschieden. Auch hier, Lisa, stellt sich die Frage, welche bemerkenswerten Erkenntnisse hat denn dieses Spiel für dich geliefert?
Vor allen Dingen die erste Halbzeit hat gezeigt, dass Bayer Leverkusen offenbar so ein bisschen die Leichtigkeit wieder gefunden hat. Also die erste Halbzeit hat mir deutlich besser gefallen als zuletzt. Sie wirkten ein bisschen befreiter, ein bisschen leichter von dem, was sie gemacht haben. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie in den letzten Wochen sehr, sehr verkopft waren und es alles irgendwie ein bisschen anstrengend war und nicht mehr so flott lief. Und ich glaube, dass die erste Halbzeit gezeigt hat, dass Bayer Leverkusen durchaus noch was von dieser Leichtigkeit über hat. Und dann auch gegen einen Gegner wie Augsburg, und das muss man an dieser Stelle schon auch nochmal highlighten, die das einzige Spiel in der Rückrunde gegen die Bayern verloren haben und das in Unterzahl. Also ich glaube, sie sind mit die formstärksten in der Liga aktuell, die Augsburger, und gegen die, wir wissen ja auch alle, mit welcher defensiven Kompaktheit sie spielen, gegen die musst du dir auch erstmal diese Chancen erspielen oder eben auch diese Spielfreude entwickeln und dann dann auch das so spielen, wie Bayer Leverkusen das gespielt hat. Und ich glaube, das sollte definitiv Mut geben. Die zweite Halbzeit wiederum hat dann gezeigt, dass Bayer Leverkusen irgendwie noch nicht diese Gier hat und irgendwie auch noch nicht vielleicht so diese Bayern-Mentalität, so ein Spiel dann auch über 90 Minuten durchzuziehen und dann auch diesem Spiel den Stempel aufzudrücken. Weil da haben sie, wie du ja auch gesagt hast, schon die Augsburger echt nochmal kommen lassen. 30 Minuten war das echt ganz magere Kost und das wiederum muss dann ein bisschen Sorgen wieder machen. Also deswegen irgendwie die zwei Gesichter von Bayer Leverkusen, so mit diesem Gefühl gehe ich aus diesem Spiel raus.
Ja, ich finde das interessant, weil das auch die Spieler nach dem Spiel so gesagt haben, noch garniert mit einiger Kritik am Trainer, also könnte mal Jonas Hofmann, Xabi Alonso googeln, liebe Hörerinnen und Hörer, der ist sehr unzufrieden, aber das war ja auch, also das wäre ja auch komisch, wenn nicht. Und ich muss aber sagen, ich fand auch die erste Hälfte gar nicht so gut von Leverkusen. Ich finde, dass Augsburg über mindestens 70 Minuten ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, auch irre viel Ballbesitz hatte, mit dem Ballbesitz aber auch was anfangen konnte. Das ist ja was, was nicht immer so war in Augsburg-Spielen, deswegen, dass es ausgerechnet gegen Leverkusen so klappt. Mhm. Was halt gefehlt hat, waren in der ersten Hälfte die größeren Chancen. Da hatte man viel Ballbesitz, aber im Grunde keine Chancen, die so wirklich gefährlich waren. Und in der zweiten Hälfte, wenn die irgendwie das 2:1 machen und sie hatten 3 gute Chancen, das zu machen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Leverkusen dann anfängt zu wackeln, weil Leverkusen ist Leverkusen und es kann dann auch sein, dass Leverkusen einen seiner Konter dann ein bisschen konzentrierter noch ausspielt. Aber ich muss sagen, Augsburg war sehr, sehr gut in diesem Spiel, ist sehr gut dran geblieben. Du hast gesehen, warum sie eben in der Rückrunde so gute Ergebnisse haben. Also deswegen, ich kann das verstehen, woher das auch quasi gerade von den Spielern kommt, dass sie sagen, die erste Hälfte war doch super, lasst uns alle in Ruhe. Aber auch in der ersten Hälfte habe ich mir gedacht, also wo ist denn euer Ballbesitz? In der ersten Hälfte hatte den ganz oft Augsburg. Und also deswegen, das ist jetzt nicht mehr wichtig für die Gesamtbewertung der Saison, aber vielleicht auch wieder so ein Hinweis darauf, in Leverkusen nehmen die das alles so locker. Also die Spieler, die nicht spielen, die sind total genervt, Andrich, Hofmann und so weiter und so fort. Aber ansonsten gehen die so lässig darüber, dass diese Saison jetzt eigentlich so schlecht endet und das eigentlich gar nicht dürfte. Also ich bin irritiert, ehrlich gesagt, von allem, was gerade in Leverkusen passiert. Und deswegen machen wir nämlich auch einen Leverkusen-Schwerpunkt in dieser Woche, weil ich es nicht raffe, ehrlich gesagt. Ich verstehe nicht, was da los ist.
Ja, ich glaube, und das ist das, was ganz, ganz vielen Vereinen in der Bundesliga sowieso fehlt, aber auch auf internationalem Niveau, das, was die Bayern einfach ausstrahlen und was du auch in jedem Müller-Interview einfach immer wieder spürst. dieses, klar, dieses Mia San Mia, aber auch dieses Mindset. Also das Mindset bei den Bayern ist einfach unfassbar. Auch wie Müller dann immer sagt, naja, habt ihr jetzt gedacht, wir verlieren gegen Mainz oder was? Also natürlich nicht. So, und dieses Selbstbewusstsein, aber auch diese innere Motivation, dieses Intrinsische, was die Bayern einfach haben, das fehlt mir zum Beispiel bei Leverkusen. Das ist auch mein Gefühl, was du sagst, so dieses, die haben so eine Zufriedenheit, so eine innere Zufriedenheit, und das können sie nach dieser Saison eigentlich nicht haben. Wenn man jetzt 3 Jahre zurückschaut, dann könnte man sagen, ja, natürlich können die mit dieser Saison zufrieden sein. Sie haben, glaube ich, immer noch die zweitbeste oder drittbeste Saison der Vereinsgeschichte gespielt. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit der vergangenen Saison, können sie natürlich nicht zufrieden sein. Und ich glaube, dass diese innere Zufriedenheit dann auch manchmal dafür sorgt, dass man irgendwie, gerade wie jetzt das Spiel gegen Augsburg, nicht über 90 Minuten performt und da so eine Lässigkeit auch reinkommt. Und das verstehe ich auch nicht. Vielleicht ist es aber auch darauf zurückzuführen, was man ja auch rausgehört hat, was Robert Andrich gesagt hat, dass gerade der Trainer Xabi Alonso vielleicht seine Mannschaft im Moment nicht so ganz erreicht und packt, weil auch viel natürlich gesprochen wird, in der Mannschaft Unruhe herrscht. Macht er weiter mit uns, macht er nicht weiter? Und wenn du natürlich als Spieler auch nicht weißt, ob dieser Trainer sich zu 100% gerade mit dieser Mannschaft committet und mit diesem Verein, kann ich mir auch vorstellen, dass ein bisschen was dann verloren geht. Und vielleicht spielt das auch eine Rolle, dass es eben nicht wie in der vergangenen Saison ist, so eine krasse Einheit, dieses Eingeschworene, dieses wir kämpfen alle für diesen einen Traum, und dass es jetzt vielleicht in dieser Saison so ein bisschen abhanden gekommen ist. Weil diese Gerüchte sind ja auch nicht neu, die gibt es ja eigentlich schon seit Anfang der Saison, seitdem Xabi Alonso in die zweite Saison mit Bayer geht.
Ja, und du siehst es ja vor allem auch auf dem Feld. Also jetzt hört man es zum ersten Mal aus Spielersicht, aber ich habe das hier im Rasenfunk, keine Ahnung, jetzt bestimmt schon 4, 5 Mal gesagt, dass ich in vielen Spielen den Eindruck hatte, das Team spielt nicht so, wie es Alonso wollen würde, weil es einfach keinen Sinn ergeben hat, so wie sie gespielt haben, irgendwie mit hohen Flanken gegen Union und so ein Kram, und auch gegen Bielefeld haben die ja, also da lag es vielleicht noch an den Platzverhältnissen, aber das gab es jetzt wirklich öfter. Ja, es ist so ein klassisches Spiel, das ist nicht mehr wichtig für die Gesamtabrechnung, weil sie werden Vizemeister, alles gut, aber im Nachhinein wirst du irgendwann mal in Spielerbiografien dann lesen, ja, da war irgendwie die Hälfte der Mannschaft schon in Vertragsverhandlungen mit dem nächsten Verein, und wir wussten ja, dass sehr wahrscheinlich der Schabi geht und der Flori auch, und deswegen irgendwie hat es dann keinen Spaß mehr gemacht, und dann, aber ja, dann ist halt Augsburg auch der schlechteste Gegner, weil die ziehen halt durch. Also das war wirklich ein gutes Spiel von Augsburg, möchte ich echt nochmal betonen.
Ja, finde ich auch, und ich fand, das war auch ein mutiger Ansatz von Augsburg. Also die haben ja, wir haben es ja schon gesagt, die sind bekannt für ihre Defensive, für die stabile Defensive. Im Endeffekt sind die aber gegen Leverkusen wirklich sehr, ja, offensiv aufgetreten. Also die standen ja relativ hoch. Die hatten ja im offensiven Mittelfeld auch Rex Bitschei dann drin. Und im Endeffekt hat sich das einerseits ausgezahlt, dass man gesehen hat, hey, die erspielen sich Chancen. Andererseits ist auch ein bisschen gebackfired, muss man sagen, weil die halt so früh diesen Konter kassiert haben. Also im Endeffekt hat so ein bisschen diese defensive Stabilität gefehlt. Ich glaube, aufgrund dieses offensiven Ansatzes. Aber es war vielleicht auch so ein Versuch von Torup, hey, es ist jetzt nun mal so, dass wir die letzte Chance auf europäische Plätze haben, und der Gegner ist Bayer Leverkusen, der Gegner hat auch eine höhere individuelle Qualität. Vielleicht überraschen wir sie, vielleicht machen wir mal so ein bisschen was anderes, und hätte klappen können. Hat ja über, wie ihr jetzt auch schon ausgeführt habt, weite Strecken auch gut funktioniert mit dem Chancenrausspielen, dass dann der letzte Punch gefehlt hat, ist eben so, und im Endeffekt setzt sich dann vielleicht auch die Qualität Leverkusens durch. Aber ich fand, es war auf jeden Fall ein mutiger Ansatz.
Ja, definitiv. Man hat auch gesehen, dass sie gegen den Ball immer versucht haben, sehr, sehr viel Druck auf die Sechser von Leverkusen zu machen. Und dafür musst du ja sehr weit rausrücken aus deiner Formation, und die letzte Linie muss hinterher schieben, sonst wird das Spielfeld irre lang. Da gab es ein Team, das hat es an diesem Spieltag gar nicht gut gemacht, kommen wir später noch mit dazu. Und das haben sie wirklich gut durchgezogen, und dass du dann eben mal erwischt hast. Also die eine Szene, das wird sie, glaube ich, schon sehr ärgern, weil sie standen unnötig breit in der Situation. Ich hatte den Eindruck, vielleicht war der lange Ball von Damen nicht geplant, oder er hätte ihn nicht schlagen sollen, weil eben eigentlich gar nicht die Formation so war, dass man gut auf den zweiten Ball hätte gehen können. Aber das ist wirklich ein absolutes Detail, und das ist halt mal so, passiert halt mal. Aber ich glaube, dass die sich da wahnsinnig drüber ärgern werden, wenn die das nochmal analysieren, weil das war völlig unnötig. Aber ja, Der Ansatz war wirklich sehr, sehr gut von Augsburg und ja, 5 Punkte Rückstand sind es auf Rang 6. Man muss so ehrlich sein, das wird es jetzt wahrscheinlich gewesen sein mit Europa. Das wäre aber ja auch eh schon eine Überperformance gewesen. Aber wer weiß, wie sich Augsburg noch aus dieser Saison verabschiedet. Man spielt jetzt zu Hause gegen Holstein Kiel, dann beim VfB Stuttgart und abschließend zu Hause gegen den ersten FC Union. Vor dieser Saison stand da 0-0 drauf. Jetzt würde ich sagen, vielleicht ist auch ein 4-4 drin. Mal gucken. Wenn Augsburg jetzt auch mit Zelsiger verliert, dann ist ja alles möglich. Ja. Für Leverkusen geht's weiter zum SC Freiburg, dann zu Hause gegen Borussia Dortmund und dann beim ersten FSV Mainz 05 wird diese Saison beendet und die ganzen Nebengeräusche, die es gerade gibt, die werden wir dann eben, wie gesagt, am Dienstag auch mit Dennis Melzer besprechen. Die Folge wird dann irgendwann Dienstagabend erscheinen. Und dann haben wir alle vielleicht wieder hoffentlich ein etwas klareres Bild, was da gerade bei Leverkusen passiert. Klar ist das Bild gewesen im Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Rasenballsport Leipzig. Und zwar sowas von klar, dass es auf Leipziger Seite richtig wehtut. Denn es wird ein lockeres 4-0 für die SGE. Nach einem guten Start fällt dann das 1-0 in der 21. Minute. Larsson bekommt den Ball im Zentrum und spielt auf Ekitike, der zu viel Platz bekommt und deshalb ohne Probleme auf Knauf stecken kann, der durchgelaufen ist und das 1-0 erzielt. Klostermann sieht gegen Ekitike nicht gut aus. Und Lukeba und Bichiabu sind eigentlich in Überzahl, aber bekommen Knauf trotzdem nicht gedeckt. Also speaking of, da wird man sich in der Analyse ärgern. Ja, also sind junge Spieler, da können sie nochmal was lernen. Und das zeigt natürlich auch, dass der Ansatz von Leipzig vielleicht nicht der ist, den man sonst immer spielt. Aber da kommen wir bestimmt gleich noch mit dazu. Danach hat die Eintracht noch 2 Kopfballchancen von Tuta nach Ecken. Leipzig spielt erschreckend harmlos. Zur zweiten Hälfte kommt deshalb dann Openda und Löw stellt eben um auf Viererkette. David Raum sieht auf der Bank sitzen die gelbe Karte und das fasst vielleicht schon ganz gut zusammen, was jetzt alles noch passieren wird, wie dieser weitere Abend verläuft, nämlich ungünstig für Leipzig. 50. Minute, Theat schlägt einen langen Ball auf Ekitike, der verpasst ihn zwar, aber hinter ihm kommt Knauf an den Ball und wird von Bichiabu zu Fall gebracht und weil er eine klare und offensichtliche Torchance gehabt hätte, zeigt Matthias Jöllenbeck zu Recht die rote Karte. Und der nachfolgende Freistoß, der dann 3 Minuten später ausgeführt wird, weil das andere, alles hat natürlich wegen VAR noch ein bisschen gedauert, der führt dann direkt zum 2-0. Theat wumst ihn durch die Mauer aufs Tor, Van de Voort bekommt die Fäuste noch hoch, Openda hatte die Lücke in der Mauer geöffnet. Van de Voort wehrt den Ball dann aber genau auf Knauf ab, der Volley zum 2-0 trifft. Und in der 67. Minute zeigt sich dann ein Muster dieses Spiels, nämlich wieder wird eine Ecke gefährlich und diesmal führt sie auch zum Tor. Brown spielt eine verteidigte Ecke von Bahoya nochmals raus auf ihn. Der flankt mit Effe zum Tor nach innen auf Ekitike, der sich zwar leicht auf Röder abstützt, aber weil er so hoch über ihm in der Luft steht, glaube ich, hat Dr. Matthias Jörnbeck gesagt, naja, also faul ist das jetzt dann nicht mehr. Er wäre wohl auch so rangekommen. Der Kopfball schlägt ein zum 3-0 und nur 4 Minuten später fällt dann das 4-0. Nach einem Freistoß holt Brown mit einem abgefälschten Schuss eine Ecke raus und die schlägt er dann genau auf den Kopf von Robin Koch, der am ersten Pfosten ohne Gegenwehr zum 4-0 einköpfen kann. Und damit, Patricia, also ihr beide habt ja dieses Spiel intensiv verfolgt, unter anderem wegen mancher eurer Auftraggeber. Aber damit war ein perfekter Abend für Eintracht Frankfurt abgerundet und abgeschlossen. Gibt es denn irgendetwas, das man bemängeln kann oder irgendetwas, das noch gefehlt hat bei der SGE?
Es hat, glaube ich, wenig gefehlt an diesem Abend, was jetzt vielleicht auch am Gegner liegt. Dazu kommen wir gleich noch, der ja nicht er selbst war, aber irgendwie auch schon die ganze Saison nicht er selbst ist. Aber ich finde, das war eine erstaunlich reife und erwachsene Leistung von der Eintracht. Also ich hatte irgendwie zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass das irgendwie nochmal ins Wackeln kommt. Das war von vorne bis hinten, standen defensiv kompakt, haben dann einfach ihr Spiel spielen können, dieses Umschaltspiel, schnelles Spiel in die Spitze mit schnellen Pässen. Das war einfach von einer sehr, sehr jungen Mannschaft, muss man ja natürlich auch sagen. Und wir haben es auch schon in dieser Saison gesehen, dass es anders laufen kann. Aber in alles in allem war das enorm souverän. Und ich habe tatsächlich nichts zu meckern, glaube ich, an diesem Spieltag bei der Eintracht.
Das war ja auch total behämmert von mir, da eine negativ konnotierte Frage zu stellen bei so einem Spiel. Aber weil es halt wirklich so ist, Lisa, dir geht es ja wahrscheinlich ganz ähnlich. Es war ja nahe am perfekten Abend für Eintracht Frankfurt. Vielleicht aber auch, weil Leipzig es zugelassen hat, dass die SGE spielen darf, wie Leipzig, nämlich Umschalt betont.
Also Max, um auf deine Frage nochmal zu antworten. Ich glaube, wenn eine Laola durchs Stadion geht, wenn Timothy Chandler eingewechselt wird, dann weißt du, was das für ein Abend war. Also,
ey, Moment mal, Timothy Chandler hat immer eine Laola verdient, aber er kriegt sie ja nur nicht immer, weil manchmal steht es 1-1 gegen irgendjemanden. Ja.
Genau, also dass er eingewechselt wird, ist dann ja auch schon mal ein Zeichen, dass dieses Spiel komplett ungefährdet eigentlich war und dass Eintracht Frankfurt einfach überhaupt nichts anbrennen hat lassen. Aber ja, um nochmal auf Leipzig zu sprechen zu kommen, man hat das Gefühl, dass Eintracht Frankfurt so ein bisschen das junge RB Leipzig ist, das man aus den letzten Jahren eben kennt, weil sie so ein bisschen genau das im Moment verkörpern, was Leipzig über ja auch einige Jahre eben so gezeigt hat, dass sie eben schnell umschalten, das sowieso, dass sie aber auch früh draufgehen, also ein hohes und frühes Pressing, aggressives Pressing, schnelle Balleroberung dann auch haben. All das sind ja junge Spieler auch, ne? Also Leipzig war ja durchaus auch ein Verein, der junge Spieler entwickelt hat, auch wenn die dann oft von RB Salzburg kamen, aber egal, das ist ein anderes Thema. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass Frankfurt gerade sehr viel von dem verkörpert, wofür RB Leipzig einmal gestanden hat. Und haben sie eben mit ihren eigentlich eigenen DNA oder Waffen geschlagen in dem Fall. Und das war schon, also es war schon beachtlich, wie, und das hat Patricia ja gerade auch gesagt, wie souverän diese junge Mannschaft das dann auch runtergespielt hat. Und man muss ja auch wenn das natürlich ein großer Vorteil ist, wenn du in Überzahl bist, aber viele Vereine tun sich dann auch schwer, da Mannschaften sogar in Überzahl dieses Spiel dann zu gestalten und zu Ende zu bringen. Und auch da hat man nicht das Gefühl gehabt, dass ihnen das in irgendeiner Weise geschadet hat. Ganz im Gegenteil.
Nee, ich finde, man hat sich auch richtig gut darauf eingestellt, dass man jetzt eben ohne Götze spielen muss. Das war ja auch so dieser große Schockmoment. Was ist jetzt ohne Götze? Der war richtig gut in Form, der hat so die Fäden gezogen im offensiven Mittelfeld. Und jetzt musst du das ja irgendwie anders ausgleichen. Und das hat jetzt zumindest gegen Leipzig sehr, sehr gut funktioniert. Also man hat ja dann auf die Schnelligkeit von Bahoya, von Knauf gesetzt. Und ja, einfach das Spiel auch so umgestellt. Ich fand, Larsson war auch ein wichtiger Faktor. Der geht vielleicht so ein bisschen unter, aber der war richtig gut im zentralen Mittelfeld eingebunden in die Offensivaktion, hat aber nach hinten auch gut gearbeitet. Der war irgendwie überall, ich glaube, der ist über 12 Kilometer gelaufen. Also der hat schon ordentlich was abgerissen. Und alles in allem hat sich das Ganze gut verbunden. Also ich finde, die Eintracht hat sehr darauf gesetzt, eben diese Kreativität, die durch Götze fehlt, einfach durch schnelles, direktes Spiel in die Spitze über eben diese schnellen Spieler auszugleichen. Und das hat, wie Lisa schon gesagt hat, im Endeffekt ist das RB-Spiel, was man jetzt gegen RB verwendet hat. Und RB hat eben gar kein RB-Spiel gespielt. Also ich fand, die waren ultra defensiv. Dafür, dass man die eigentlich als krasse Kontermannschaft, krasse Umschaltmannschaft kennt. Und im Endeffekt hattest du 1,5 Spitzen und der Rest war sehr defensiv. Und im Endeffekt waren da auch die Abstände nicht gut, finde ich. Also wenn wir jetzt überhaupt schon zu Leipzig übergehen wollen. Ich will noch nicht hier reinrennen. Also Max, sag lieber, was hier der Matchplan ist.
Bei Leipzig, der Matchplan, ich glaube, sie haben schon antizipiert, dass sie viel den Ball haben werden und dass sie in der Restverteidigung dann oft gegen 3 Stürmer spielen müssen und deswegen die Umstellung auf Dreierkette. Außerdem glaube ich, dass sie gehofft haben, dass man so mit einem Fünferaufbau dann quasi in Gleichzahl plus eben den Torhüter aufbauen kann gegen die Eintracht und so gut ins Angriffsdrittel kommt. Und das Lustige ist, beides ist wahr. Beides ist genauso gekommen. Ja, ihr musstet oft gegen 3 Stürmer mit Blick aufs eigene Tor laufen. Deswegen war es gut, dass ihr zu dritt wart über lange Zeit des Spielfelds, des Spieles. Und ihr seid in der Gleichzahl eigentlich gut in die gegnerische Hälfte gekommen. Aber dann kommt halt das große Aber bei Leipzig und das ist halt einfach, also das ist halt einfach richtig, richtig schlecht, muss man sagen. Das Offensivspiel ist nicht mehr vorhanden und es gibt auch keinerlei Zusammenspiel mehr. Also Šeško und Simmons, also Šeško hat 4 Pässe zu Xavi Simmons gespielt, Šeško hatte insgesamt nur 13 Pässe, davon waren 3 vom Anstoßpunkt weg nach irgendwelchen Toren. Und Pässe von Simmons auf Šeško und wir sprechen hier quasi über den Zehner, der hinter dem Neuner spielt in der ersten Hälfte und dann über den Zehner, der hinter 2 Spitzen spielt oder er war ein bisschen mehr auf dem Flügel, aber er soll natürlich die Offensive ankurbeln. Also Pässe von Simmons auf Šeško 0 im kompletten Spiel. Und wenn das deine Zahlen sind und du dazu dann auch, das muss man dann auch sagen, Sie experimentieren dann auch, also Nedeljkovic spielt wieder, ist er jetzt unter Löw so, und links dann aber Lukeba. Das ist natürlich auch alles nicht ganz so eingespielt. Sie haben es dann eben umgestellt auf die Viererkette. Sie hatten vorher irgendwie so zwei Achter und einen Sechser, Baku und Baumgartner eingerückt, Nedeljkovic und Lukeba sehr breit, und so sind sie bis ins Angriffsdrittel gekommen. Rertrude konnte dann sogar vorschieben, aber dann im Angriffsdrittel hatten sie gar keine Idee, und das hat aber halt auch Eintracht Frankfurt sehr gut gemacht. Also über die kann man da auch sehr, sehr gut sprechen, warum Leipzig da keine Idee bekommen hat, aber auch in der zweiten Hälfte dann nach der Umstellung. Es war einfach insgesamt ein wahnsinnig schlechtes Spiel von Leipzig und zeigt, in welchem schlechten Zustand dieses Gesamtteam ist, weil die Spieler, auf die du dich verlassen würdest, die sind nicht da, vor allem eben Xavi Simons, und die anderen Spieler sind zu jung, und dann wirst du auch bestraft für manches Experiment. Das, finde ich, war in diesem Spiel schon auch der Fall. Und grundsätzlich könnte man aber trotzdem Standards ganz gut verteidigen. Und das leitet wieder über auf die SGE, weil das fand ich so interessant an diesem Spiel. Es war ein verdienter Sieg. Es war richtig, richtig gut. Und trotzdem hat man vor allem nach Standards Chancen gehabt und ansonsten gar nicht so viele. Also ich weiß nicht, Lisa, du wolltest gerade einhaken, was du dazu noch zu sagen hast.
Ja, ich würde gerne nochmal bei Patricia auch ergänzen, weil sie ja auch Götze eben schon mal angesprochen hat, der ja auch viele Standards geschlagen hat. Und die Ecken von Brown fand ich richtig stark diesmal. Also auch da hat man jetzt eine ganz gute Alternative geschaffen. Wer zum Beispiel, wenn Götze fehlt, dann auch die Standards schießt. Also da hast du ja gerade schon angesprochen, die kamen echt gut von Brown. Und generell, was mir jetzt auch nochmal positiv aufgefallen ist, weil Patricia es eben auch gesagt hat, dass man jetzt ja so eine Alternative gefunden hat zu Götze, weil die Doppelspitze ja gegen Augsburg nicht funktioniert hat. Da hat er ja schon nach 45 Minuten korrigiert und quasi jetzt so auf den Doppelflügel umgegangen ist, also wieder mehr auf das Flügelspiel gesetzt hat. Und da muss man dann an dieser Stelle auch Knauf mal hervorheben, weil ich habe genau das jetzt auch in den letzten Wochen erkannt, dass er extrem gefehlt hat. Also man hat schon gemerkt, und das finde ich bemerkenswert, dass man dann doch nochmal so krass merkt bei Eintracht Frankfurt, wie sehr ein Ansgar Knauf auch fehlen kann. Da diese Experimente dann mit Chaby, dann auch mal wieder mit Brown und Brown vorgezogen. Da hat man tatsächlich keinen 1:1 Ersatz für Ansgar Knauf gehabt, der über den Flügel eben mit diesem Tempo dann auch irgendwie ähnlich gut performt. Und jetzt gut, mit dem Doppelpack plus dann die rote Karte auch quasi mit initiiert, schon Spieler des Spiels, und zeigt dann doch auch nochmal, was für eine Bedeutung er für Eintracht Frankfurt hat, was vielleicht auch dann vorher so ein bisschen auch durch Götze untergegangen ist.
Ja, ich finde, Knauf geht oft unter, auch so als, der ist ja so ein bisschen in Verruf, dass er technisch nicht der Allerstärkste ist, was auch stimmt. Er ist wahrscheinlich nicht der technisch versierteste Spieler der Eintracht, aber er hat eben andere Qualitäten, wie du jetzt gerade hervorgehoben hast. Und ich finde, in dem Spiel hat man es sehr, sehr gut gesehen, was so ein Knauf auch ins Spiel der Eintracht bringen kann.
Aber wirklich, und er hat ja dann eben, also du hast ja schon betont, er hat ja auch die rote Karte herausgeholt und noch diese gelbe gegen Klostermann, der dann danach auch nicht mehr so richtig in die Duelle gehen konnte, und alles, was er getan hat in diesem Spiel, hatte mit seiner Geschwindigkeit zu tun und eben mit seiner Entschlossenheit, dann eben auch tief zu gehen. Und das ist das, was mir bei Chaibi oft gefehlt hat jetzt in den letzten Spielen, eben einfach dieses, ja, man muss jetzt natürlich vorsichtig sein, ich will jetzt nicht sagen, Ansgar Knauf ist der neue Omar Marmoush, aber Marmoush hatte halt genau das, diesen unbedingten Willen, tief zu gehen und einfach die Verteidiger zu einer Entscheidung zu zwingen, nämlich gehe ich mit oder stelle ich auf Abseits, und so oder so könnte ich jetzt gleich ein Problem bekommen, und das in den guten Spielen macht das Ansgar Knauf ganz fantastisch, und das hier war ein herausragendes Spiel. Ich würde aber auch gerne nochmal mit euch über die Defensive sprechen. Denn also bei der Offensive, da könnte man auch anmerken, dass es eben nur 9 Schüsse waren, 6 gingen dann aufs Tor und 4 davon waren drin, also vom Ergebnis her vielleicht ein bisschen zu deutlich, aber andererseits war Leipzig so schlecht, dann das dann irgendwie auch nicht, weil eben die Defensive so gut war. Dadurch, dass die Eintracht so wenig zugelassen hat, nämlich annähernd gar nichts, ich weiß gar nicht, der Expected Goals von Leipzig in der ersten Hälfte war, glaube ich, 0,01 sogar, also nicht vorhanden in dem Sinne. Deswegen war es völlig, also war es nicht ganz so wichtig, wie viele Chancen man sich eigentlich selbst herausspielt. Und da haben mir so einige gut gefallen. Und nachdem wir jetzt über Larsson gerade schon gesprochen haben, auch Elias Skiri ist mir da aufgefallen, weil Skiri, also wir werden ihn, glaube ich, nicht mehr in der offensiven Rolle sehen, die er mal bei Köln hatte. Von dem Gedanken muss man sich jetzt wirklich verabschieden, weil da fällt er auch so deutlich ab in Sachen Geschwindigkeit gegenüber allen anderen auf dem Feld, dass man das nicht braucht. Aber defensiv hat mir gefallen, wie umsichtig er war. Also in der ersten Hälfte zum Beispiel war ja Christoph Baumgartner einer der beiden Achter. Und der ist immer bis in die vorderste Kette reingegangen. Und Skiri ist immer mitgegangen. Und erst wenn dann einer von den dreien Innenverteidigern Baumgartner übernommen hat, dann ist er wieder nach vorne gegangen. Das war, als wäre so Begleitperson gewesen für Christoph Baumgartner. Blindenhund oder irgendwie sowas in der Art. Also das war eine sehr, sehr, sehr konzentrierte Leistung. Und ich glaube, deswegen war dieses Ergebnis dann in der Deutlichkeit auch verdient, obwohl man so wenige Chancen hatte. Weil defensiv war das ja vielleicht sogar noch besser als offensiv, nur weil Leipzig gerade so schlecht ist, reden wir halt darüber, wie schlecht eigentlich Leipzig ist. Also Lisa, was hast du denn zum Beispiel zur Abwehr, zu Skiri und zu dem ganzen Komplex zu sagen?
Ich glaube, Elgir Skiri ist durchaus auch umstritten bei Eintracht Frankfurt. Was ihm auch nicht immer gerecht wird, manchmal hast du genau das auch schon angesprochen, ist es halt bei ihm, dass ihm die Schnelligkeit vor allen Dingen im Kopf fehlt. Also er braucht manchmal einfach zu lange für die Entscheidungsfindung und gerade was dann auch so diesen Offensivdrang oder auch diese offensive Einbindung betrifft, ne, fällt ja manchmal einfach ein bisschen ab. Da muss man sich einfach dann vielleicht auch mit abfinden. Aber was halt vor allen Dingen auch untergeht, ist, wie viele Kilometer er halt auch immer abspult. Er ist, glaube ich, bei seinen Laufwerten schon auch einer der Mittelfeldspieler, die ganz oben mit dabei sind. Und wie viele Löcher er auch oft zuläuft oder eben auch auf Räume zumacht. Und deswegen fällt er oft einfach nicht auf, weil er halt eben nicht diesen spektakulären Pass spielt oder nicht quasi Initiator eines Tores ist oder so. Aber er ist halt, glaube ich, auch für die defensive Stabilität und auch, um die Räume dann auch schnell eng zu machen, ist er dann schon auch extrem wichtig. Und deswegen geht er manchmal ein bisschen unter. Und deswegen gut, dass du ihn an dieser Stelle nochmal hervorhebst, dass er da auch nochmal ein bisschen was an Lob abbekommt, weil er ja durchaus auch schon mal kritischer gesehen wird. Aber ganz generell muss man echt sagen, dass die Viererabwehrkette oder auch die Fünferkette, je nachdem, wie Dino Topmöller dann auch spielen lässt, mittlerweile auch. Und du merkst dann auch wenn Christensen ausfällt, ein Collins ist direkt da, spielt und du merkst einfach gar nicht, dass da jemand fehlt. Du hast mit Nene Brown jemand, der auch noch ultra jung ist. Also allein, dass man mit Collins und Brown in dieser Saison zwei Spieler etabliert hat, die U23 spielen oder können, dann ist das schon echt stark auf Bundesliga-Niveau und auch im europäischen Wettbewerb, dass du die beiden spielen lassen kannst. Und ich glaube, das ist auch definitiv eines der größten Erfolge, die man Dino Topmöller zuschreiben kann oder auch dieser Saison, dass man halt auf den Außen wirklich mit Theat, mit Christensen, mit Collins und mit Brown einfach zwei A-Lösungen hat. Und das ist schon richtig stark.
Ja, ich finde es auch richtig gut, dass wir jetzt gerade nochmal die Defensive erwähnen und auch diese einzelnen Spieler hervorheben. Ich glaube, das macht die Eintracht diese Saison auch aus, dass du das irgendwie auffangen kannst, wenn mal jemand ausfällt, wenn du vielleicht auch mal rotieren musst aufgrund dieser hohen Belastung. Aber ich glaube, das war im Endeffekt auch der Knackpunkt im Spiel, wie du gesagt hast, Max, dass Leipzig war schlecht, aber Leipzig war auch so schlecht, weil die Eintracht das eben gut gemacht hat. Also die haben ja das Zentrum komplett dicht gemacht und dann hast du gemerkt, Leipzig weiß gar nicht wohin. Wir hatten über Simmons gesprochen, der eigentlich da hinter Šeško agieren soll. Der hat sich dann auch immer mal auf die Flügel fallen lassen. Ich glaube, weil er auch gemerkt hat, durchs Zentrum wird's nichts. Auf den Außen ist es aber halt eben auch nichts geworden. Das Zentrum war zum Teil gar nicht besetzt von Leipzig. Dann hattest du da diese Riesenlücke zwischen Mittelfeld und Sturm. Und dann haben sie es halt irgendwie versucht mit langen Bällen, was auch nicht funktioniert hat, weil das auch irgendwie nicht ihr Spiel ist. Das war teilweise richtiger Standfußball. Also man hat gemerkt, keiner setzt zum Lauf an, keiner kommt entgegen. Ich glaube, die waren einfach komplett außer Gefecht, eben weil das Defensivkonstrukt der Eintracht auch so gut funktioniert hat. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend, zumal wir ja auch von der Eintracht diese Saison schon viele Spiele gegen Leipzig gesehen haben, die eben nicht so positiv für die Eintracht ausgegangen sind, trotz Leipziger Schwächen. Also Leipzig ist ja schon die ganze Saison nicht das, was man sich vorstellt. Aber ich finde, in diesem Spiel war es wirklich sehr, sehr desolat und nicht zu vergleichen auch mit den anderen Duellen in dieser Saison.
Vor allem eben auch mit Blick auf die Tabellenkonstellation. Also Das war ja völlig klar, wer hier gewinnen muss, und das war Leipzig. Die Eintracht hätte es sich ja sogar erlauben können, hier Punkte liegen zu lassen. Ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir in den Awards noch über Eintracht-Spieler sprechen werden. Deswegen nenne ich jetzt gar nicht alle, die ich hier auf dem Zettel noch hatte. Also für Eintracht Frankfurt bedeutet dieser Sieg eben, dass man jetzt 6 Punkte Vorsprung hat bei noch 9 zu vergebenen Punkten auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Es wird sehr wahrscheinlich die Champions-League-Qualifikation gewesen sein, dieses 4:0. Man könnte es jetzt fix machen, dann bei Mainz 05 im nächsten Auswärtsspiel. Danach wird man noch zu Hause gegen St. Pauli und bei Freiburg spielen. Also das sieht alles sehr, sehr gut aus für die SGE. Und ganz anders sind natürlich die Vorzeichen für Raba Leipzig. Denn Raba rutscht raus aus den Champions-League-Plätzen, ist jetzt Fünfer mit 49 Punkten und hat wirklich noch ein knackiges Restprogramm. Man wird jetzt dann zu Hause gegen den FC Bayern spielen, der eben auch einen Sieg braucht, um sicher Meister zu werden. Das hilft wahrscheinlich nicht für dieses Heimspiel. Dann spielt man bei Werder Bremen und anschließend zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Es ist von den Punkten her alles noch möglich. 2 Punkte Rückstand, vor allem werden wir über den SC Freiburg gleich noch sprechen. Der ist aktuell Vierter. Und ob vielleicht zu erwarten ist, dass die da bleiben oder nicht. Also es ist noch drin, aber wenn wir uns die Wucht angucken, mit der der BVB von hinten drückt, dann glaube ich, können wir gespannt sein, wie das weitergeht für Leipzig und welche Lehren man dann auch aus dieser Saison ziehen wird. Denn das hat schon sehr, sehr viele Erkenntnisse gebracht, was wir hier in den letzten Monaten gesehen haben. Und da machen wir eben die Champions-League-Ränge fertig und besprechen auch das letzte Team, das noch da drauf liegt. Und logischerweise landen wir dann beim SC Freiburg. Ich habe es ja gerade schon angekündigt. Der SC musste antreten auswärts beim VfL Wolfsburg. Es gab einen verhaltenen Beginn in dieses Spiel. Höhler Kopf drüber, Wind schießt am Tor vorbei. Und Adamu vergibt eine sehr schön herausgespielte Chance auf das 1:0. Kurz danach allerdings passiert dann das, was dieses Spiel prägen wird, nämlich ein Platzverweis für Maximilian Arnold. Der fault nämlich eben jenen Adamu heftig, der an ihm vorbeidribbelt. Jablonski pfeift faul und gibt gelb, wird aber von Dr. Felix Brich an den Monitor geschickt, schaut es sich an und korrigiert auf rot. Danach spielt Wolfsburg noch passiver als vorher schon. Grifo Schäß schießt nach einer geklärten Flanke aufs Tor, aber Grabara kann parieren. Ginter kann den anspruchsvollen Kopfball aus kurzer Distanz nicht drücken. Übrigens ganz interessant, daher kommt der Expected Goals-Wert für die erste Hälfte von Freiburg. Und wenn ihr euch die Chance nochmal anguckt, so hoch war der Expected Goals-Wert dann dank Körperhaltung nicht. Also immer vorsichtig sein mit dieser Statistik. In der 49. Minute sind dann aber alle Expected Goals egal, denn es fällt ein Non-Expected Goals, denn Max Rosenfelder kann ein wunderschönes Tor machen. Und ich glaube, die Art und Weise war nicht vorherzusehen. Doan steckt auf Höhler. Der ist mal wieder an die Grundlinie gesprintet. Seine Hereingabe im Fallen landet dann ein bisschen zufällig abgefälscht, eben bei Max Rosenfelder, der ist dann mit entsprechend Abstand zu Mähle gesegnet und kann mit einem wunderschönen Schuss in den linken Winkel treffen. Was ist heute mit mir los? Naja, ihr hört es, ich bin ein bisschen angeschlagen wahrscheinlich. Anscheinend auch innerhalb des Kopfes und nicht nur in den Atemwegen. Danach passiert wenig bei diesem Spiel. In der Schlussphase wird nochmal ein Strafstoß gecheckt, aber es war abseits und deswegen bleibt es eben bei diesem 1:0. Und die Frage ist, eigentlich die wichtigste Frage, Lisa, ist ja, trauen wir dem SC Freiburg zu, dass man das irgendwie halten kann? Wenn du jetzt mal dieses Spiel als Grundlage nimmst, was siehst du dann, wenn du den SC anschaust?
Ich sehe vor allen Dingen ein Team, das genau zum richtigen Zeitpunkt im Endspurt einen Lauf hat und dieses Momentum auf seiner Seite hat. Und ich glaube, das ist auch immer das, was man oft nicht hervorsehen kann. Wenn man versucht, irgendwie zu tippen, wer es nach Europa schafft, dann wird es immer das Team schaffen, was zum Endspurt am Ende einer Saison einen Lauf entwickeln kann. Zum Beispiel bei Mainz ist er nämlich flöten gegangen und bei Freiburg ist er vor allem durch das Spiel gegen Gladbach entstanden. Und man sieht einfach dann ganz gut, was das ausmacht, wenn man in so einen Lauf dann auch nochmal reinkommt. Bei Borussia Dortmund kann man übrigens das Ähnliche, dann auch das Gleiche auch sagen. Da merkt man dann einfach auch, dass so eine gewisse Selbstverständlichkeit dann auch einzieht. Und bei Freiburg ist es so, dass sie solide mit 1:0 gewinnen, auch das bessere Team waren, auch vor der roten Karte, wie ich finde. Also auch da schon gezeigt haben, dass sie das bessere Team sind. Sie spielen, finde ich, einen relativ unaufgeregten Fußball. Irgendwie ein sehr, also für mich jetzt als Zuschauer, wenn ich das mir so anschaue, ist es jetzt vielleicht wenig spektakulär, aber es ist jetzt sehr effektiv. Und Es wundert mich schon ein bisschen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich hätte jetzt Freiburg nicht auf Platz 4 getippt in die Champions League. Aber wenn sie vor allen Dingen im Endspurt da sind und diese mentale Stärke auch haben, dann haben sie es halt auch verdient. Und da der SC Freiburg schon international gespielt hat, auch Erfahrungen damit hat, traue ich ihnen das definitiv auch zu. Und müssen wir mal abwarten, was jetzt mit Dortmund noch passiert, ob die da vielleicht doch nochmal jetzt angreifen in Richtung Champions-League-Plätzen. Aber definitiv hat es der SC Freiburg dann verdient, europäisch zu spielen. Und am Ende muss man schauen, ob es dann für die Champions-League reicht oder nicht. Wäre ein krasser Erfolg im ersten Jahr unter Julian Schuster. Und mich würde es auch nochmal interessieren, ich bin natürlich nicht so der Taktik-Nerd, so wie du das vielleicht bist, Max, aber mich würde es echt mal interessieren, wie du es siehst, also was Julian Schuster diesem Freiburger Team gegeben hat, dass sie ja dann doch zum Ende dieser Saison jetzt auch so erfolgreich sind.
Also ich weiß nicht, ob man das Ende der Saison wirklich mit Schuster so gut erklären kann oder halt mit dem Fundament, auf dem dann sehr gute Spieler aufbauen. Also wir hatten ja neulich erst den Schwerpunkt zum SC Freiburg und da haben wir das ja auch so ein bisschen aufgearbeitet, warum trotz der absolut fantastischen Tabellensituation es doch auch Freiburg-Fans gibt und Freiburg-Journalisten, die ein bisschen zurückhaltender sind. Das hat auch für Reaktionen aus dem Verein gesorgt, sage ich jetzt mal an der Stelle. Und ich finde, da ist aber dieses Spiel wieder ein sehr gutes Beispiel für. Freiburg hat es verdient gewonnen, Freiburg hat sehr gut gespielt, weil dann viele Dinge, die Julian Schuster ihnen gibt, eben da sind und zwar konstant über diese Saison. Also, sie haben eine gewisse Qualität im Pressing, sie haben eine Qualität im Spielaufbau und sie haben meistens einen guten ersten Matchplan. Das In-Game-Coaching ist manchmal das, was noch so ein bisschen Probleme bereitet bei Freiburg. Und das war auch in dem Spiel da. Wenn man sich dann allerdings anguckt, was dann die Highlights quasi waren, dann sind das schon sich wiederholende Muster. Also Höhler auf der 10 als Anspielstation und Ballverteiler, der aber auch immer wieder den Sprint an die Grundlinie nimmt, also dass dieses 1:0 so fällt, also jeder Freiburg-Fan, der grinst da nur, weil dieses Tor haben die schon 13 Mal so gesehen, nur halt mit unterschiedlicher Konstellation und mal ist es Doan, der den Pass an die Grundlinie spielt und mal ist es Doan, der den Lauf an die Grundlinie gemacht hat, aber das haben wir wirklich schon 5-mal mindestens jetzt gesehen in den letzten Wochen. Das zweite ist dann eben ein sehr, sehr starker Doan. Also Litz Doan ist vielleicht gerade einer der stärksten offensiven Mittelfeldspieler ligaweit. Und dann hört es allerdings dann auch schon manchmal auf. Also von Griffo kommt schon immer mal wieder was. Osterhage hat auch immer wieder so seine nachrückenden Momente in den Strafraum. Aber ich würde jetzt die These aufstellen, dass das, was der SC Freiburg gerade gut macht, auch wirklich gut macht, ich will es nicht kleinreden, aber dass du das auch verteidigen kannst. Also du kannst dich eigentlich darauf einstellen. Und ich warte die ganze Zeit darauf, wann der erste Gegner vom SC Freiburg sagt, ja, also Höhler ist ja schön, dass du jetzt quasi euer neuer Spielmacher bist, in Anführungszeichen. Wir stellen jetzt einen unserer Sechser quasi auf dich ab. Wenn du tief gehst, begleitet er dich. Wenn du dich fallen lässt, dann ist er da. Vielleicht wäre das sogar der Plan von Wolfsburg gewesen. Ich sehe es jetzt in der Ausstellung ehrlicherweise nicht, weil mit Arnold, Wimmer und Dardai haben sie eigentlich eher mit auf einen Sechser spekuliert. Aber haben ja zu lange in Unterzahl gespielt, deswegen wissen wir es nicht. Wenn du das machst, plus eben noch dich darauf konzentrierst, Doan zu doppeln in jeder Situation, in der es geht, dann würde ich vermuten, dass auch der SC Freiburg wieder Chancen, Probleme hat, sich Chancen herauszuspielen, ohne dass ich damit sagen will, irgendwas ist schlecht bei Freiburg, weil das, was sie machen, ist eben einfach sehr, sehr gut. Aber das ist so meine Sicht auf diesen Saisonendspurt auch, ehrlicherweise. Also man spielt jetzt dann noch Freiburg zu Hause gegen Leverkusen, bei Holstein Kiel und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Das stimmt, was du sagst, dass man gerade aus dem Lauf herauskommt. Ich sehe aber trotzdem irgendwie nicht, wie dieser Lauf weitergehen soll, weil das sind alles, also Leverkusen natürlich, klar kann sein, dass Leverkusen jetzt wieder, die faden ja gerade so aus, haben wir ja vorhin besprochen, kann sein, dass da was geht, aber Holstein Kiel zum Beispiel ist eine so gut taktisch eingestelltes Team, ob es dann noch was um was geht für Kiel, ist vielleicht gar nicht relevant, weil vielleicht sogar hilft es denen sogar, wenn eine Abstiegsentscheidung schon getroffen wäre und sie befreiter aufspielen könnten. Und dann das letzte Spiel gegen Eintracht Frankfurt, ja, für die wird es wahrscheinlich um nichts mehr gehen, aber Eintracht Frankfurt ist halt auch besonders gut, gerade wenn man kontern kann, haben wir gerade auch besprochen. Also ich würde allen SC-Fans raten, träumt von der Champions-League-Hymne, spielt sie jetzt in dieser Woche so oft ihr könnt, und seid dann aber halt einfach stolz trotzdem auf die Saison, wenn es nicht Champions League wird, weil ich sehe es ehrlicherweise immer noch nicht. bei Freiburg.
Das Ding ist ja auch immer, man muss sich ja auch, glaube ich, eher auch, und ich glaube, dass tun die Fans auch immer fragen, ob es diesem Verein überhaupt gut tun würde, wenn sie in der Champions League spielen. Wir haben sehr viele Beispiele, wo das dann eben auch schief geht. VfB Stuttgart ist gerade wieder das Beispiel. Union war in der vorherigen Saison das beste Beispiel. Kommt es vielleicht nicht einfach ein Ticken zu früh? Ich glaube, dass für den SC Freiburg die Europa League die bessere Liga wäre, also der bessere europäische Wettbewerb, weil Champions League halt schon auch einfach nochmal eine krasse Belastung ist. Gerade was deinen Kader betrifft, da musst du echt dann nochmal überlegen, wie du diesen breiter aufstellst. Das ist für den Kopf eine ganz andere Belastung, wenn du mittwochs gegen Real Madrid spielst und dann am Wochenende gegen Heidenheim oder Union. Und ich glaube, dass es Freiburg nicht gut tun würde. Ich bin da nicht so ein Fan von und hätte zum Beispiel, bin auch der gleichen Meinung bei Mainz 05, auch den hätte die Champions League nicht gut getan oder würde es nicht gut tun, weil man es einfach nicht unterschätzen darf, was das für eine Belastung für Kopf, aber auch für Beine ist. Und wenn solche Mannschaften das eben nicht gewohnt sind, dann kann das auch mal ganz schnell in der Bundesliga nach hinten laufen. Deswegen, wenn Freiburg am Ende nach Europa in die Europa League einzieht, dann ist es, glaube ich, eine sehr, sehr gute Saison gewesen und dann auch der richtige Wettbewerb.
Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich da zustimmen würde, weil ich glaube, körperlich ist die Belastung gleich zwischen Europa League und Champions League. Und ich verstehe das Argument, weil wir immer wieder quasi Teams gesehen haben, die sind mal in die Champions League gerutscht und dann konnten sie es nicht bestätigen. Stuttgart, Gladbach gab es das mal, Union gab es das mal, wobei Union wirklich ein Extrembeispiel ist, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass Freiburg jetzt Leonardo Bonucci verpflichten würde zur nächsten Saison hin. Und der ist ja quasi so der Stellvertretertransfer für eben, da hat man sich irgendwie ein bisschen verhoben. Aber ich will jetzt gar nicht das Thema nochmal aufmachen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, Champions League, du musst, das ist ja das, was einen als Fan so fuchsig macht, wenn Teams so ein bisschen rausrutschen und man das Gefühl hat, die wollen da gar nicht mit aller Macht rein. Das ist das, was Eintracht Frankfurt-Fans wahnsinnig gemacht hat, wenn die dann einfach an der Champions League dran sind und offenbar nicht erkennen, was das für eine Chance ist. Also ich finde, jedes Mal, dass du die Champions League-Hymne für deinen eigenen Verein hören kannst, das ist es wert. Und dann sind alle anderen Diskussionen mit, oh Gott, könnte man vielleicht abstürzen, das stimmt schon. Also ich will das nicht quasi, will dir nicht widersprechen. Die Bedenken sind richtig. Aber ich glaube, so, ich will eigentlich nicht, dass Fußballfans so denken und Spieler, die werden sowieso nicht so denken. Die wollen eh immer den maximalen Erfolg haben. Also, weißt du, Champions League-Hymne in.
Vielleicht genau. Ist nicht die Fansicht, du hast schon recht. Ich glaube, jeder Fan würde gerne die Champions League-Hymne hören und denkt nicht, oh Gott. Genau, ich glaube, das hast du richtig gesagt. Als Fan will man natürlich den maximalen Erfolg und würde lieber die Champions League-Hymne hören als die der Europa League, wo man gar nicht weiß, wie die genau geht. und
kannst du mal
deswegen
bei Aston Villa
ist das, glaube ich, eher so aus neutraler Sicht so der Gedanke, wenn ich auf diesen Verein jetzt unemotional drauf schaue, dass ich denke, ach, irgendwie passt Europa League vielleicht besser zu denen. Aber natürlich hast du recht. Wenn man die Champions League haben kann, dann will man sie auch nehmen.
Ja, man muss halt vielleicht konstatieren, in der aktuellen Bundesliga-Konstellation, also jetzt quasi über ein Jahrzehnt hin gesprochen, ist Champions League-Qualifikation die neue Meisterschaft. Beim Meister wirst du nicht, ist absolut unmöglich, geht einfach nicht. So ist die Bundesliga gebaut. Bayern hat einfach den doppelten Umsatz von allen anderen und den doppelten Gewinn und werden zugeschmissen mit TV-Geld aus der Champions League. Also wie sollst du da Meister werden? Das klappt nicht. Aber quasi in den Top 4 zu landen, das ist quasi für alle Teams, die quasi drunter unter diesen Top 4 sind, die neue Meisterschaft. Und dementsprechend müsste es eigentlich auch gefeiert werden.
Ja, sollte man machen. Und du hast es gerade angesprochen, das ist ja auch eine Finanzspritze, die man jetzt auch nicht unterschätzen darf. Also was das für einen Unterschied macht, ob du Euroleague oder Champions League spielst. Ich finde es immer noch extrem überzogen. Ich sag's ehrlich, weil das ist aber ein ganz anderes Thema, was das für Scheren in Ligen schafft. Aber ich finde trotzdem, das nimmt natürlich so ein Verein dann auch gerne mit. Klar, das kann dann auch nach hinten losgehen, wenn du dann auf einmal irgendwie versuchst, irgendwelche Transfers zu machen, um die Champions League anzugehen und so weiter und so fort. Ich glaube, es kommt dann auch sehr darauf an, wie geht dieser Verein jetzt mit dieser Champions League Qualifikation um? Wie ordnet er das ein? Ist das jetzt so ein, erkennen die an, dass das so ein einmaliges Ding vielleicht sogar ist und nehmen das einfach als gute Finanzspritze mit, um dann clever aufzubauen, auch für die kommenden Jahre, weil du kannst dir natürlich einmal dieses Geld abholen aus dieser Champions League Gruppenphase, selbst wenn du nicht weiterkommst und dann, beziehungsweise Gruppenphase gibt es nicht mehr, Ligaphase. Und dann nimmst du diese Kohle mit und baust dir aber nachhaltig vielleicht einen Kader auf, der regelmäßig sich generell europäisch qualifiziert. Und das kann halt auch schon helfen. Alles in allem. Es hat, glaube ich, Vor- und Nachteile. Und wir werden sehen, ob der SC Freiburg dann diese Finanzspritze bekommen wird oder ob er da nochmal rausrutscht. Ich bin gespannt auf jeden Fall, weil irgendwie habe ich das Gefühl, in dieser Bundesliga ist im Endeffekt doch alles möglich, weil wenn Dortmund da jetzt noch oben reinrutscht, dann nach dieser Saison ist es halt auch, spricht's vielleicht auch nicht wirklich für diesen Konkurrenzkampf oben, aber vielleicht gibt's da viele, viele Teams, die da einfach mit reingerutscht sind und die das dann aber gar nicht bestätigen können über eine ganze Saison. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich glaube, sehr viele Vereine haben sehr gute Chancen noch auf europäische Plätze oder eben auf Champions League Plätze.
Ja, und vielleicht ist dann auch das richtige Framing dafür, dass man nicht sagt, wie schlecht der Kampf um Europa ist, sondern wie ausgeglichen einfach dieser Bereich der Liga ist. Das ist genauso wie du kannst natürlich die HSV-Witze machen über die zweite Liga, dass die jetzt da alle nicht gewinnen, die Top 6. Du kannst aber auch sagen, ja, so sieht halt eine ausgeglichene Liga aus und deswegen ist es dann eben auch super spannend. Also ist vielleicht eine Frage der Betrachtungsweise. Was noch kurz erwähnt werden muss, ist, dass Max Rosenfelder nicht nur ein sehr gutes Spiel gemacht hat, sondern er hat es als Rechtsverteidiger gemacht. Und auf der anderen Seite Makengo. Also da bekommen, glaube ich, schon manche SC-Fans Tränen der Freude in den Augen, was sich da für neue Optionen auftun beim SC. Und über Wolfsburg haben wir jetzt nicht so wirklich viel gesprochen. Die haben eine gute Reaktion aufs 0:1 gezeigt, aber sie hatten keine große Torgefahr. Und ich glaube ehrlicherweise aber, dass sogar Wolfsburg-Fans froh sind, wenn wir nicht weiter über Wolfsburg sprechen. Weil insgesamt ist es einfach ganz, ganz dünn, was da seit vielen Wochen zu sehen ist. Und dementsprechend sind da auch, also die Saison ist vorbei für Wolfsburg. Wolfsburg hat 39 Punkte, ist 12. Also man kann nicht mehr absteigen, 14 Punkte Vorsprung auf Heidenheim. Man wird aber auch nichts mehr oben erreichen. Da sind es 12 Punkte auf Freiburg, also auf Champions League. Und aber auch, also na, ich will jetzt gar nicht hier die Punkteabstände nennen. Ihr habt Wolfsburg selber gesehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die haben wirklich Probleme. Die werden jetzt dann angegangen werden müssen. Es geht jetzt dann ins Auswärtsspiel zu Borussia Dortmund. Dann wird man zu Hause gegen Hoffenheim spielen und anschließend dann in Gladbach seine Saison beenden. Vielleicht kann Wolfsburg nochmal ein Team sein, das jemanden ärgert, wie zum Beispiel den BVB. Aber arg viel mehr ist nicht mehr da zu holen für den VfL. Und wie es für Freiburg weitergeht, habe ich ja schon angesprochen. Da wisst ihr, dass es jetzt dann ins Heimspiel gegen Leverkusen geht. Damit haben wir die Champions League-Ränge besprochen. Gleich widmen wir uns dem Abstiegskampf und noch denjenigen Teams, die hoffen oder vielleicht bis zu diesem Spieltag gehofft haben, noch auf die Champions League-Ränge springen zu können. Vorher sage ich euch aber noch kurz, was es in dieser Woche im Rasenfunk zu hören wird geben. Das ist nämlich so einiges. Wir nehmen heute am Montag, den 28. April auf und an diesem Tag wird auch die Besprechung des Spieltags in der Frauenbundesliga erscheinen. Der FC Bayern ist da Meister geworden, aber auch hier haben wir ein interessantes Rennen um Europa. Frankfurt hat schon vorgelegt, wie die Wolfsburg-Frauen gespielt haben, das wissen wir zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, aber wenn ihr die Sendung hört, dann werdet ihr es erfahren. Und auch noch interessant, Alex Strauß, der Trainer vom FC Bayern, sehr erfolgreicher Trainer, hat total überraschend seinen Abschied aus Bayern bekannt gegeben, von Bayern bekannt gegeben, wird zu Angel City nach Los Angeles wechseln. Das ist eine Hammernachricht, ehrlicherweise, die aber so ein bisschen untergegangen ist, auch aufgrund der Kommunikation, die der Verein da betrieben hat. Das werden wir definitiv auch besprechen in der Folge heute Abend, also hört euch das sehr gerne an. Dann habe ich schon gesagt, es gibt in der Männerbundesliga einen Fokus auf Leverkusen, erscheint am Dienstagabend und am Dienstag auch aufgenommen und ob es dann erscheint, muss ich sehen, das sind so ein bisschen zeitliche Gründe, wird eine Ligatour zu Europa. Ich weiß, viele von euch warten darauf, dass wir endlich mal wieder über den internationalen Fußball sprechen. In der Folge werden wir Serie A, Eredivisie, La Liga und die Premier League besprechen und erscheint dann hoffentlich am Dienstag, spätestens am Mittwoch. Und dann gibt es an diesem Mittwoch das Tribünengespräch mit dem Rasenfunk Q&A endlich. Und am nächsten Mittwoch werde ich ein Tribünengespräch aufnehmen mit Jupp Nehl, dem Geschäftsführer der Sportcast GmbH. Also das sind diejenigen, die die Bilder produzieren für die DFL. Jupp Nehl, auch ehemaliger Bundesligaspieler, soll über beides gehen, sowohl über seine Karriere, aber auch eben um die Karriere nach dem Profifußball. Wenn ihr dazu Fragen habt, was wolltet ihr denjenigen, die die Bilder für die DFL produzieren, schon immer mal fragen, dann gibt es einen Thread im Forum, da könnt ihr die sehr gerne loswerden. Das heißt, es wird viel passieren beim Rasenfunk und wie immer ist das alles Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Ich möchte es auch nochmal betonen, Es gibt wirklich kein anderes Einkommen. Also neulich hat jemand bei YouTube geschrieben, ob wir nicht für jedes YouTube-Abo auch Geld bekommen. Nein, bei YouTube, wir sind nicht monetarisiert. Wir haben nicht mal die geringste Monetarisierungsstufe angeschaltet. Deswegen ist auch nicht so gut für den Algorithmus, aber das war halt eben unsere Entscheidung. Deswegen, wir kriegen nur Geld, das ihr uns freiwillig überweist und davon wird alles hier finanziert. Jede einzelne Sendung, jedes einzelne Gästehonorar. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Und in dieser Folge möchte ich mich natürlich auch wie immer bei einigen von diesen registrierten Supportern bedanken und das sind in diesem Fall Aalfänger aus Bonn, Olavo, Philipp Finn, Steffen SGE und Tobias at meine Saison. Ganz herzliche Grüße, auch ein Unterstützer und Hörer der allerersten Stunde. Also vielen Dank für euren Support. Auf rasenfunk.de erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Geht sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell, also schaut es euch sehr gerne mal an. Ende dieses kleinen Infoblocks. Jetzt blicken wir auf den Abstiegskampf und wir blicken auch auf Teams, die so langsam alle Europa-Hoffnung fahren lassen müssen. Und jetzt ahnen die VfB-Fans schon, jetzt sprechen sie über uns. Ja, es ist leider soweit. Wir müssen sprechen über das Spiel zwischen dem VfB und dem ersten FC Heidenheim. War das Freitagabendspiel und in den ersten 15 Minuten passiert da wenig. Was insofern interessant ist, weil die Anfangsviertelstunde in beiden Hälften eigentlich die beste Phase der Stuttgarter in dieser Saison ist, was das Tore-Erzielen angeht. Nach einer halben Stunde funktioniert dann allerdings der Ansatz von Stuttgart einmal perfekt. Demirovic lässt sich fallen und geht dann in die Lücke, die hinter der Kette entstanden ist, weil er begleitet wird von seinem Innenverteidiger. Er scheitert aber nach einem perfekten Pass von Undorf an Müller. Dann vergibt Franz Kretzig eine der seltenen Heidenheim-Chancen, bevor Undorf nochmal über das Tor schlenzt. Und nach wenigen Minuten in der zweiten Hälfte kommt dann Nick Woltemade auch aufs Spielfeld. Der stand nicht in der Startelf. Zunächst hat aber Heidenheim eine Chance nach Kopfball von Mainka, den Chef Jeff Chabot an die eigene Latte lenkt. Kurz danach verhindert Kretzig gerade noch eine sehr gefährliche Chance von Demirovic. Und 10 Minuten vor Schluss schießt Nick Woltemade nur an die Latte. Also Stuttgart hat einige wenige Chancen, aber die sind sehr gut. Und in der 89. Minute passiert dann aber das, was irgendwie dieser VfB-Saison den Stempel aufdrückt. Brun Larsen will an der Seitenlinie den Ball mit der Hacke passen. Schöppner schnappt ihn sich und passt auf Honsack. Der geht aus dem Strafraum nochmal raus an Karasor vorbei und schießt dann wunderbar ins Eck zum 1:0. Und das ist dann tatsächlich, Patricia, der Endstand. Heidenheim holt hier einen ganz, ganz, ganz wichtigen Auswärtsdreier, auch wegen dem, was dann noch danach passiert ist an den Folgetagen. Und der VfB steht wie so oft in der Saison, nach einem guten Spiel da und fragt sich, warum haben wir dieses Spiel eigentlich verloren? Kannst du es mir sagen? Warum haben sie dieses Spiel verloren?
Nein, kann ich dir nicht sagen, weil ich das schon die letzten Spiele nicht sagen kann. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe es mich auch schon öfter gefragt. Ich glaube tatsächlich, das ist auch wieder so ein Gemengelage-Ding aus, du hast vielleicht einfach nicht den Kader, den es braucht. Du hast aber irgendwie auch eine anstrengende Saison hinter dir. Du hast eine vorausgehende Saison, die ja vielleicht auch schon so ein bisschen Überperformance war. Das, ich glaube, da kann man sich streiten. Aber es ist auf jeden Fall nicht die typische Stuttgart-Saison gewesen. Und ja, all das kommt dann irgendwie an so einem Ende einer Saison zusammen. Und ich glaube, dann passiert es einfach, dass du dann in eine ganz schlechte Phase rutscht. Und die zieht sich ja jetzt schon eine Weile. Und ich frage mich schon lange, warum, weil ich kenne das auch von der Eintracht tatsächlich. Die hat auch schon viele Rückrunden verspielt. Die hat auch viele Möglichkeiten auf Champions League schon verspielt. Und da war es auch immer dieser Ansatz, ja, woran lag es denn jetzt? Und ich habe mich immer gefragt, ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wenn ich sagen könnte, hätte ich vielleicht auch einen gut bezahlten Job irgendwo in einem Fußballbusiness und könnte Probleme lösen. Habe ich aber nicht. Im Endeffekt glaube ich tatsächlich in dieser Partie, war es dann einfach die Durchschlagskraft, die gefehlt hat. Im Endeffekt hattest du Chancen, die du nicht gemacht hast. Die hättest du machen müssen gegen ein Heidenheim, was alles drauf gesetzt hat, dieses Spiel gut zu verteidigen. Und das haben sie gemacht. Also die haben Stuttgart ja sehr, sehr gut aus dem Spiel genommen. Ich glaube, es war so ein 3-4-2-1, auf jeden Fall relativ defensiv ausgerichtet. Im Endeffekt haben die Räume dicht gemacht. Stuttgart durfte kommen, teils bis in die eigene Hälfte tief rein, aber konnte damit auch nicht so viel anfangen, weil dann eben hinten alles dicht war. Stuttgart hat irgendwie so ein bisschen den entgegengesetzten Ansatz gewählt. Also die haben ja teils mit 8 Spielern in der Heidenheimer Hälfte dann irgendwie gepresst, aber im Endeffekt gab es trotzdem kaum gefährliche Situationen, weil eben Heidenheim hinten dicht gemacht hat. Und wenn es dann mal gefährlich wurde, dann war es halt eben, weil die Heidenheimer noch nicht sortiert waren und es bei Stuttgart dann mal schnell ging und ja, man Konter gefahren werden konnte. Das ist aber nicht so häufig passiert und im Endeffekt, against all odds, war es dann auch wirklich ein Lucky Punch am Ende. Ich muss sagen, Stuttgart hat dann am Ende wirklich Dampf gemacht. Es hat eigentlich auch nur noch Stuttgart gespielt, wie fast das ganze Spiel über, muss man sagen. Aber ja, dann passiert es eben, was passiert, und Heidenheim macht dieses eine Tor, was dann am Ende 3 Punkte beschert. Und ja, well played dann wahrscheinlich für Heidenheim, aber von Stuttgart ist es dann einfach zu wenig. Woran es aber zu 100% liegt, kann ich dir leider nicht sagen.
Ich habe da lange drüber nachgedacht. Vor allem, weil ich weiß, wie empfindlich gerade die VfB-Bubble ist. Habe ich am eigenen Leib schon oft genug gespürt in der Saison. Und deswegen möchte ich vor allem, was ich jetzt sage, vorausschicken. Ich finde auch, der VfB hat ein gutes Spiel gemacht und hätte dieses Spiel eigentlich gewinnen müssen. Aber es gibt für mich so 4 Themen, müssen wir jetzt nicht bei allen ins Detail gehen, keine Angst, wird kein Rasenfunk Royal, die sich einfach auch durchziehen. Und das eine Thema ist Tempo. Was Heidenheim sehr, sehr gut geschafft hat, war Stuttgart aus jedem Rhythmus rauszunehmen, mit kleinen Fouls, mit Unterbrechungen, mit aber auch kürzeren eigenen Ballbesitzphasen, wo das Pressing von Stuttgart nicht gegriffen hat. Und damit hat es Stuttgart zwar geschafft, das Spiel zu dominieren, aber sie hatten ja keine richtige Druckphase. Also ganz am Schluss, so zwischen 80. und dann ja eben bis zum 0:1. Da war es zum einzigen Mal in diesem Spiel so, dass Heidenheim es eigentlich nicht mehr geschafft hat, sich hinten zu befreien und Stuttgart eben dann viel, viel, viel gefährlichen Ballbesitz hatte. Aber das hat ein bisschen gefehlt. Und einer der Gründe dafür, warum man diese Druckphase nicht aufbaut, ist nicht nur der Rhythmus, der aufgebrochen wurde, sondern das Tempo ist bei Stuttgart einfach nicht immer gut. Ich verstehe das, dass du gerade, wenn du so einen mutigen Ansatz fährst, dann kannst du das nicht immer im höchsten Tempo ausspielen, weil die brauchen eine gute Passquote, weil sie mit vielen Spielern in der gegnerischen Hälfte sind. Und dennoch habe ich den Eindruck, das ist jetzt was rein Visuelles, dass alles ein bisschen länger dauert. Verlagerungen werden langsamer gespielt, Steckpässe werden langsamer gespielt. Und erst wenn jemand in die Dynamik reinkommt, ein Führig, ein Karasor, ein Stiller, dann entsteht mal das, was wir in der letzten Saison auch gesehen haben bei Stuttgart. Man könnte ehrlich gesagt oberflächlich auch sagen, vorne fehlt Gerassi, der hat halt die erste Chance gemacht, das macht Demirovic nicht immer. Und hinten fehlt Anton, der hätte vielleicht anders verteidigt, aber ich weiß nicht, ob das jetzt für dieses Spiel nicht ein bisschen zu oberflächlich ist. Und der dritte Punkt, der zeigt dann nämlich auch, was Heidenheim sehr gut gemacht hat. Und das finde ich ist aber, glaube ich, gerade das größte Problem neben allem Mentalen, was definitiv auch mit reinspielt bei Stuttgart. Ich finde, dass sie ziemlich ausrechenbar sind. Und dass sie wegen ihrer Qualität und weil ihr Ansatz so gut ist und weil ihre Spieler so gut sind, dann bekommen sie trotzdem 3 große Chancen, obwohl sie so ausrechenbar sind. Aber alles andere nimmt Heidenheim ihnen weg. Also was hat Stuttgart das ganze Spiel über probiert? Sie haben probiert, dass jemand seinen Innenverteidiger rauszieht, sich fallen lässt, dass jemand anderes in die Lücke dahinter geht und dass sie dann übers Zentrum in den Halbraum oder über den Halbraum, meine ich, dann dahinter spielen und dann hast du ein 1-gegen-1 mit dem Torhüter. Und Heidenheim, und das konntest du wirklich sehr gut sehen, weil Heidenheim auch so ein Team ist, wo du immer genau erkennst, was hat ihnen Frank Schmidt gesagt. Die sind einfach sehr gut gecoacht. Die waren genau darauf eingestellt. Die sind immer mitgegangen. Siersleben war zeitweise Sechser. Der hat in der Innenverteidigung gespielt, aber er ist immer mitgegangen mit seinem Spieler, weil er sich auch darauf verlassen konnte, die hinter mir, die haben jetzt im Blick, dass da eine Lücke entsteht und dass wir deswegen die Lücke jetzt mitverteidigen müssen. Und zwar nicht nur den Gegenspieler, den wir jetzt gerade vielleicht noch haben. Das hat Heidenheim über, ja, also ich würde sagen, in 90% der Fälle sehr, sehr gut verteidigt. Und in den 10% ist dann immer auch eine Chance draus geworden, weil Stuttgart diese Qualität hat. Aber man muss so ehrlich sein, wenn du die Chancen nicht machst, und gegen andere Gegner ist es halt auch ein bisschen ausrechenbar. Und ich finde, dass andere Elemente, die Stuttgart drin hatte, nämlich ein sehr gutes Flügelspiel, vom Flügel nach innen kommen, sehr, sehr gute Doppelbesetzung der Flügel, also wie gut waren Führig und Mittelstädt in Kombination jetzt schon in vielen Spielen, das fehlt eben aktuell. Und deswegen ist es, glaube ich, auch gerade so ein bisschen einfacher für Heidenheim und Gegner wie Heidenheim, das zu verteidigen. Jetzt habe ich doch einen langen Monolog gemacht, deswegen lasse ich den Rest noch weg. Aber das waren so die wichtigsten Punkte, die mir aufgefallen ist. Also ich bin auch der Meinung, der VfB muss dieses Spiel eigentlich gewinnen. Aber stimmt, und das vierte muss ich noch ganz kurz ansprechen, defensiv die Stabilität ist nicht da. Also Brun Larsen, offensiv hat er wirklich nochmal Schwung gebracht, aber die Idee, sich aus dem Pressing mit einem Hackenpass zu lösen, war eine Scheißidee, ich sag's mal ganz ehrlich. Und die Art und Weise, wie Karasor dann verteidigt hat, ist unglücklich und das kann auch passieren. In der 89. Minute ist wahnsinnig viel gelaufen. Physis vielleicht ein Mini-Thema auch beim VfB. Müsste man nochmal näher in die Daten reingucken. Aber ja, dann kassierst du halt ein Tor, was du auch nicht kassieren solltest. Und das ist halt leider auch ein Motto dieser Saison beim VfB. Und diese Gemengelage, das ist schon einigermaßen komplex, aber eigentlich nicht schlimm. Also eigentlich passiert gar nichts. Wenn du jetzt quasi sagst, okay, die Saison ist jetzt vorbei, schauen wir, wie das Pokalfinale läuft. Klar, das ist noch wichtig. Aber eigentlich kannst du beruhigt in die nächste Saison gehen. Außer du hast die Verträge so gestaltet, dass sie jetzt alle einen Riesengehalt bekommen, obwohl sie nicht Champions League spielen. Da müsste man nochmal Alex Werle fragen, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also das sind so meine Gedanken zum VfB. Sorry, ich habe jetzt sehr lange gesprochen.
Ja, ich finde diese Gemengelage gerade ehrlicherweise mit Blick auf das Pokalfinale sehr gefährlich beim VfB Stuttgart, weil ich glaube, dass gerade diese Trends ja dann oft auch in Fußballspielen schon auch den Unterschied machen. Du merkst halt irgendwie, dass der Trend bei Stuttgart halt gerade einfach nicht your friend ist. Und dann gehen so Bälle von Undav oder auch von Demirovic an die Latte, an den Pfosten. Jetzt hast du mit Arminia Bielefeld einen Gegner, der gerade voll euphorisiert ist, die aufsteigen können, die diesen Schwung auch dann nochmal natürlich haben. Und bei denen ist alles ein bisschen flockiger, leichter läuft, ja. Und wenn du jetzt als Stuttgart diese Saison so ein bisschen so ausklingen lässt und dir jetzt nicht mehr die Erfolgserlebnisse holen kannst, dann ist das Pokalfinale auch noch nicht entschieden. Und ich glaube schon, dass sie sehr, sehr, sehr viele Hoffnungen auf dieses Finale setzen, weil das der Weg nach Europa ist, weil sie eigentlich mit diesem Kader auch europäisch spielen müssen. Sie haben schon auch einen sehr breiten Kader. Ich glaube schon, dass sie die Gehälter auch ein bisschen angepasst haben. Vielleicht jetzt nicht auf Champions League Niveau, aber zumindest so, dass man mit diesem Kader europäisch spielen muss. Deswegen wird diesem Pokalfinale sehr viel Bedeutung zukommen. Und da müssen sie echt gucken, dass sie da jetzt so ein bisschen aus diesem negativen Trend rauskommen, weil dann kann in einem so einem Spiel halt auch, wenn es gerade eh gegen dich läuft, gerade vorne in der Offensive dieses letzte Glück, dieses Abschlussglück dir fehlt, kann es dann auch mal am Ende richtig blöd aussehen.
Ja, du kannst lange die bessere Mannschaft sein, aber wenn du am Ende die Tore nicht machst, das ist jetzt so ein Phrasenschwein-Ding, aber es ist halt eben so. Und ich finde, auch der VfB Stuttgart muss jetzt wahrscheinlich einfach den ganzen Hype auf dieses Pokalfinale legen und sich da selbst so ein bisschen in die Stimmung rein leben, weil im Endeffekt kann man jetzt ja spätestens jetzt sagen, über die Liga ist das Ding jetzt gegessen und dann musst du vielleicht wirklich diese Ligaspiele als Vorbereitung aufs Pokalfinale definieren und irgendwie gucken, wie machen wir das jetzt, wie spielen wir uns vielleicht, wie du auch schon gesagt hast, Lisa, in so ein bisschen in so einen Lauf rein, dass man eben mit einer besseren Mut in dieses Finale geht, weil das kann wirklich auch echt gefährlich werden, wenn du da reinkommst aus so einem Tief und dein Gegner aber voll da ist und Hype da drauf ist, dann ist es eigentlich auch egal. Das ist ein Pokalfinale, das ist ein Spiel, da ist es egal, ob jetzt Arminia Bielefeld qualitativ die schlechtere Mannschaft ist. Das hat man jetzt nicht oft gesehen, aber man hat es gesehen, das kann im Pokal passieren. Hm. Von daher, ja, im Endeffekt ist jetzt irgendwie eine blöde Situation für den VfB Stuttgart und ich fühle mit, ich kann das verstehen, dass das auch an einem nagt, weil man halt denkt, boah, eigentlich hatte man eine geile Saison, man hatte auch eine geile Vorsaison und man hat da irgendwie Hoffnung und jetzt rutscht man da so ganz raus aus den europäischen Plätzen, das ist nicht ideal. Ja, ich bin gespannt, ob sie sich da nochmal rausziehen können aus diesem Sumpf, weil irgendwie im Endeffekt hast du das Gefühl, es muss auch einfach mal ein, zwei Tore müssen mal rein und dann ist es vielleicht auch wieder gar nicht so dramatisch. Also ne, die Saison ist jetzt halt so, wie sie ist, aber du kannst dich da auch kurzfristig jetzt nochmal rauskämpfen mit einfach so ein, zwei kleinen Erfolgserlebnissen.
Ja, also die Situation ist schon wirklich hochkomplex, weil der Druck ist jetzt enorm aufs Pokalfinale und die Abwehr ist halt nicht gut genug. Aus verschiedenen Gründen, das liegt jetzt nicht nur an Qualität, sondern haben sie auch ein bisschen Pech gehabt. Aber die Abwehr ist nicht so, dass ich sagen würde, Bielefeld schießt hier definitiv kein Tor. Und dann wissen wir, lass Bielefeld nach einer Ecke 1-0 in Führung gehen. Dann schauen wir mal, wie stabil das ist, was der VfB da hat. Ich finde, es gibt noch einen Aspekt, also ich finde den Gedanken sehr passend, dass das jetzt quasi Vorbereitungsspiel fürs Finale sind, die nächsten drei, die man jetzt hat. Und eine Frage, finde ich, gibt es dann schon noch. Also in der Vorsaison war es so, dass wir erst Gerassi hatten, dann Undav und als dann beide fit waren, dachten wir, oh Gott, was machen sie? Ach so, die spielen jetzt beide und das klappt perfekt, okay, sehr gut. Dann würde ich jetzt doch mal die Frage stellen wollen, wenn du Dimirović, Undav und Nick Woltemade im Kader hast und die alle fit sind, warum findest du keine Rolle oder keine Möglichkeit, die drei aufs Spielfeld zu stellen? Weil du dann nämlich, wenn du mit Undav und Nick Woltemade zwei hast, die sich in den Zehnerraum fallen lassen und das hast du in der zweiten Hälfte gesehen, dann wird es viel schwieriger für die Gegner, das zu verteidigen. Also da muss ich auch Sebastian Hoeneß tatsächlich ein bisschen Kritik auch gefallen lassen, glaube ich, dass man schon eindeutig sagen kann, du bringst gerade auch nicht diese drei Spieler, die eigentlich alle für sich verdient haben, aufs Spielfeld und vielleicht können die sich jetzt ja einspielen fürs Pokalfinale und dann wird es vielleicht auch eine ganz andere Nummer.
Ja, ist ein guter Punkt. Das habe ich nämlich hier auch in Türkisblau, das hilft euch jetzt nicht, in meinen Notizen markiert. Ich habe es auch nach der Umstellung, als dann Woltemade reinkam, wurde es deutlich besser. Also man hatte so das Gefühl, klar, Heidenheim hat dann immer noch hier 5-4-1 gegen den Ball gespielt und hinten dicht gemacht, aber die hatten zumindest haben die sich dann hinten so reindrängen lassen, dass sie dann halt irgendwie auf Undav achten mussten. Dann war aber noch Woltemade da und dann hast du so das Gefühl gehabt, boah, jetzt könnte was gehen, weil du kannst auch nicht als Heidenheim, aber auch als andere Mannschaft nicht gleichzeitig Undav, Woltemade und Dimirović verteidigen, ohne dass sich da Lücken auftun. Es geht einfach nicht. Und im Endeffekt ist das, glaube ich, auch eine berechtigte Frage, die du da gerade aufgemacht hast. Ich habe es mich auch gefragt, weil Woltemade ja zunächst auf der Bank war, aber fit gewesen wäre. Wäre das vielleicht ja jetzt was man eintrainieren kann zumindest, dass sie sich irgendwie zu dritt da einfinden, dass du zumindest so einen Punch in der Offensive hast fürs Pokalfinale, weil ich meine, die Qualität ist da. Das sind ja alles Spieler, die ihre Qualitäten mitbringen und die werden auch Tore schießen können.
Und sie haben eben auch einen sehr hohen Druck auf den Gegner. Also das hast du, um noch kurz was zu Heidenheim zu sagen, also das Defensivkonzept habe ich ja schon besprochen, das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und wie gesagt, ich fand, das war auch ein sehr, sehr gutes Spiel von Heidenheim. Aber was hat in der zweiten Hälfte gefehlt, als es dann eben diese Druckphase gab? Da ist Heidenheim nicht mehr aus dem Druck rausgekommen, den der VfB gemacht hat. Das hat der VfB sehr gut gemacht. Und bei Heidenheim hat aber was gefehlt, was in der ersten Hälfte immer mal wieder da war, nämlich schnelle Verlagerung. Und mit schnell meine ich, dass da auch jemand einfach die Entscheidung trifft, okay, ich bolze ihn jetzt einfach einmal diagonal rüber und hoffe, dass Traoré den Ball bekommt. Das hat einmal Manuel Busch richtig, richtig gut gemacht. Und ich glaube, Kretzig hat auch mal so eine Verlagerung gespielt in der ersten Hälfte. Die war einfach reiner Zucker und hat das komplette Spiel einmal ins Angriffsdrittel geschoben und alle mussten zurücklaufen, weil Traoré den Ball super angenommen hat und dann den Ballbesitz hatte. Das gab es in der zweiten Hälfte fast gar nicht und deswegen war dann der Druck auch hoch, aber generell war es eben auch ein fantastisches Spiel von ganz, ganz vielen Heidenheimern, die mussten da in ihr Leistungsmaximum gehen, um eben nur so wenige Chancen zuzulassen, dass Kevin Müller dann da pariert und auch noch das Aluminium hilft. Es war der perfekte Abend für Heidenheim, den man aber auch wirklich gebraucht hat. Also das konnte Heidenheim noch nicht wissen, dass auch Kiel gewinnen würde. An diesem Wochenende sprechen wir später noch drüber. Aber jetzt steht man bei 25 Punkten. 5 Punkte Rückstand sind es auf den Nicht-Relegationsplatz, aber 3 Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz. Also Heidenheim hat hier ganz, ganz, ganz große Punkte gesammelt. Ich bin unheimlich gespannt aufs nächste Heimspiel gegen den VfL Bochum. Das könnte dann wiederum den Abstieg für Bochum bedeuten, für die auch jetzt gerade in dieser Sekunde bekannt gegeben wurde. Also der Einspruch, der wurde abgewiesen beim Schiedsgericht. Es bleibt bei den 21 Punkten. Es werden nicht nochmal welche abgezogen, die wir jetzt alle immer schon draufgerechnet haben wegen des Unionsspiels. Aber dennoch ist man ja Tabellenletzter. Also Heidenheim jetzt dann zu Hause gegen Bochum, dann an der alten Försterei bei Union, dann zu Hause gegen Werder Bremen und wer weiß, ob man dann gegen, ja, wer will das eigentlich vorhersagen, gegen wen man dann in der zweiten Liga Relegation spielen würde. Aber Heidenheim, es war extrem wichtig, es war auch ein extrem gutes Spiel und dennoch hat man aber auch eine Portion Glück gebraucht. Das spricht sehr für die Qualität vom VfB, für den es jetzt dann zu St. Pauli geht, dann spielt man zu Hause gegen Augsburg, anschließend in Leipzig, aber ihr habt es ja schon gesagt. Alles, was jetzt zählt, ist das Arminia Bielefeld Pokalfinale. Was für eine Saison, muss man echt sagen. Ey. VfB-Fans, ich verstehe, dass ihr ein bisschen empfindlich seid, das geht schon ganz schön an die Nerven, was ihr alles so erlebt. Und wenn wir bei Dingen sind, die an die Nerven gehen, dann können wir jetzt auch über Spiel Hoffenheim gegen Borussia Dortmund sprechen, denn da gab es vor allem eine Szene, die ging vielen an die Nerven und vor allem das Nervenkostüm von Dortmund-Fans wurde auch wieder einigermaßen strapaziert, denn eigentlich spielt Dortmund eine tolle Partie, Siegt auch verdient in Summe gesehen, aber schafft es trotzdem schon wieder fast, das wegzuwerfen. Kurz zum Spielfilm. Dortmund beginnt mit viel Ballbesitz und geht dann auch verdient in Führung. 20. Minute. Brandt passt auf Svensson, der hinter der Kette nur noch auf Guirassy querlegen muss. Der erzielt dann das 1:0. Erstmal zählt der Treffer nicht, nach einer längeren Unterbrechung dann aber doch, weil eben keine Abseitsstellung vorlag. Und direkt nach Wiederanpfiff nutzt Guirassy fast ein Missverständnis zwischen Chavez und Baumann. Direkt vom Anstoßpunkt weg. Dann hat Benzibaini Glück, dass er Touré zwar fault, aber ganz knapp vor der Strafraumkante. Akpoguma muss verletzt ausgewechselt werden. Also auch dieses Running Theme, das zieht sich weiter durch die Hoffenheimer Saison. Und in der 32. Minute gibt es eigentlich die Chance auf die Entscheidung. Brandt steckt auf Gittens, der an Ostiga vorbeigeht und von ihm getroffen wird. Benjamin Brandt gibt einen Strafstoß, der relativ hart ist. Es gibt den Kontakt, aber Gittens hat jetzt nicht so viel vor, als zu fallen. So viel anderes vor. Guirassy tritt an, nachdem ganz lange Emre Can den Ball in der Hand hatte. Und er verschießt diesen Elfmeter so schlecht, dass Oliver Baumann ihn sogar festhalten kann. Nach dem Strafstoß spielt dann Hoffenheim auch mal mit. Logic verfehlt das Tor zum Beispiel und Stach macht zwar das 1:1, aber davor stand Schadarabek im Abseits und deswegen zählt der Treffer nicht. Dann hat Dortmund innerhalb kürzester Zeit 3 Chancen. Erst pariert Baumann gegen Süle, dann gegen Gittens und am Ende schießt Metscher per Fallrückzieher knapp am Tor vorbei. Und Nsoki rettet dann in der zweiten Hälfte noch richtig, richtig gut gegen Gittens. Dann fallen allerdings Tore und irgendwann zählen sie auch. Zunächst in der 61. Minute, Stach spielt einen tollen Flugball auf Logic, der mit viel zu viel Platz den Ball annehmen kann und dann das 1:1 erzielt. Waldemar Anton war aus der Kette gegangen und Benzibaini hatte nicht gesehen, dass sich Süle zu einem anderen Spieler hinbewegt, also klassisches Missverständnis in der Abwehr. In der 74. Minute kann Dortmund aber zurückschlagen. Geiger verliert in Unterzahl im Zentrum den Ball und so kann Svensson auf Julian Brandt flanken und der erzielt Volley mit einem richtig schönen Schuss das 2:1. Özcan hatte den Ball erobert gegen Geiger. 5 Minuten später grätscht Waldemar Anton den Ball ins eigene Tor, aber weil Tabakovic vorher im Abseits stand, zählt auch dieser zweite Hoffenheimer Treffer wegen Abseits nicht und dennoch schafft es Hoffenheim auf 2:2 zu stellen in der 90. Minute. Dortmund hat eigentlich komplett die Kontrolle, bis Gregor Kobel einen zu scharfen Pass spielt auf Jan Koto und es so zu einem Einwurf kommt. Den bringt Jurasek nach Vorlage von Nsoki per Flanke rein und findet Kadarjabek am zweiten Pfosten, der sehenswert zum 2:2 einköpft. Das war aber noch nicht die letzte Szene, sondern die letzte Szene, die findet in der 95. Minute und dann anschließend bis zur 104. Minute statt. Guirassy steckt auf Chukwuemeka, der gegen Baumann versucht, den Ball zu spitzen. Baumann wehrt den Ball ab, wird aber von trifft auch den Fuß von Chukwuemeka und danach wird er von Fuß und Knie von Chukwuemeka am Kopf getroffen. Guirassy sammelt den Ball ein und passt ihn auf Anton. Oliver Baumann rappelt sich auf, versucht zu laufen, man sieht aber schon, dass er benommen ist, er kommt nicht mehr dran, weil der Anton kann dann ins mehr oder weniger leere Tor treffen. Benjamin Brandt gibt den Treffer und Robert Schröder greift nicht ein, obwohl es eine klar erkennbare Kopfverletzung bei Oliver Baumann gab. Es regnet danach gelbe Karten, so wie Kadarabek, jetzt habe ich 3 unterschiedliche Aussprachen von Kadarabek gesagt, es tut mir so leid, ich kann es einfach nicht, liebe Hoffenheim-Fans. Anton Stach, Tomuncu und der Mannschaftsarzt von Hoffenheim, der sieht sogar noch rot, die anderen haben alle nur gelb gesehen. Am Ende ist es dann vorbei und wir haben ein heiß diskutiertes 3:2 für den BVB in Hoffenheim. Ich glaube, Lisa, wir können fast nicht anders, als mit der Szene auch einzusteigen, oder? Was ist denn deine Meinung dazu?
Ja, du greifst quasi schon vorweg, was vielleicht am Ende dann bei mir auch Moment des Spieltags sein wird. aber können wir gerne schon mal drüber sprechen. Also ich glaube, es ist die richtige Entscheidung gewesen, aus folgenden Gründen aus meiner Sicht, weil es eben kein Foulspiel der Dortmunder war, sondern es war ein Zusammenprall, beide gehen zum Ball hin. Man muss auch sagen, Baumann kommt sehr energisch raus und da muss man vielleicht sogar dann, wenn das Tor nicht fällt, über einen Elfmeter sprechen. Also wenn Chukwuemeka zuerst am Ball ist und ja, man kann es vielleicht nicht ganz eindeutig auflösen oder sehen. Für mich ist er diesen Ticken eher am Ball und deswegen ist es für mich kein Foulspiel. Und ja, es ist ein Kopftreffer und normalerweise ist die Regel ja auch so, dass gerade jetzt bei Kopftreffern die Schiedsrichter sensibler sind. Ich glaube, was dieser entscheidende Faktor war, ist, dass Baumann sich versucht hat, wieder aufzuraffen, zwar taumelnd durch den Strafraum gelaufen ist, aber dadurch, dass er relativ schnell wieder versucht aufzustehen, war das vielleicht für den Schiedsrichter auch der Impuls, okay, es geht, also er ist nicht komplett irgendwie bewusstlos oder irgendwie niedergeschlagen, auch ja, wenn er taumelt. Und dadurch, dass relativ schnell dieses Tor gefallen ist, und es hat ja nicht noch ewig gedauert, sondern es ist ein relativ schnelles Tor, glaube ich aus meiner Sicht, dass es dann doch die korrekte Entscheidung ist, auch wenn es sehr brutal aussieht und auch wenn Baumann wirklich benommen war. Aber aus diesen Gründen, sage ich, kann man den Treffer geben.
Ja, also ich glaube, du hast mit allem recht. Ich glaube, das ist auch, also das ist auch die Meinung des DFB und das ist auch so der Konsens, der sich durchsetzt. Ich sehe ehrlich gesagt das mit dem Elfmeter immer noch nicht so, dass es sonst Elfmeter für Dortmund gewesen wäre, denn ich finde, beide haben nicht die Kontrolle über den Ball und Baumann spielt den Ball, auch wenn er energisch reingeht, aber dasselbe macht ja Chukwuemeka und Chukwuemeka gefährdet die Gesundheit von Oliver Baumann. Mit seinem Hereinstürzen. Und dadurch, dass er die Kontrolle über den Ball meiner Meinung nach nicht hat, ist es jetzt auch kein riskantes Hereinstürzen von Oli Baumann, sondern er geht halt zum Ball. Und dann passiert dieser Unfall. Ich glaube, das ist die Konsensmeinung und der kann ich mich auch anschließen. Ich glaube aber letztlich zeigt das halt eine Lücke im Regelwerk auf. Also es kann doch nicht der Sinn des Spiels sein, dass wenn der Torhüter, das ist halt eine exponierte Position, wenn der so verletzt wird, dass er nicht weiterspielen kann, dann darf so ein Treffer nicht zählen. Das ist doch nicht im Sinne des Spiels. Und wenn es jetzt nicht hier um Champions League und um Klassenerhalt ginge, dann hätten wir, glaube ich, auch ein bisschen mehr Ruhe, wenn das jetzt einfach irgendwie 7. Spieltag ist und beide stehen eigentlich eh da, wo sie wollen und die Konkurrenz hat verloren, dann reden wir, glaube ich, auch so drüber, dass wir sagen, oh, das war jetzt ja echt ungünstig, ist ja komisch, dass das nicht besser geregelt ist in den Regeln. Und ich finde aber, es gibt dann eine Ebene, die damit dazukommt. Also Gesundheitsgefährdung wird immer mehr in den Mittelpunkt bei Bewertungen von Fouls gelegt und das finde ich auch gut so. Also ist eine Aktion gesundheitsgefährdend, dann kann sie auch, wenn sie ein Unfall ist, kann sie mit Rot bewertet werden. Haben wir bei Palinho unter anderem gesehen. Merlin Röhl hat auch mal eine ähnliche rote Karte gesehen. Mitchell Weiser hätte eine solche rote Karte sehen sollen, hat sie aber nicht gesehen. Und ich finde das gut. Das ist richtig so, denn das sieht zwar ungerecht aus, weil dann die Absicht so ein bisschen rausgenommen wird, aber die Gesundheitsgefährdung sollte schon einfach das größere Kriterium sein. Das hatten wir ja unter anderem auch beim Werder-Spiel, wenn da jemand auf den Knöchel tritt, ich finde das gut, dass darüber gesprochen wird, ist das jetzt oberhalb des Knöchels, ist es dann gleich rot, weil es eben gesundheitsgefährdend ist, auch wenn das auch kein willentliches und böses Foul war. Und nach diesem Aspekt darf so ein Treffer eigentlich nicht zählen, aber es ist eben von den Regeln noch nicht abgedeckt. Was ich allerdings wirklich schwierig finde, ist die Art und Weise, wie damit wieder im Stadion umgegangen wurde. Also dass ich weiß, dass laut Protokoll Benjamin Brandt und Robert Schröder alles richtig gemacht haben. Weil wofür soll er ihn dann rausschicken? Wenn er das Spiel nicht unterbrochen hat wegen der Kopfverletzung, das war sauschwer zu sehen, weil eben Oli Baumann aufsteht, was aber auch grotesk ist, weil wir machen es ihm zum Vorwurf, dass er weiterspielen wollte, aber egal, ist es leider so, gibt es keinen Grund einzugreifen. Aber es gibt doch trotzdem die Kommunikation und die Wirkung nach außen. Wie, also wir sind jetzt im 8. VAR-Jahr und wir müssen immer noch dieses Scheiß-Thema besprechen, dass es manchmal sinnvoll ist, sich einfach was anzugucken. Und dann kommt halt ein Aspekt mit rein, den ich, ja, zumindest bedenkenswert finde, wenn er denn stimmt. Ich habe gehört, allerdings nur aus einer Quelle, deswegen mit aller Vorsicht, dass sobald du zum Monitor gehst als Schiedsrichter, das als kleiner Minuspunkt in deiner Bewertung mit eingearbeitet wird. Ich weiß nicht, ob das genauso ist. Werde ich jetzt bald mal rausfinden. Vielleicht meldet sich Alex direkt. Ansonsten habe ich auch bald einen Termin in Köln und da kann ich das erfragen. Aber wenn das so ist, dann ist das halt einfach fatal für solche Entscheidungen. Denn es wird komplett anders wahrgenommen im Stadion, wenn du es dir nochmal anguckst und wenn du dann hingehst zur Hoffenheimer Bank oder zum Kapitän und sagst, es ist sau doof, aber ich kann nichts machen, weil ABC. Alles, was du gerade gesagt hast, Lisa. Dann regen die sich immer noch auf. aber es ist einfach was anderes. Und eben nicht zum Monitor zu gehen und dann aber halt mit gelben Karten um sich zu schmeißen, die wahrscheinlich alle gerechtfertigt waren. Und sicherlich war auch die rote Karte gerechtfertigt. Natürlich werden die irgendwas gesagt haben. Aber das sieht einfach so schlecht aus. Es ist so unsouverän und es ist einfach, sorry, das ist dieses Paragraphenreiten, was sie manchmal machen, dass sie dann einfach nicht checken, was hier gerade passiert. Denn es geht für Hoffenheim um den Abstieg. Die könnten jetzt noch reingezogen werden. Heidenheim könnte vorbeiziehen an Hoffenheim. Also es ist ja auch völlig verständlich, dass die sich so aufregen, auch wenn ich mir natürlich eine Welt wünschen würde, in der Schiedsrichterentscheidungen einfach mal akzeptiert werden und es weniger Hass gibt. Aber es ist nachvollziehbar, woher er kommt. Und das sind quasi meine Gedanken, die ich dazu habe. Sorry, jetzt habe ich schon wieder so lange monologisiert. Warum ich einfach ein ungutes Gefühl habe, wenn ich an diese Szene denke. Weil ich glaube, dass man sich da trotzdem wieder ein bisschen im Weg gestanden ist, weil man alles so überkorrekt machen wollte, was ja auch richtig eigentlich ist. Aber naja.
Vielleicht ist das ja auch ein Punkt, den man auch ins Regelwerk oder für die neue Saison mit reinnimmt. Genau wie du das auch gesagt hast bei den Foulspielen. Man hat es ja auch bei Maximilian Arnold gesehen, der rot bekommen hat, weil er oberhalb des Knöchels getroffen hat, dass dieses Trefferbild eindeutig festgelegt ist. Auch da, das ist auch so eine Sache, muss man dafür rot geben, aber es gibt diese Regel und es ist so festgelegt, was ich auch gut finde, weil auf die Gesundheit geachtet wird, vielleicht muss eben in Sachen Kopftreffer dann auch ab der neuen Saison oder das mit ins Regelwerk eingehen, dass sobald es einen Kopftreffer gibt, das Spiel unterbrochen wird. Also dass es gar nicht dann mehr weiterlaufen darf oder wenn es dann weiterläuft, wie in dem Fall von Borussia Dortmund, dass der Treffer dann halt nicht zählt, weil es diesen Kopftreffer gab. Vielleicht muss man da dann doch noch mehr auf die Gesundheit der Spieler achten und das dann einfach eindeutiger regeln, damit man diese Diskussionen jetzt dann auch nicht führen muss.
Ja, aber weißt du, was dann leider auch passieren wird? Das ist mir schon mal aufgefallen in irgendeinem Europa-League-Spiel, was ich auf dem Second Screen geguckt habe. Deswegen erinnere ich mich jetzt gerade nicht mehr an den Spieler. Aber das machen jetzt Spieler auch manchmal schon, dass sie liegen bleiben und sich den Kopf halten, weil sie wissen, dann unterbricht der Schiedsrichter. Also es ist auch undankbar, auch für die Schiedsrichter und den DFB, weil halt Spieler jede Lücke ausnutzen und sich einfach verhalten wie, naja, Egoisten, die halt ein Spiel gewinnen wollen, ist ja auch verständlich und so weiter. Aber das kommt ja leider auch mit dazu. Also wenn du das machst, dann halten sich alle jetzt immer, egal wo sie getroffen werden, den Kopf und der Schiedsrichter kann es nicht gesehen haben, immer, ob es auch wirklich ein Kopftreffer war und muss dann eigentlich unterbrechen. Aber es sollte eben vielleicht dann doch eine Regelanpassung geben, was passiert, wenn der Torhüter auch durch einen Unfall aus dem Spiel genommen wird. Mhm. Wo ja eigentlich der Fairplay-Gedanke würde sagen, Dortmund spielt den Ball raus. Das will ich jetzt niemandem zum Vorwurf machen, dass du in dieser Situation das nicht tust. Aber eigentlich ist das doch der Fußball, den wir haben wollen würden. Und dann könnte man doch überlegen, kriegen wir das über Regeln abgedeckt? Und wenn nicht, okay, passiert ja auch nicht so häufig, offensichtlich, aber vielleicht sollte man drüber nachdenken.
Ja, vielleicht gibt es die perfekte Regel auch nicht. Ich würde jetzt auch, wie du gesagt hast, dem BVB da keinen Vorwurf machen, weil im Endeffekt der Schiri lässt weiterlaufen. Das passiert ja auch alles in der Geschwindigkeit. Wahrscheinlich als abschließender Spieler, du merkst das gar nicht. Das war auch so ein bisschen auf der anderen Seite vom Tor. Du checkst gar nicht, was passiert da. Du siehst, das Tor ist leer, der Torwart ist irgendwie rausgekommen und dann schließt du ab und dann machst du das Tor, vor allem auch in der Situation. Ich glaube, da kann man gar nicht so viel sagen, aber ich glaube, so was ich auch aus eurer Diskussion mitgenommen habe und was ich mir auch gewünscht hätte, ist, dass da der VAR, also dass es einfach einen Check gibt, dass du das Gefühl hast, dieser Schiedsrichter hat diese Situation, die ja durchaus komplex ist. Wir merken es ja hier, wie lange man darüber reden kann und wir merken es auch in sozialen Medien, wie unterschiedlich auch darüber diskutiert wird, nicht nur von den Fans der einzelnen Vereine, sondern auch von neutralen Fans, Zuschauern. Und da frage ich mich dann halt wirklich, wenn das doch so schnell passiert in dieser Szene und du das Gefühl hast, boah, ich konnte das alles gar nicht so schnell erfassen, da gibt es ja doch mittlerweile diese Möglichkeit zu sagen, hey, da ist ein Tor gefallen und ich weiß nicht, ob es ein reguläres Tor war. Ich würde es mir gerne in Ruhe anschauen und dann macht dir keiner einen Vorwurf. Und sogar im Gegenteil. Also ich hätte mich gefreut, weil ich das Gefühl habe, so, boah, man kann das gar nicht so schnell erfassen, diese Szene. Und wir merken es auch jetzt, im Nachhinein gibt es so viele verschiedene Ansätze, das zu bewerten. Und dann, wenn du dann dich natürlich für einen entscheiden musst, kannst du ihn aber, finde ich, besser belegen, weil du sagst, ich habe mir das lange angeschaut und ich, so wie mein VAR-Team, sind zu dem Schluss gekommen, so und so ist das jetzt gewesen und so musst du dann nach den Regeln gehen und dann ist es okay, egal wie du entscheidest wahrscheinlich. Natürlich wirst du dann immer noch Beschwerden bekommen, aber ich finde, du hast dann einfach einen besseren Standpunkt zu argumentieren und das hätte ich mir gewünscht, weil das wirklich eine ja, finde ich auch, sehr komplexe Situation ist. Zumal ja dann auch noch die Ausgangssituation so ist, dass der eine im Abstiegskampf und der andere um die Champions League noch kämpft und so weiter und so fort. Das macht es ja noch brisanter im Endeffekt.
Ja, und wusst ihr, wer richtig froh darüber ist, dass auch wir jetzt hier eine Viertelstunde darüber reden und noch nicht über sonstige Spiele? Ich glaube, zwei Parteien vor allem. Serhou Guirassy, der den Elfmeter verschossen hat. Und die komplette Defensive von Dortmund. Denn das ist ja das eigentliche Ding, dass sie es wirklich aus einer Phase der absoluten Kontrolle heraus schaffen, noch das 2:2 zu kassieren. Also Lisa, wenn wir vielleicht nochmal versuchen, aufs Sportliche zurückzukommen, was ist denn dazu zu sagen?
Also erstmal völlig unnötig und irgendwie gefühlt wieder der alte BVB, der in der 91. Minute oder 89. da noch das 2:2 kassiert. Andererseits auch der BVB, und das ist das Positive, was hervorzuheben ist, dass sie eben in der 95. Minute, und ja, wir haben das jetzt diskutiert, ein umstrittenes Tor machen, aber alleine, dass sie eben nochmal diesen letzten Punch haben, dieses 3:2 zu machen, zeigt, dass der BVB gerade auf einem richtig guten Weg ist. Und dieses böse Wort Mentalität, dass man das jetzt mal wieder rausholen kann und den Dortmundern auch mal zugutehalten kann, dass sie offenbar unter Niko Kovac genau das jetzt wieder entwickelt haben. Gerade mental sind sie einfach stabiler geworden. Ich würde auch vermuten, dass sie physisch etwas stärker geworden sind, dass Niko Kovac genau da angesetzt hat, dass sie nämlich Spiele in der 95. Minute noch entscheiden und gewinnen können. Also es ist zumindest das, was mir aufgefallen ist, dass sie einfach robuster sind, sowohl körperlich als auch mental, dass sie disziplinierter sind. Ja, das 2:2 nicht unbedingt, also es trifft jetzt nicht immer nur auf das Abwehrverhalten zu, sondern auf diese Mannschaft insgesamt. Und trotzdem, es ist hinten noch immer ein bisschen fragil, aber gerade auch, was ja ein ganz großer Punkt unter Nuri Sahin war, dass sie offensiv kein Konzept hatten und sehr viel Ballbesitz haben. Sie haben tatsächlich in der Liga den zweitmeisten Ballbesitz, also hinter Bayern. Und unter Nuri Sahin haben sie sich oft schwer getan, da offensiv irgendwie ja, sich Chancen zu kreieren oder da irgendwie aus diesem Ballbesitz mehr zu machen. Ich habe das Gefühl, dass Niko Kovac ihnen einfach einen klareren Plan jetzt mit an die Hand gegeben hat oder ja, sie zumindest offensiv bessere Abläufe haben. Und grundsätzlich, also ich rede jetzt auch schon wieder viel zu viel, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass Niko Kovac gerade im Moment genau der richtige Trainer ist und Hans-Joachim Watzke hat es im Sportstudio gesagt, sie werden in die neue Saison mit Niko Kovac gehen, halte ich für eine gute Entscheidung, dass der BVB einen erfahrenen Trainer jetzt hat, der auch für mich diese gewisse Gelassenheit hat, was mir bei Nuri Sahin zum Beispiel gefehlt hat, der immer noch ein bisschen angespannt wirkte, der ein bisschen unsicher wirkte. Und Niko Kovac hat für mich irgendwie eine entspannte, lässige Art. Und ja, das passt gerade ganz gut zum BVB. Und trotzdem diese Strenge, also trotzdem diese nötige Strenge, die man beim BVB irgendwie braucht, diese Mannschaft dann auch zusammenzuführen, ja, dass sie so als Mannschaftsgefüge funktionieren und irgendwie ja auch einfach wieder ein bisschen mehr die Basics im Moment zeigen. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, gerade eine gute Phase, die Borussia Dortmund hat und eben genau dieser Lauf, den sie jetzt haben zum Endspurt, der ihnen vielleicht sogar nochmal die Tür Richtung Champions League öffnen kann. Deswegen fand ich das, obwohl sie zwei Gegentore kassiert haben, ein gutes Spiel vom BVB.
Also würde ich auch zustimmen, es war ein gutes Spiel und dann auch ein verdienter Sieg. Und gerade der Punkt der Physis, ich meine, Waldemar Anton macht den Lauf von ganz nach hinten nach ganz vorne und erzielt dann das Tor. Und es gab ja auch noch Hoffenheimer Verteidiger, die das hätten verteidigen können. Also Dortmund waren diejenigen, die da am schnellsten geschaltet haben bei dieser Szene, die wir zu lange besprochen haben. Und ich würde dir auch zustimmen, also für mich ist der BVB auch aktuell Kandidat Nummer 1, eben diesen vierten Platz sich noch zu holen, wegen des Momentums, was man hat. Und weil eben viele Dinge passen. Ich bin aber ehrlicherweise bei ganz vielen anderen Sachen noch viel skeptischer, glaube ich, als du. Also ich halte das mit Niko Kovac für keine gute Entscheidung. Ich glaube, sobald sich Teams wieder hinten reinstellen gegen den BVB, dann sehen wir wieder ein Flankengewitter und es wird nichts funktionieren. Ich glaube auch nicht, dass Julian Brandt, nur weil er jetzt gegen Hoffenheim ein gutes Spiel gemacht hat, wieder immer gute Spiele machen wird, sondern das ist genau das Julian Brandt-Phänomen, dass man manchmal denkt, er ist Weltklasse und dann kommt der nächste Spieltag. Also ich will es jetzt auch nicht kleinreden, es war ein sehr, sehr gutes Spiel, war auch, also wirklich ein herausragendes Spiel von Julian Brandt, aber habe ich halt jetzt schon so oft gesehen und danach nicht mehr, als dass ich mich davon jetzt nochmal mitreißen lassen würde. Und mir fällt eben auf, wie Niko Kovac den BVB umbaut. Ich verstehe das auch. Also für die jetzige Situation ist es wirklich das Richtige. Du hast halt mit Metscher und Can auf der 6, beziehungsweise Can geht ja auch manchmal in die letzte Kette, je nachdem, was Ben Sebaini macht, und mit Riasson. Aber du hast halt quasi, das ist jetzt ein Kämpferteam geworden. Also so wirklich, das, was ja auch Sebastian Kehl immer mal wieder gesagt hat, Lars Ricken hat es, glaube ich, gesagt, wir wollen Malocher-Fußball spielen. Ich kann das Wort eigentlich ehrlich gesagt nicht hören, das ist mein M-Wort, also nicht Mentalität, sondern Malocher-Fußball möchte ich einfach nicht mehr hören. Was soll denn das überhaupt sein? Jeder Fußball muss gearbeitet werden. Schaut euch mal die Zweikampfwerte von Florian Wirtz an. Aber egal, macht es halt. Ich glaube nicht, dass es langfristig funktioniert für die Saison jetzt, aber ist alles super. Und in dem Spiel war es auch verdient, dass man gewonnen hat. Das Thema mit den Strafstößen würde ich nochmal ansprechen. Also, dass das nach Sebastian Haller gegen Mainz 05 nochmal passiert und nachdem du mit Emre Can jetzt dann jemanden hattest, der es geschafft hat, eine gute Quote zu haben, so habe ich es zumindest abgespeichert, verstehe ich nicht, warum dann Guirassy treten muss und ihn dann so tritt, wie er ihn tritt. Der war nämlich einfach richtig schlecht und das wäre die Entscheidung gewesen. 2-0, du glaubst ja wohl nicht, dass Hoffenheim mit dem Ansatz, den Hoffenheim wiederum hatte, alles auf Touré und wir hoffen mal, dass Kramaric wieder in Frühjahrs-Kramaric-Form ist. Ist er auch, aber hat halt nicht gereicht in dem Spiel. Also ich bin bei Dortmund, ich verstehe es total, dass die Fans das anders sehen, dass sie da nicht so skeptisch sind, weil du willst dich ja auch mitreißen lassen und dieses Spiel gegen Barca war halt auch toll und das habe ich nicht gesehen, also vielleicht, wenn ich das über 90 Minuten gesehen hätte, würde ich es anders bewerten, aber ich bin immer noch skeptisch, muss ich so ehrlicherweise sagen.
Man muss bei Borussia Dortmund grundsätzlich immer skeptisch sein, da gebe ich dir recht und dennoch habe ich das Gefühl, dass Dortmund sich jetzt auch mal wieder ein Stück weit neu erfinden muss oder auch mal wieder einen anderen Weg gehen muss, weil, also ist jetzt nur mein Gefühl, ich bin auch nicht nah genug dran, aber ich habe das Gefühl, dass die Menschen sich schon irgendwie, und auch ich weiß, dass du das Wort nicht magst, das habe ich jetzt abgespeichert, sich schon wieder so ein bisschen nach Malocher Fußball auch sehen, dass sie halt einfach wieder eine Mannschaft sehen möchten, die füreinander einsteht, die so eine mannschaftliche Geschlossenheit hat. Patrizia kann es vielleicht sogar noch besser beurteilen und deswegen glaube ich, dass Niko Kovac, das hat er bei der Eintracht übrigens nämlich auch immer so hinbekommen, also das war die große Stärke unter Niko Kovac bei Eintracht Frankfurt, dass sie halt einfach aus einer mannschaftlichen Geschlossenheit agiert haben und dass er es geschafft hat, ein Team zu formen. Ja, und die hatten nicht unbedingt immer alle diese Qualität und waren auch immer dem Gegner oft unterlegen, aber trotzdem haben sie im Kollektiv funktioniert. Und ich habe das Gefühl, dass bei Borussia Dortmund genau das halt jetzt irgendwie gerade mal wieder gebraucht wird, dass sie mal wieder als Kollektiv funktionieren. Sie haben für mich sehr viele gute Einzelspieler, aber das ist so ein bisschen dieses Paris Saint-Germain-Phänomen. Das hilft dir halt nichts, wenn du sehr viele gute Einzelspieler hast, aber sie im Kollektiv nicht funktionieren. Ich habe das Gefühl, dass Niko Kovac der richtige Trainer dafür sein könnte. Ob er das richtige Offensivkonzept für Borussia Dortmund hat, das weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt einfach mal wieder an der Zeit ist, dass man wieder eine Dortmunder Mannschaft sieht auf dem Platz. Und vielleicht auch mal wieder so ein bisschen back to the roots geht, so ein bisschen das frühere Borussia Dortmund ist, dass man junge Spieler hat, ja, das hat man, dass man, ich sag mal, so Spieler wie Collins und Brown hat, dass man die mal wieder bei Borussia Dortmund sieht. Jungs, die Bock haben zu zocken, die Bock haben auf Bundesliga-Fußball, die einfach nur froh sind und alles dafür geben, in der Fußball-Bundesliga zu spielen. Und der BVB hat für mich da im Moment zu viele egozentrische Spieler oder zu viele Spieler, die sich vielleicht manchmal ein bisschen zu wichtig nehmen und so ein bisschen über diesen Dingen stehen. Und dann genauso ein Julian Brandt-Phänomen, der dann mal ein gutes Spiel macht und jetzt vielleicht dann auch wieder ein Stück weit denkt, keine Ahnung, er spielt jetzt wieder die Sterne vom Himmel, aber dann im nächsten Spiel halt wieder nichts von ihm zu sehen ist. Also so, ich weiß nicht, ob man jetzt verstanden hat, was ich meine, aber ich glaube, dass es mal wieder wichtig ist, dass der BVB eine Mannschaft formt und vor allen Dingen wieder Spieler einbaut, die einfach Bock haben, Bundesliga zu spielen und die nicht über ihren Namen kommen.
Mhm. Ich sehe, was du meinst. Das ist ja auch, im Endeffekt sind ja die jungen Wilden zum Teil zur Eintracht abgewandert. Also Collins kam ja vom BVB und Knauf ja auch, die beim BVB ja nicht so wirklich Fuß fassen konnten oder zumindest nicht die Chancen bekommen haben, dort Fuß zu fassen. Und ich glaube, die Eintracht ist da aktuell eher die Adresse für eben solche jungen Spieler, weil es dort auch so gelebt wird. Du sagst es richtig, Lisa, ich glaube, der BVB setzt da auch einfach irgendwie auf andere Spieler, auf andere Ansätze. Aber ich glaube auch, dass für so eine Situation, gerade jetzt, wo du abgerutscht bist, wo du jetzt irgendwie so ein Comeback starten musst, Niko Kovac der richtige Mann ist, der jetzt auch so Feuerwehrmann-mäßig, also auch wenn es jetzt nicht um Abstieg geht, aber ne, für Borussia Dortmund ist das jetzt auch schon eine Feuerwehrsituation, der da einfach diese Physis reinbringt, dieses Mannschaftskollektiv, wie du es alles gesagt hast, finde ich auch, ja, langfristig, wie du Max gesagt hast, bin ich da auch ein bisschen skeptisch, ob das dann der Weg sein kann, muss man dann halt schauen. Ich glaube auch nicht, dass es für die Ansprüche, die Borussia Dortmund eigentlich hat, reicht. Auch nicht der Fußball, den sie, glaube ich, so spielen lassen wollen. Offensiv zumindest. Da sehe ich Niko Kovac jetzt nicht, weil wir es auch in den letzten 3, 4 Stationen von ihm gesehen haben, dass das eben einfach auch nicht sein Ball ist. Aber ich glaube, für den Moment reicht das. Und da muss man schauen, wie lange dieser Moment denn noch anhält und wie lange man das noch braucht. Und ob es dann wiederum, wie Lisa gesagt hat, wieder einen neuen Impuls braucht oder sich Borussia Dortmund dann mal wieder neu erfinden muss. Aber ja, ich würde mir auch wünschen, dass man da wieder dieses alte Muster sieht mit jungen Spielern. Junge Engländer waren es ja sehr, sehr häufig bei Borussia Dortmund, die sich da irgendwie einfach in den Fokus spielen und begeistern. Und das ist irgendwie aktuell so ein bisschen ja verloren gegangen. Aber ich glaube, das ist aktuell auch nicht das Problem vom BVB. Die haben da, glaube ich, andere, ja, Dinge, wo sie ansetzen müssen.
Ich wünsche mir im BVB, in dem sich nicht Aki Watzke ins Sportstudio setzt und dann einfach bekannt gibt, dass man auf jeden Fall mit Niko Kovac verlängert. Und ich mir nicht sicher bin, ob es da vorher nochmal die große Runde gab, in der man diese Entscheidung gemeinschaftlich getroffen hat. Wenn es so war, alles gut. Ansonsten, naja, vielleicht eine Abhängigkeit von einem Menschen, der vielleicht auch gar nicht mehr so tief im aktuellen Fußball drin ist, wie er zu sein glaubt. Noch ganz kurz 2, 3 Worte zu Hoffenheim, aber ich halte es wirklich kurz, denn die Hoffenheim-Fans wissen selber, es ist absolutes Chaos und Durcheinander. Natürlich verletzt sich wieder ein Innenverteidiger, deswegen ist es irgendwie ein bisschen gemein, da drauf rumzuhacken, aber das war defensiv nicht so gut. Geiger im Mittelfeld total schlecht, ganz, ganz weit entfernt von der Form, die er früher mal hatte. Keiner der Einwechselspieler, bis auf Jurasek vielleicht, konnte so wirklich einen Akzent setzen und ich stelle die These auf, den konnte er deshalb setzen, weil er gegen Kutu gespielt hat, der einfach so viel deutlich schlechter als Riason war im defensiven Umschalten. Also bei Hoffenheim wird das jetzt wirklich sehr, sehr spannend. Es geht jetzt auswärts zu Gladbach, auswärts zu Wolfsburg und dann spielt man zu Hause am letzten Spieltag gegen den FC Bayern. 5 Punkte Vorsprung sind es aktuell, die Hoffenheim hat. Lisa, kommt Hoffenheim jenseits der Klippe, also diesseits der Klippe, ins Ende der Saison?
Es wird doch noch mal eng, glaube ich. Gerade so die Spiele jetzt Gladbach und Bayern. Bayern hast du gesagt, ne? Ist das letzte?
Genau. Ja. Und Wolfsburg dazwischen noch auswärts.
Das ist nicht einfach. Also das Ding ist halt, aber dadurch, dass Heidenheim jetzt nächste Woche gegen Bochum schon mal im direkten Duell spielt, könnte vielleicht Hoffenheim genau von diesem direkten Duell profitieren. Ich glaube nicht, dass sie nochmal ernsthaft reinrutschen. Ich glaube, dass es tatsächlich für die 3 Teams nur noch um den Relegationsplatz geht. Mein Gefühl.
Ich würde es auch genauso sehen. Und es gibt 2 Gründe dafür. Wolfsburg und Gladbach. Also, ihr wollt mir wohl nicht erzählen, dass das klare Siege für die jeweiligen Heimteams sind. Also, irgendjemand von denen wird schon Punkte lassen gegen Hoffenheim. Und dann war es das ja schon. 5 Punkte bei noch 9 zu vergebenen. Das reicht dann schon. Patricia, du siehst es, glaube ich, ähnlich, so wie du nickst.
Ja.
Gut, dann hätten wir das geklärt. Und wie es beim BVB weitergeht, das werden wir ausführlich besprechen. Jetzt erstmal Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, dann bei Leverkusen. Das wird natürlich nochmal eine Herausforderung. Und anschließend am 34. Spieltag zu Hause Holstein Kiel. Kann man sich irgendwie auch, also man kann sich alles vorstellen beim BVB, auch wenn die jetzige Situation sehr gut ist, so haben wir es ja auch bisher eingeordnet. 3 Punkte Rückstand sind es auf den Champions League Platz, aber man muss ja sagen, nach allem, was beim BVB los war, wäre ja auch die Europa League zwar nicht den Ansprüchen angemessen, aber es wäre zumindest ein blaues Auge, mit dem man davon käme. Und da liegt man ja jetzt gerade sehr gut im Rennen. 1 Punkt Rückstand noch auf Rang 5, 1 Punkt Vorsprung ist es auf Rang 7. Das ist die aktuelle Situation beim BVB. Und jetzt gehen wir aber richtig rein in den Abstiegskampf und landen in Bochum beim VfL. Und da fällt das das Tor, das dieses Spiel sehr, sehr lange prägen wird, in der 17. Minute. Trimmel bringt eine Ecke für Union nach innen, die im ersten Versuch noch geklärt wird. Hollerbach nimmt den abgewehrten Ball dann Volley aus der Distanz. Der wird von Wittek noch so abgefälscht, dass Timo Horn keine Chance hat. Und so geht eben Union in Führung in einem Spiel, in dem von Union sonst offensiv gar nichts zu sehen ist. Also sie haben genau einen Schuss in der ersten Hälfte und einen Expected Goals Wert von 0,01 nach dieser ersten Hälfte. Allerdings muss man auch sagen, die Ecke entsteht, weil Medic den Ball vertändelt. Also es ist jetzt nicht so komplett nur Unglück, was da dem VfL passiert ist, sondern man hat da schon auch mit eigenen Fehlern zu beigetragen. Wittek und Medic haben dann auch kleinere Chancen für Bochum. Die zweite Hälfte beginnt dann mit einem Pfostenschuss von Ilic, der wurde eingewechselt und hat ein gutes Spiel gemacht. Geht dann weiter mit einem Pfostenschuss von Tom Kraus, also auf der anderen Seite. Dann gibt es eine Schrecksekunde bzw. Schreckminuten. Jogo Late wird frontal von dem Ball im Gesicht erwischt und nach allem, was man weiß, am Kehlkopf getroffen. Er muss lange behandelt und ausgewechselt werden. Das Spiel ist für fast 8 Minuten unterbrochen und im Grunde direkt nach Wiederanpfiff dieses Spiels gibt es dann einen Luftzweikampf zwischen Leopold Querfeld und Danny De Witt auf der Strafraumkante. De Witt fällt erst außerhalb des Strafraums, das Ziehen von Querfeld hat aber schon innerhalb des Strafraums begonnen. Eigentlich haben wir gelernt, oder ich habe gelernt bei Colinas Erben, dass beim Ziehen nicht das Beginnen des Ziehens, sondern das, wo es wirksam wird, gepfiffen wird. Das ist aber in der Regel so, dass jemand außerhalb des Strafraums schon anfängt zu ziehen und im Strafraum fällt dann der Angreifer und dann gibt es eben den Elfmeter. Hier ist es jetzt anders. Es gibt nach VAR-Eingriff, schaut sich Dennis Aitekin an, gibt es Strafstoß, vielleicht weil das Gleichgewicht von De Witt schon so sehr außer Kontrolle war, auch schon innerhalb des Strafraums. Bero tritt an und scheitert im ersten Versuch, aber im zweiten macht er dann den Nachschuss rein zum 1:1. Dann passt Bernardo den Ball ins eigene Tor, aber Timo Horn kann ihn gerade noch abgrätschen, das wäre sehr kurios gewesen. Und in der 10-minütigen Nachspielzeit gibt es im Grunde nur eine größere Chance und die pariert Renault klasse gegen De Witt. Und dann, Patricia, ist dieses Spiel vorbei und Bochum spielt eben 1:1 und hat in Person von Dieter Hecking sehr, sehr schlechte Laune. Das haben auch sämtliche MedienvertreterInnen zu spüren bekommen, sowohl Laura von Torra bei der Zone als auch danach auf der Pressekonferenz. Ich habe die PK nicht gesehen, aber wenn ich hier schon den Teaser sehe beim Kicker, hört auf, mir so blöde Fragen zu stellen. Vermute ich, er konnte seine schlechte Laune rüber retten in die PK. Kannst du sie verstehen, diese schlechte Laune von Dieter Hecking?
Ja, kann ich verstehen, im Abstiegskampf, ehrlich gesagt. Ich sag's mal so, das war schwere Kost. Ich habe hier auch stehen als allererstes in meinen Notizen erste Viertelstunde ziemlich intensives Spiel, was Zweikämpfe angeht. Da weißt du eigentlich schon Bescheid. Und ich habe auch sehr lange gebraucht, mir eine erste Notiz zu machen, weil ich immer so, ich hatte so im Kopf, boah, du musst dir jetzt unbedingt was aufschreiben, du musst doch über dieses Spiel reden. Und genau in dem Moment fallen einfach so mehrere Spieler übereinander im Mittelfeld. Und ich dachte mir so, ja, vielleicht ist es das auch einfach erstmal. Und es war es auch ganz lange Zeit. Du hast es gesagt, diese Ecke, das Tor nach Ecke hat dann dieser abgefälschte Schuss, hat dann, glaube ich, das Spiel geprägt, einfach weil Union dann auch wirklich gar nicht mehr musste. Also Union stand sowieso nicht im Verdacht, offensiv da jetzt ein Feuerwerk abzubrennen, aber nach diesem Führungstreffer sowieso nicht mehr. Also die haben ja komplettes Zentrum dicht gemacht. Bochum hat dann auch gar keine Wege gefunden und war auch überfordert, wenn dann Union mal mit 1-2 Leuten angelaufen ist. Da hast du direkt gemerkt, die wissen nicht mehr, was passiert. Dann haben sie den Ball langgeschlagen und irgendwie auf den zweiten Ball gehofft, was nicht funktioniert hat. Es hat sich ja auch Hecking was einfallen lassen mit Hofmann, den er ja irgendwie auf die Zehen gestellt hat. Wahrscheinlich so als ein bisschen tiefer stehenden Zielspieler. Ist in der ersten Halbzeit irgendwie gar nicht aufgegangen, muss man sagen. Ja, und das war es eigentlich schon fast. Und dann muss man sagen, hat Union Bochum selbst irgendwie ins Spiel geholt. Also man muss schon sagen, Bochum wollte, war auch leidenschaftlich dabei, hat es versucht, aber du hast gemerkt, das ist halt sehr limitiert und die stehen halt vielleicht auch nicht aus Pech auf dem letzten Platz, sondern das reicht halt aktuell einfach nicht. Und im Endeffekt hat's Union da mit diesem Halten bei De Witt, der ja irgendwie auch schon auf dem Weg raus aus dem 16er war, also der hatte ja gar nicht die Bewegung zum Tor, sondern raus. Ich fand, das war so unnötiger Elfer eigentlich. Und damit hat man sie ja dann ins Spiel geholt. Es war auch eine Druckphase von Bochum. Die wurde ja so ein bisschen unterbrochen durch diese Verletzungspause. Und dann hatte ich mir gedacht, oh Mist, das ist ja jetzt sehr ärgerlich, ne, dass du da diese lange Pause hast und dann vielleicht gar nicht mehr von deinem Druck profitieren kannst. Aber im Endeffekt hat Union dann alles gegeben, dass Bochum noch in diesem Spiel drin bleibt. Und ja, das war es dann im Endeffekt schon fast, auch wenn Hacking wirklich alles gegeben hat. Also der hat ja wirklich alle mit reingeworfen. Zeitweise hat Bochum ja wirklich mit so einer Viererkette vorne angegriffen. Also es waren einfach vier Offensivspieler, die da draufgegangen sind. Es war sehr flankenlastig, muss man auch sagen. Und ich glaube, da ist es auch das Problem, dass diese Flankenqualität dann halt aber auch einfach schlecht war. Also die kamen viel zu flach, die kamen nicht gefährlich. Und das war, glaube ich, das Mittel. Hat aber halt einfach nicht geklappt. Und im Endeffekt ist es dann vielleicht auch ein 1-1, was in Ordnung geht, wenn man bedenkt, dass Union zumindest leidenschaftlich verteidigt hat, nicht viel sonst für dieses Spiel getan hat. Rönno ein unglaublich gutes Spiel gemacht hat, das darf man, finde ich, auch nicht vergessen in dem Ganzen. Und Bochum zwar wollte und auch die Leidenschaft da war, das Stadion war da, aber ja, im Endeffekt kam dann nicht genug.
Und ich muss sagen, also, ich glaube, die schlechte Laune von Dieter Hecking kam daher, dass er sich eben gedacht hat, ja gut, ey, wenn wir so eine Chance wie die von De Witt nicht reinmachen, was soll ich denn hier noch tun? Und es fühlte sich, das habe ich auch bei manchen Bochum-Fans gelesen, es fühlte sich an wie der Abstieg, dass du eben in diesem Spiel es nicht geschafft hast, unter all den Umständen das noch zu gewinnen. Ich finde aber auch, und das ist jetzt nicht wichtig bei dem Interview danach am Spielfeldrand und vielleicht auch noch nicht auf der Spieltags-PK, vielleicht schon ein bisschen mehr, aber jetzt im Nachhinein schon, kann man den taktischen Plan von Dieter Hecking wirklich hinterfragen. Oder zumindest hinterfragen, warum haben ihn die Spieler so schlecht ausgeführt? Denn er hat ja selber nach dem Spiel gesagt, dass ihm es auch zu viele Flanken waren und dass die Flanken vor allem in schlechten Momenten geschlagen wurden. 22 waren es aus dem Spiel heraus. Was man aber, finde ich, dann auch noch sagen kann oder zumindest fragen kann, ist, ja, aber warum wurden denn dann so viele Spieler ausgewechselt, die kopfballstark sind? Also du siehst ja dann, der Ansatz war offenbar ein anderer und das ist auch schlau, weil gegen Union dieses ständige Geflanke hört damit auf, liebe Bundesligisten, wirklich, ich will das nicht mehr sehen. Union ist eine der besten Mannschaften, um das zu verteidigen und das freut mich für alle Union-Fans und so weiter, aber deswegen mussten die auch nichts fürs Spiel machen. Das war ja wieder klassisch Union, 5 Schüsse, ein Tor, das ist und trotzdem gutes Spiel gemacht, also will nichts dagegen sagen, aber weil halt auch Bochum geflankt hat ohne Ende. Und das war nicht der Plan, aber wenn du dann siehst, aus welchen Gründen auch immer, mental, Stadion, Form, Verfassung, Wetter, spielen deine Spieler es anders, als du es geplant hast, dann kannst du da auch drauf reagieren als Trainer. Und in der 61. Hofmann rauszunehmen, ich habe da jetzt nicht eine Verletzung gesehen, und Tim Oehrmann auch noch rauszunehmen, der ja am Schluss eigentlich auch noch immer noch mit vorne reingegangen ist, ja, also das ist halt dann, finde ich, auch nicht besonders schlau und das ist jetzt nicht allein verantwortlich dafür, dass man das nicht gewonnen hat. Aber da muss sich dann Dieter Hecking auch Kritik gefallen lassen, denn Sinn ergeben hat das meiner Meinung nach nicht, weil da war schon zu sehen, was das für ein Spiel ist, nämlich ein extremes, nervöses Spiel. Und deswegen, vielleicht hat er auch deswegen schlechte Laune, weil er das geahnt hat. Und vielleicht wollte er präventiv solche Fragen ablocken, indem er sagt, hört mir doch auf mit so einer Scheiße. Aber gut. Und auf Unioner Sicht siehst du ja, die Saison ist vorbei, aber Union ist wieder Union und jetzt können sie darauf aufbauen. Das mit dem Strafstoß, ich würde ehrlich gesagt da auch so ein bisschen noch die Szene vorher mit reinnehmen. Also Leopold Querfeld ist ein sehr junger Spieler und du siehst eben vorher Jogo Late, der offenbar ja Schwierigkeiten hatte zu atmen, der mit einer Trage vom Feld muss. Also da würde ich dann sagen, ist das schon mal okay, dass man dann eine falsche Entscheidung trifft und irgendwie einen Gegenspieler zieht, auch wenn es nicht hätte sein müssen.
Ja, ist ein guter Punkt.
Und ansonsten, ja, war Union einfach Union mit allem, was mit dazugehört. 0,27 Expected Goals hatte man am Ende. Und trotzdem haben wir noch diesen Pfostentreffer durch Ilic. Also, naja. Schauen wir, wie es weitergeht für beide Teams. Union steht auf Rang 13, 36 Punkte. Alles easy. 2 Heimspiele jetzt, Werder Bremen und Heidenheim. Dann geht's noch zum FC Augsburg. Für den VfB Bochum ist es alles andere als easy. Letzter Platz. 4 Punkte Rückstand. Lisa seufzt auch schon. Du glaubst nicht mehr so wirklich an den VfL?
Oh, ich würde es mir eigentlich wünschen, weil ich den VfB Bochum einfach mag. Und das Stadion, den Verein. Ich mag Dieter Hecking auch sehr. Finde ihn sehr ehrlich immer und irgendwie auch authentisch. Deswegen fand ich auch diesen Moment auf der Pressekonferenz irgendwie nicht unangenehm, sondern habe ihm das total abgekauft. Weil er natürlich auch sagt, naja, was fragt ihr mich denn, ob ich dann noch dran glaube? Natürlich glaube ich daran, ne? Also das ist halt, in dem Fall muss man wirklich sagen, ist es natürlich eine blöde Frage und natürlich ist es so der erste Impuls, den man als Journalist natürlich hat, wenn man weiß, okay, das nächste Spiel ist gegen Heidenheim, dann muss man natürlich fragen, wie er die Chancen jetzt sieht. Aber dass er natürlich als Trainer daran glaubt, dass sein Team das Spiel gegen Heidenheim gewinnen kann, klar, er muss, also muss er natürlich auch, sonst kann er, das hat er auch so gesagt, sonst kann er ja jetzt auch sagen, okay, ich bin da mal weg, dann macht's ohne mich so. Wenn der Trainer halt nicht mehr dran glaubt, dann können wir es halt auch ganz lassen. Und trotzdem, boah, jetzt Heidenheim, die haben ja auch jetzt echt diesen Schwung durch den Stuttgart-Sieg, ey, das wird schon echt schwer. Also es wird ein Do-or-Die-Spiel, wenn der VfL Bochum das nicht gewinnt, dann sind sie weg. Wenn sie es gewinnen können, dann wird es nochmal schön knackig. Aber das wird halt wirklich jetzt ein ganz, ganz krasses Spiel, was auch mental eine große Herausforderung sein wird.
Ja, das definitiv. Und dann wird das alles aufgearbeitet werden müssen nach der Saison. Warum ist man mit Peter Zeidler in die Saison gegangen? Gleichzeitig, also Gamboa stand ja zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder in der Startelf. Hast du auch gesehen, es gibt auch Themen, auf die man schlechtere Einfluss nehmen konnte als VfL. Ja, auswärts Heidenheim. Und sollte es dann noch eine Chance geben, dann müsste man die im Heimspiel gegen Mainz 05 nutzen. Und dann würde man am letzten Spieltag bei St. Pauli antreten. Das ist alles in allem keine schöne Situation. Für alle Bochum-Fans, die Unabsteigbaren scheinen dann doch absteigbar zu sein in dieser Saison. Aber noch ist es nicht entschieden. Jetzt könnt ihr es beweisen, ob ihr wirklich unabsteigbar seid. Das kriegt man immer entgegengebrüllt, wenn man Bochum auf einen Abstiegsplatz tippt vor der Saison. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und ja, ich verstehe den Punkt. Ihr hattet bisher immer recht. Diese Saison glaube ich nicht. Jetzt wollen wir über ein spektakuläres Spiel sprechen, was auch noch ein bisschen Würze in den Abstiegskampf bringt. Wir sprechen über das Spiel zwischen Holstein Kiel und Borussia Mönchengladbach. Denn das war aufsehenerregend. Gladbach kommt nicht so wirklich durchs Pressing von Kiel durch. Chancen haben aber zunächst beide Teams nicht wirklich. Das ändert sich nach einer Ecke von John Tolkien. Die bekommt Machino auf den Kopf und köpft sie aus kurzer Entfernung zum 1:0 ins Tor. Ist sehr schwer zu verteidigen gewesen, weil es eine sehr gut ausgeführte Ecke war. Direkt danach pariert dann Däne klasse gegen Kleindienst. Es hätte noch das schnelle 1:1 sein können. Dann grätscht Ivicic auch noch Reiz ab. Bernardsson kann kontern, scheitert aber an Omlin. Genauso wie direkt danach Skripski. Also ihr hört schon, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist viel passiert in der Anfangsphase und in der 23. Minute fällt dann auch das 2:0 für die Gastgeber. Nach einem harmlosen langen Ball wird Chiaro Dia, der gespielt hat, weil Nico Elvedi mit einer Innenbandzerrung ausgefallen ist, den Ball auf Omlin zurückspielen. Aber sein Pass verhungert komplett. Bernardsson sprintet dazwischen und direkt um Omlin herum und trifft dann auch noch ins leere Tor. Und dieser Schuss war so schwer, das hast du daran gemerkt, dass im Stadion auch wirklich erst gejubelt wurde, als der Ball über die Torlinie ist. Da haben alle die Luft angehalten. Hoffentlich macht er den rein. Ja, er hat ihn reingemacht. Nicht reingemacht hat allerdings Bernardsson dann kurz darauf seine Chance aufs 3:0. Das hätte da fallen können und ähnlich auch in einer Szene mit Rosenbohm. Der wurde allerdings von Ulrich noch so behindert, dass er nur über das Tor schießt. Schon kurz vor der Halbzeit hat allerdings auch Gladbach Chancen. Däne pariert klasse gegen Hack, der deshalb nur die Latte trifft. In der zweiten Hälfte beginnt Kiel wieder mit einer guten Chance. Omlin pariert aber den Kopfball von Machino und dann kann Gladbach treffen. Nachdem Däne in der 60. Minute eine Ecke weit aus dem Tor faustet, kommt Schwanchara an eine Flanke von Hack und verlängert sie unhaltbar ins Tor. Vielleicht wäre sogar die Flanke auch schon ins Tor gegangen, die war einfach sehr gut geschlagen und auch kaum zu verteidigen. Und in der 69. Minute, also nur 9 Minuten später, gleicht Gladbach aus. Honorar setzt sich super an der Grundlinie gegen Ivicic durch und passt auf Player, der den Ball an Gigovic vorbeilegt und ins kurze Eck trifft zum 2:2. Direkt danach hat Gladbach die Chance, in Führung zu gehen, aber Däne verhindert das zunächst noch. Das ist dann auch insofern wichtig, weil dann auf der anderen Seite Kiel wieder in Führung gehen kann. 76. Minute. Kiel bleibt bei einem Angriff einfach in der Szene. Gigovic kommt links am Strafraum zum Schuss und Omlin sieht da auch nicht so ganz perfekt aus. Es steht 3:2. Aber war es das schon? Nein, das war es noch nicht. 86. Minute. Kleindienst erkennt aus der Drehung heraus, dass Becker zu weit eingerückt ist und Honorar so komplett frei ist. Er passt auf Honorar und der kann mit dem ersten Kontakt schießen und treffen zum 3:3. Und war es das? Nein, das war es immer noch nicht. 91. Minute. Kleindienst köpft eine Ecke. Kies aus dem Strafraum, aber Porat bringt den Ball nochmal nach innen. Kleindienst klärt nicht sauber genug, sodass der Ball dann Mancino vor die Füße fällt und der erzielt das 4:3 und in der 95. Minute hätte Phil Harris sogar noch das 5:3 erzielen können, aber er schießt über das Tor und deswegen bleibt es dabei. Lisa, du hast mehrfach den Kopf geschüttelt. Wir haben wenig erwartet und alles bekommen, würde ich sagen, bei diesem Spiel. Und Kiel bleibt damit ja vor allem in der Klassenerhaltsverlosung. Vielleicht wollen wir mal mit der Holstein-Sicht auf dieses Spiel beginnen. Wie hat es Kiel geschafft, diesen emotionalen Sieg zu erringen?
Wahnsinn. Vor allen Dingen durch ganz, ganz, ganz viel Wille. Und das muss man ihnen zugute halten. Also die haben alles reingehauen und die haben vor allen Dingen gewusst, wir müssen dieses Spiel heute gewinnen. Und sie sind volles Risiko gegangen und das hat sich einfach am Ende ausgezahlt und dann wurde auch belohnt, dass sie dieses Risiko gegangen sind, dass sie jeweils immer wieder nach dem Ausgleich auf die Führung gegangen sind und wirklich dieses Risiko eingegangen sind und sie haben. Und das ist irgendwie auch das Schöne und warum es irgendwie dann am Ende auch schade wäre, wenn Kiel runtergeht. Weil es so erfrischend ist, weil sie so guten Offensivfußball auch spielen. Sie machen 4 Tore gegen Borussia Mönchengladbach. Gut. Ne, da gehört auch mal eine Defensive dazu, aber trotzdem, sie haben in dieser Saison schon öfter gezeigt, dass sie halt wirklich auch schön Offensivfußball spielen können und da einfach so ein bisschen auch diese Unbekümmertheit haben und so ein Maschino auch irgendwie diese Tore dann macht. Und das ist irgendwie schon erfrischend, dass sie halt ein bisschen anderes Konzept haben als Aufsteiger, im Gegensatz zu eben zum Beispiel St. Pauli oder so. Aber ja, deswegen finde ich es schön, dass es am Ende auch belohnt worden ist. Und das sage ich als Gladbach-Fan. Aber das hat Kiel sich einfach verdient und vor allen Dingen durch eine erste Halbzeit, wo sie sich wirklich ärgern müssen, dass sie da nicht mit 3 oder 4-0 in die Halbzeit gehen, weil das wäre durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. Wenn man die Chancen sieht, da müssen sie sich sogar vielleicht ein bisschen ärgern, dass sie es haben so spannend gemacht. Aber die erste Halbzeit war schon richtig gut von Holstein Kiel.
Ja, und führt eben zu der bizarren Situation, dass der Tabellen-17. Mehr Tore geschossen hat als der Tabellen-4. am 30. Spieltag. 45 Tore Kiel, 44 Freiburg. Ich glaube, Mancino muss man nochmal herausheben. Also der steht jetzt bei 10 Toren und einem Assist. Also es gab quasi die Phase, in der Phil Harris Holstein Kiel getragen hat auf seinen Schultern. Jetzt ist es Shutu Mancino. Auch Däne, also dieser Torhüterwechsel, wo wir ja noch in der Vorwoche gesehen haben, ein bisschen unglücklicher Strafstoß, den er da verursacht hat gegen Graber Leipzig. Aber ja, im Nachhinein wird man vielleicht sagen, er kam zu spät. Ist natürlich so ein bisschen in der Rückschau weiß man es immer besser. Aber definitiv hat er sehr, sehr gut pariert. Und was mir eben wirklich auch gefallen hat, du hast es auch angesprochen, dieser Wille, der ja auch Mut bedeutet. Also Holstein Kiel hat einfach bei den Angriffen, die man hatte, immer versucht, den Strafraum möglichst zu fluten mit Spielern. Die sind da mit so viel Energie reingegangen, Gigovic vor allem, der war eigentlich immer im Strafraum, wenn es eine Szene auf dem Flügel gab. Was natürlich auch viel Laufarbeit bedeutet, weil in der Regel fällt kein Tor und dann bedeutet es, du musst jetzt schnell wieder zurückverteidigen. Und das haben sie aber gemacht. Und sie haben eben Gladbacher Schwächen auch sehr gut offengelegt. Also wie oft ein einfacher, langer Ball über die Kette dafür gesorgt hat, dass eben Rosenbohm hatte so seine Chance. Bernhardsson war ja eben auch so durch und alleine vor Omlin. Das war schon irre. Und das lenkt ja auch den Blick, Lisa, dann ein bisschen auf Gladbach rüber. Du hast ja schon gesagt, dass da dein besonderer Fokus so ein bisschen liegt. Kannst du mir denn erklären, also ist es jenseits von individuellen Fehlern erklärbar, dass Gladbach so ein Spiel in Kiel macht?
Es ist zumindest mit den letzten Wochen erklärbar. Also es war für mich ein Trend, der sich abgezeichnet hat, leider. Es hat mit dem St. Pauli-Spiel begonnen, wo sie mit sehr viel Glück noch unentschieden gespielt haben und ab da ist dieser Bruch reingekommen. Sie haben jetzt 9 Gegentore in 3 Spielen kassiert und genau das war eigentlich die Stärke, die Gladbach ausgezeichnet hat, dass sie vor allen Dingen ihre Defensive in den Griff bekommen haben, dass sie deutlich mannschaftlich geschlossener gespielt haben, dass sie die Räume eng gemacht haben, dass sie einfach defensiv gut gestanden haben und das ist in diesen letzten 3 Spielen ja komplett abhanden gekommen. Das gipfelte jetzt in diesem Spiel gegen Kiel, wo man 4 Treffer kassiert. Also das ist halt auch einfach schlecht, das muss man dann auch einfach mal so sagen. Und es ist so ein bisschen auch rausgekommen, das habe ich so aus den Aussagen von Gerardo Suane vernommen, dass er sehr unzufrieden ist im Moment mit dem Mittelfeld, also sprich mit Weigel und mit Reitz. Da muss man dann vielleicht sogar an dieser Stelle mal sagen, ist der Philipp Sander doch wichtiger gewesen, als viele gedacht haben. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein Punkt ist. Ganz, ganz viele haben den vielleicht unterschätzt. Er ist vielleicht so ein bisschen unterm Radar geflogen, Philipp Sander. Aber das sind ja Lücken da teilweise. Das, und wie du sagst, da wird mit einem Ball das komplette Mittelfeld bei Gladbach ausgehebelt. Also da fehlt es total an den Abständen und auch an der Absprache zwischen Mittelfeld und Abwehr. Und da muss man dann vielleicht auch mal Julian Weigel mit in die Kritik reinnehmen, der ja offenbar und auch mit dem Kapitänsamt, wenn Umlin nicht gespielt hat, ja auch bestückt worden ist, weil er eine Führungspersönlichkeit ist und weil er eben auch so ein bisschen diesen Laden zusammenhalten soll. Also das ist definitiv das, was mir gerade auffällt. Klar, die individuellen Fehler hast du schon angesprochen. Man merkt dann auch, wie wichtig Elvedi einfach ist, dass er tatsächlich in Gladbach der Abwehrchef ist und halt eben auch gerade mit seiner Passquote drittbeste der Liga halt enorm wichtig ist, auch für einen ruhigen Aufbau, um auch ein bisschen Kontrolle ins Spiel zu bekommen. Und dann hast du da einen 19-Jährigen drin stehen und ich will das überhaupt nicht Suane als Fehler ankreiden, weil das wird ihm ja auch oft vorgeworfen, dass er eben nicht auf junge Spieler setzt, dass er oft Spielern eben nicht die Zeit gibt, sich zu entwickeln. Deswegen finde ich das okay, dass er das gemacht hat, dass Kiarodia gespielt hat, auch wenn ich glaube, mit Friedrich einfach die bessere Alternative zur Verfügung gestanden hätte in Sachen Sicherheit und Erfahrung. Ja, aber das will ich eben nicht als Vorwurf machen, weil es ja auch der Weg von Gladbach wieder sein muss, Spieler auch eine Chance zu geben und zu entwickeln. Daraus lernt er dann sicherlich auch. Aber ja, das ist im Moment das, was total auffällt, dass es hinten überhaupt nicht passt und vorne passt es auch nicht. Tim Kleindienst ist seit Wochen abgemeldet. Das ist ähnlich, wie du es eben bei Freiburg gesagt hast. Gladbachs Spiel ist sehr eindimensional gewesen, ist sehr gut ausrechenbar gewesen und die Mannschaften haben sich zuletzt halt eben extrem darauf eingestellt. Du musst eigentlich nur Tim Kleindienst aus dem Spiel nehmen und schon hat Borussia Mönchengladbach Probleme. Dann fehlt lange Zeit ein Honorar. Hat man auch gesehen, als er eingewechselt worden ist, was der für einen Impact auf das Gladbacher Spiel hat. Aber gerade wenn du die Flanken von Honorar auf Kleindienst verhindern kannst oder eben Kleindienst einfach gut deckst und zustellst, dass Gladbach dann halt einfach sehr wenig an anderen Möglichkeiten oder auch an einem Plan B in der Offensive hat. Und so einfach kannst du Gladbach dann irgendwie aus dem Spiel nehmen. Und das ist dann schon sehr auffällig, dass Suane da überhaupt gar keinen Plan B hat. Und ich finde sein Ingame-Coaching auch echt nicht gut. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass da einfach von außen oft dann auch keine neuen Impulse gegeben werden oder dass eben auf ein Spiel dann auch reagiert werden kann, sondern es wird dann irgendwie so laufen gelassen und dass Kleindienst halt einfach schon seit Wochen abgemeldet ist, da muss man dann vielleicht auch einfach mal nach einer anderen Lösung suchen.
Ja, wobei natürlich das Spiel, in dem Tschontscharer dann gestartet ist, weil Kleindienst gesperrt war, war von ihm auch nichts zu sehen. Und du hast,
nee, also, absolut, der ist auch nicht die Alternative, das stimmt.
Ja, und das ist halt so ein bisschen das Problem, weil, also ich würde allem zustimmen, was du sagst. Und die Frage ist, warum er nicht schon zur Halbzeit reagiert hat, aber da weiß man ja immer nicht. Es gibt ja auch Trainer, und das kann auch funktionieren, die sagen, ey, ihr habt jetzt so eine schlechte erste Hälfte gespielt, am Ende der ersten Hälfte war es aber besser, da gab es ja die große Chance auch unter anderem. Jetzt zieht den Karren auch selber aus dem Dreck und dann sieht er, okay, es wird nicht so wirklich besser und wechselt dann direkt nach dem 2:1. Und dann macht er ja eigentlich schon das, was wir zwei wahrscheinlich auch gemacht hätten. Also Honorar kommt, Neuhaus kommt, weil eben das auf der Doppel-6 überhaupt nicht funktioniert hat. Und relativ schnell kommt Marvin Friedrich dann auch nach dem 2:2. Warum hat Honorar nicht von Anfang an gespielt? Hat es noch Fitnessgründe oder war das eine Leistungsentscheidung?
Hat er so begründet, also dass es wohl noch nicht für 90 Minuten gereicht hat und dass es eher Fitnessgründe hat. Ist dann ja immer die Frage, ob man ihn von Anfang an bringt und nach 70 Minuten vielleicht auswechselt oder 60 Minuten oder ob man ihn erst dann in der 60. bringt. Das ist immer so ein, ja, eine Abwägung. Ne?
Ja, ich meine, du hast den Impact sofort gesehen und das 2:2, das ist allein der individuellen Klasse von Franck Honorat geschuldet, dass das fällt.
Deswegen also, weil du das ja auch mit Tschontscharer angesprochen hast, das zeigt halt auch so ein bisschen das Dilemma von Gladbach, dass wenn sie mit der besten Elf spielen, mit der ersten Elf und alle fit sind, dann haben sie eine gute individuelle Klasse, dann können sie Spiele auch gewinnen, fehlen ein, zwei Puzzlestücke, wie jetzt Sander, wie Honorar dann auch oder ein Kleindienst, der quasi auch im Moment fehlt, weil er einfach nicht mehr ins Spiel richtig eingebunden ist. dann hat Gladbach einfach Probleme und du hast einfach keinen Ersatz für Honorar gehabt. Tschwanscherer ist für mich keiner, der über rechts oder links kommt, auf gar keinen Fall. Ngumu hat sich so ein bisschen dann reingefuchst, ist jetzt auch mit einer Achillessehnenverletzung fällt er lange aus. Also dir fehlen da einfach die Alternativen, ja. Also diese Breite im Kader ist da nicht so gegeben bei Gladbach. Wenn da irgendwie ein, zwei Puzzlestücke ausfallen, dann sieht es halt eben auch so aus, wie es im Moment aussieht.
Und ich weiß gar nicht, ich glaube, Patricia hat das vorhin bei Freiburg gesagt, am Ende der Saison kommt es auch darauf an, ob du mit einem Lauf aus der Saison rauskommst oder weiß gerade nicht, wer von beiden euch es gesagt hat. Das fehlt halt gerade bei Gladbach. Du bist eben gerade im Anti-Lauf. Aber es ist auch noch möglich. Also natürlich wird es jetzt schwieriger mit Europa, aber da das auch niemand erwartet hat, tut das zwar kurzfristig weh, weil du erhoffst dir das als Fan und das ist auch möglich, also auch die Spieler sind enttäuscht. Wenn ihr euch nochmal fragt, wie ich auf diesen Eindruck komme, dann lest euch alles durch, was Tim Kleindienst nach dem Spiel gesagt hat. Der ist definitiv enttäuscht. Aber eine erfolglose Saison war es dann dennoch nicht. Vielleicht war sie sogar erfolgreicher, als man hätte vermuten können. Es geht jetzt dann zu Hause gegen Hoffenheim weiter, dann zum FC Bayern. Die sind dann schon Meister und wir wissen, da kann alles passieren, gerade wenn Gladbach gegen Bayern spielt. Und dann spielt man zu Hause noch gegen Wolfsburg. Ich will jetzt nicht Gladbach in den Europapokal reinreden, weil da müssen die Sterne schon sehr günstig stehen, dass das noch klappt bei 4 Punkten Rückstand. Aber ich glaube, es gibt noch das Szenario, in dem man versöhnlich aus dieser Saison rauskommt. Und gerade weil man die Probleme von Gladbach besser als noch in der Vergangenheit schon ganz gut erklären kann, eben mit es fehlt an der Breite im Kader zum Beispiel, ist das vielleicht dann doch eine etwas weniger schlechte Situation als noch so in manchem Jahr, wo man aus der Saison auf einem ähnlichen Tabellenplatz raus ist und gar nicht wusste, woran es eigentlich liegt. Vielleicht rede ich es aber auch gerade schön.
Ja, ich stimme dir schon zu, dass man irgendwie gerade Antworten findet, was halt einfach schade ist. Und das ist halt einfach so das Ding, was sich bei Gladbach irgendwie seit Jahren so ein bisschen durchzieht, seitdem Max Eberl nicht mehr da ist. Mir fehlt so ein bisschen die Ambitionen, die man dann auch hat. Also es wirkt manchmal ein bisschen ambitionslos, ein bisschen zu schnell zufrieden sein. Und ich stimme dir voll zu, wenn man vor der Saison hat man Einstelligkeit als Ziel ausgegeben und wenn man das erreicht, ist es trotzdem eine gute Saison. Aber wenn du diese Chance hast, ja, gerade in dieser Saison, wo so viele Mannschaften straucheln, da gehört der BVB ja auch zu, der lange Zeit Platz 11 war, da gehört Stuttgart dazu, da gehört Wolfsburg dazu. Das sind schon mal 3 Mannschaften, die tendenziell im Moment viel mehr Möglichkeiten haben als Borussia Mönchengladbach. Und wie du siehst, ja, dass wenn mit Mainz und Freiburg Mannschaften auch um Europa mitspielen, die eigentlich auf deinem Niveau sind, deine Kragenweite sind. Und wenn du es dann nicht schaffst, einfach vielleicht auch mal mit ein bisschen Glück, natürlich gehört das dazu, aber auch so mit diesem letzten Punch in den letzten Spielen Europa zu erreichen, dann tut das wirklich weh, weil du, auch das hat Patricia gesagt, mit Einnahmen und auch einer Perspektive dann wieder Spieler verpflichten kannst oder auch halten kannst, Stichwort Kleindienst, was du halt dann jetzt nicht kannst, ne? Wenn du halt jetzt nicht europäisch spielst, dann kann es auch mal eben sein, dass du dann dein Tafelsilber wieder abgeben musst, Stichwort Honorar, Kleindienst, vielleicht Sander, Reiz, muss man gucken, aber du bist dann, kommst dann wieder automatisch in so einen Strudel rein, der es dann schwer macht, wieder dich nochmal oder dich besser aufzustellen als in der vergangenen Saison. Also das ist so ein bisschen mein Gedankenkarussell, was ich im Moment habe, was dann so ein bisschen bitter ist, wenn man Europa vielleicht dann doch nicht schafft. Hm.
Ja, ich finde es aber spannend, dass ihr es angesprochen habt, dass das scheinbar so ein Problem ist, was sich schon durch die ganze Saison zieht. Ich bin jetzt nicht so tief im Gladbach-Game drin und habe auch nicht allzu viele Spiele verfolgen können diese Saison. Aber ich hatte das jetzt tatsächlich zum Teil auch an Kiel festgemacht, vor allem diese Doppel-6-Geschichte, dass die komplett abgemeldet waren, weil die ja auch so ein krasses Pressing gespielt haben, dass die auch clever abgeschnitten haben tatsächlich. Also wenn dann doch mal ein Ball bei Reitz oder Weigel war, dann war halt eben doch wieder eine Kieler Reihe dazwischen, dass dann eben die Doppel-6 wiederum von der Offensive abgeschnitten war und umgekehrt haben sie aber auch die Doppel-6 von der Abwehr abgeschnitten durch. Also das war sehr, sehr clever, aber jetzt, wo ihr es sagt, ist es ja scheinbar auch ein Phänomen, was sich durch die ganze Saison spielt und wo sich dann vielleicht auch Kiel drauf eingestellt hat und gesagt hat, hey, da können wir ansetzen, die können wir komplett rausnehmen und dann ist das Spiel halt dann auch sehr berechenbar und limitiert dann von Gladbach. Aber so oder so eine absolut intensive, krasse Leistung von Kiel. Also es hat mich sehr beeindruckt, wie die. Also du musst ja auch erstmal dreimal ja in Führung gegangen, ja, und zweimal kassierst du den Ausgleich. Da dann als abstiegsbedrohter Kandidat da nochmal so zurückzukommen, das ist schon Das war schon sehr, sehr beeindruckend, zumal was das für eine Luft kostet, da die ganze Zeit so anzurennen. Das ist sehr krass gewesen.
Und Kiel war eben wirklich hervorragend eingestellt. Hat man allein im Aufbauspiel gesehen, in der Art und Weise, wie man hinter die Kette gekommen ist. War sehr, sehr gut. Nach dem 3:3 hat Kiel Gladbach hinten reingedrückt. Also es war nicht so, dass man dann das Gefühl hatte, oh, jetzt dreht das Gladbach noch und der Favorit gewinnt hier. Nee, im Gegenteil. Mancino hatte da eine Reihe von Chancen schon, bevor er dann das Tor gemacht hat. Also sehr, sehr gute Leistung von Kiel, die ja auch Hoffnungen schürt, dass man es vielleicht doch irgendwie noch schaffen kann, auf den Relegationsplatz zu springen. Denn 3 Punkte Rückstand sind aktuell bei einem nahezu identischen Torverhältnis zu Heidenheim, aber man hat eben die mehr geschossenen Tore. Deswegen könnte es jetzt schon nochmal interessant werden. Es geht jetzt dann zum FC Augsburg, dann spielt man zu Hause gegen Freiburg und am letzten Spieltag bei Borussia Dortmund. Respekt schon mal an Kiel, wie sie es geschafft haben, in dieser Saison drin zu bleiben, entgegen aller Widerstände. Und für Gladbach, habe ich es ja schon gesagt, geht es jetzt dann zu Hause gegen Hoffenheim weiter. Und dann muss Gladbach eben mal gucken, ob man langfristig vielleicht dann doch aus dieser Beamtenhaltung heraus möchte. Also ich habe ganz oft, wenn ich über Gladbach spreche, und das ist ein Thema in allen Schwerpunkten der letzten Jahre gewesen, Patricia, ich habe ganz oft an Eintracht Frankfurt unter Heribert Bruchhagen gedacht. Das war für mich ganz genauso. Es war solide, es war konsolidierend und es war auch das, was die Eintracht damals gebraucht hat. Es hat aber auch die Eintracht daran gehindert, zu träumen, mutig zu sein und mal ein bisschen ins Risiko zu gehen. Und erst als er dann weg war und dann jemand kam mit Freddy Bobic, der genau gegenteilig ist. Freddy Bobic sieht sich immer als Champions League Sportdirektor und ist eher beleidigt, wenn man das von außen noch nicht anerkennt. Dann wurde es anders, hat natürlich aber auch ein Risiko. Ich will jetzt nicht so sagen, dass es so einfach wäre, das zu machen, aber das ist bei Gladbach irgendwie ganz ähnlich. Und Lisa sieht's.
Danke, dass du es ansprichst. Ja, es ist tatsächlich so, ja. Das ist genau das. Es ist auch okay, dieses Heribert Bruchhagen-Phänomen, das war jetzt in den letzten 2 Jahren dann auch okay. Du musstest dann auch einen krassen Umbruch erstmal machen und dich irgendwie mal erholen von dieser Ära Max Eberl. Aber jetzt wird es auch langsam echt mal Zeit, dass dieser Verein mal wieder aus dem Pushen kommt. Und das Ding ist halt, also zum Beispiel, ich sehe da den Vergleich, ich arbeite unter anderem mit Eintracht Frankfurt oder berichte über Eintracht Frankfurt und habe mein Herz bei Borussia Mönchengladbach. Und diese Vereine, das ist so krass, wie unterschiedlich die aufgestellt sind und wie unterschiedlich das Mindset ist. Also weil Frankfurt halt einfach sehr, sehr am Puls der Zeit ist, sehr fortschrittlich ist, visionärisch ist. Die verstehen diesen Fußball halt auch eben als Geschäft so ein Stück weit, als Geschäftsmodell. Und Gladbach ist dann doch irgendwie sehr provinziell, sehr familiengeführter Verein, irgendwie sehr so null Risiko, null Vision so. Es ist alles immer sehr, wie du sagst, Konsolidierung und wir müssen wissen, wo wir herkommen und so. Alles schön und gut. Aber wenn man nicht den Anschluss verlieren will, dann muss man halt jetzt auch irgendwie mal ein bisschen mehr visionärisch denken und irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen Risiko eingehen, weil ansonsten bleibt man auf der Stelle stehen. Und das fehlt mir da gerade im Verein auch jemand, ähnlich wie es jetzt bei Frankfurt ist mit Axel Hellmann und mit Markus Krösche, Menschen, die einen Plan, eine Vision für diesen Verein haben. Das ist mir dann doch alles sehr, sehr, sehr zurückhaltend bei Gladbach. Ich glaube, da wäre definitiv mehr Potenzial.
Lisa ist hier schon, wir müssen im Royal nochmal über Gladbach sprechen,
ja.
Das besprechen wir nach der Folge. Jetzt wollen wir tatsächlich aufs letzte Spiel dieses Spieltags blicken, das auch das zeitlich gesehen letzte Spiel dieses Spieltags war. Am Sonntagabend, Werder Bremen empfängt den FC St. Pauli, beide beginnen gut, also Weiser verfehlt das Tor nur knapp, Treu scheitert etc. Der hat dann kurz darauf Glück, dass ein Fehler von ihm nur aus dem Abseits kommend bestraft wird von Bukalfa, also etc. hat sich da, wollte rauskommen, ist dann doch drin geblieben. Burkhalfa hat getroffen, aber stand eben im Abseits vorher. Und so ist es dann auch kurz vor der Pause, als Stay trifft auf der anderen Seite, aber ebenfalls vorher im Abseits stand. Dazwischen wird Friedel von Burkhalfa hart am Knochel getroffen. Tobias Reichel stand sehr weit entfernt, hat das gar nicht gepfiffen, es gab gar keine Karte. Und dann war es Daniel Siebert auch nicht genügend für Rot, das kann man so sehen. Und dadurch, dass es Also es muss ja dann klar rot sein, ansonsten kannst du da nicht eingreifen. Nach Wiederanpfiff kommt dann Stark nach einem Freistoß komplett frei zum Kopfball und es zeigt sich in der zweiten Hälfte, dass Werder Bremen gut reagiert hat auf die erste Hälfte, die ein bisschen unterwältigend war. Basile pariert aber super und deswegen fallen keine Tore. Auch auf der anderen Seite nicht, wo Weishaupt geblockt wird und Nemeth einmal knapp verpasst. Burke hat kleinere Chancen nach Einwechslung und er trifft dann auch. Aber er stand vorher knapp im Abseits und auf der anderen Seite gab es einen Strafstoß, den es doch wahrscheinlich eher hätte geben müssen, nach Foul an Elias Saad von Marco Friedl nicht. Es gibt noch einen Aufreger, in der 92. Minute wird Schmid gefoult und Metcalf schießt den Ball weg im Zurückwärtslaufen und dafür sieht er eine zweite gelbe Karte, die er sich wirklich hätte sparen sollen. Das war es dann aber auch, Patricia. Am Ende bleibt es bei diesem 0:0. Ja, war das leistungsgerecht? Wie fandst du denn dieses Spiel? Also es hat sich nicht immer angefühlt wie 0:0, war mein...
Nee, das finde ich auch. Ich finde, es ist vollkommen in Ordnung, dass es ein Unentschieden ist tatsächlich. Ich habe so das Gefühl, jede Mannschaft hat so ihre Halbzeit gehabt. St. Pauli hat die erste Halbzeit gehabt und Werder Bremen dann die zweite Halbzeit. Und ich finde, alles in allem ist es dann auch in Ordnung, dass das Unentschieden ausgeht. Ich finde aber 0:0 ist da irgendwie zu... Also es klingt trockener, als es war im Endeffekt. Ich finde, in der ersten Halbzeit hat Pauli da schon gut Dampf gemacht über die, vor allem links außen mit der, ich glaube, es ist die Treu-Seite gewesen. Die haben ja viel so Doppelpassspiel gespielt, Dreiecke gebildet und Bremen kam damit gar nicht so gut klar, auch weil die auch sehr passiv waren, finde ich. Also Bremen hat Pauli eigentlich weit kommen lassen in die eigene Hälfte. Und das hat sich dann im Endeffekt in der zweiten Halbzeit aber komplett geändert. Dann hat man gesehen, da ist Bremen so ein bisschen aktiver geworden, ist früher draufgegangen. Das hat dann Pauli so ein bisschen diesen Wind aus den Segeln genommen. Plus, ich glaube, das war auch sehr, sehr anstrengend. Und St. Pauli kann das nicht über 90 Minuten so durchziehen. Im Endeffekt war das dann eigentlich Geschichte. Und im Gegenzug hat Bremen es aber besser geschafft, die eigenen Spieler einzubinden. Und damit meine ich vor allem Romano Schmid und auch Marvin Ducksch. Da im zentralen Mittelfeld, also die konnten dann Steckpässe spielen in die Tiefe. Genau das, was man sich eigentlich in der ersten Halbzeit so ein bisschen gewünscht hat, weil man ja auch zwischenzeitlich gedacht hat, boah, müssen die jetzt Burke einwechseln, weil der irgendwie mehr Physis hat, weil das mit den langen Bällen besser funktionieren würde, weil ja zuvor Jinma gespielt hat. Und es hat aber dann, finde ich, in der zweiten Halbzeit trotzdem funktioniert. Der wurde dann trotzdem ausgewechselt und es hat auch mit Burke weiterhin funktioniert. Das war jetzt gar nicht so das Ding. Aber ich glaube, der Knackpunkt war einfach, dass man Schmid und Ducksch besser einbinden konnte. Weil man einfach selbst ein bisschen aktiver geworden ist, plus halt Pauli diesen Wind aus den Segeln genommen hat. Und deswegen, finde ich, geht das in Ordnung, dass es die erste Halbzeit dann für Pauli, die zweite für Werder, aber 0:0 war es. Vom Gefühl her nicht, nee, aber es sind ja auch Abseitstore gefallen, also vielleicht müsste man da auch nach Abseitstoren gehen.
War ein 1-1 vielleicht dann eher. Ja, ich fand, das war ein irre interessantes Spiel, weil du gesehen hast, St. Pauli war super gut auf Werder eingestellt und war aber, glaube ich, gar nicht so sehr darauf vorbereitet, so viel den Ball zu haben. Also in der ersten Hälfte hatte St. Pauli zu 63% den Ball, in der zweiten Hälfte zu 32%. Also genau das, was du gesagt hast, jeder hatte seine Hälfte, das bezog sich auch auf den Ballbesitz. Und auch so ein bisschen dann auf die Chancenverteilung. St. Pauli hat das sehr, sehr gut gemacht. St. Pauli hat es auch wirklich mit relativ einfachen Mitteln immer wieder hinter die Kette geschafft. Die Präzision war dann aber manchmal ein Fehler. Also es gab so eine Szene, da spielen sie sich über den Linksverteidiger, also über Philipp Treu, spielen sie sich bis hinter die Kette, aber der letzte Pass ist einfach so ungenau, dass er direkt ins Tor ausgeht und das wäre ein 1 gegen 1 mit Zetterer gewesen. Und ich glaube, das ist auch der große Unterschied zwischen beiden Teams gewesen. Also was haben dann quasi beide aus ihrer jeweiligen Hälfte gemacht? St. Pauli hatte ein Abseitstor und zwei gute Chancen, eine große Chance und die andere war noch eine gute Chance. Und ich finde, Werder hat dann schon mehr aus seiner guten Hälfte gemacht. Also man war dann im Anlaufen ein bisschen anders, aggressiver, hat dadurch auch es geschafft, dass St. Pauli sich nicht mehr so lockerflockig durchspielen konnte durchs Pressing. Und im Grunde, wenn Justin Ginmar eine bessere Chancenverwertung hat, dann geht da Werder früh in Führung. Oder wenn Romano Schmid früher auf Burke passt, der schon vorher komplett frei war. Also dieses Abseitstor war vermeidbar. War natürlich auch, wäre die perfekte Geschichte gewesen. Burke, bei dem bekannt geworden ist, dass er zur Union wechselt. Er steht dann auch nicht in der Startelf. kann natürlich miteinander zusammenhängen. Muss es nicht. Jinma, sein Vertreter, vergibt seine Chancen. Burke kommt und macht mit der ersten Chance das 1:0. Aber der Pass wird halt leicht zu spät gespielt. Die Druckphase von Werder hat mir gut gefallen am Ende. Da hast du gesehen, also das, was du gesagt hast, will ich auch nochmal unterstreichen. Gerade Romano Schmid hat mir da sehr gut gefallen. Da hast du dann schon gesehen, die Qualität ist höher bei Werder Bremen. Deswegen können sie quasi aus in Anführungszeichen ihrer Hälfte mehr rausholen. Und dann stehen wir aber noch vor dem Problem, dass er eigentlich trotzdem St. Pauli einen Elfmeter bekommen muss, oder? Hast du es verstanden, warum es den nicht gab?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Und das hat auch Friede selbst nicht verstanden, glaube ich, weil er hat im Interview danach noch gesagt, er hätte sich ja nicht beschweren können, wenn es einen gegeben hätte. Und ich finde, das ist schon ein sehr, sehr deutliches Eingeständnis von einem Fußballspieler, der sagt, boah, ich habe halt Glück gehabt. Ne? Also ich weiß auch nicht, also das war ja ein... Ja, das war ein Kontakt, man hat es auch gesehen. Ich fand, es war eindeutig, dass da eben Saatvars, glaube ich, einfach gelegt wurde. Ne? Und im Endeffekt, ja, ist das vielleicht ein bisschen bitter auch für St. Pauli. Vor allem auch, gut, ich glaube, die haben sich so ein bisschen verabschiedet aus dem Abstiegskampf. Ich glaube, das ist das Team, was noch am stabilsten ist. Da ist jetzt sogar Hoffenheim dahinter gerutscht noch. So knapp ist es nicht mehr, aber trotzdem sind die ja noch da unten drin. Und wenn du halt bedenkst, das ist ein 0-0 gewesen, klar war Werder dann vielleicht auch die bessere Mannschaft insgesamt knapp die Nase vorn, aber die haben ja auch nichts draus gemacht. Im Endeffekt haben sie auch ihre Tore nicht gemacht. Mhm. Und dann, wenn dir so ein Elfmeter verwehrt bleibt und das im Endeffekt wahrscheinlich das entscheidende Tor hätte sein können, hinterfragt man dann halt doch nochmal, ja, also es ist auf jeden Fall sehr ärgerlich. Und ich habe keine Ahnung, warum der nicht gegeben wurde.
Ja, war definitiv ein Fail von Daniel Siebert als VAR. Hat sich nicht lang genug alle Perspektiven angeguckt, weil es wurde auch sehr, sehr schnell entschieden, hat Alexander Blesin danach gesagt. Und dann, ja, da muss es einfach, waren sie sich zu sicher, dass der Pfiff, der ausgebliebene Pfiff schon stimmen wird und haben einfach wahrscheinlich eine Kameraeinstellung nicht gesehen. Das war definitiv ein Fehler und ist eben für St. Pauli, man hat 6 Punkte Vorsprung. Der Theorie nach kann man noch unten reinrutschen durch das sehr viel bessere Torverhältnis als alle anderen da unten drin. Ist es noch unwahrscheinlicher, dass es passiert, aber ja, das stimmt natürlich genauso, wie du sagst, dass es da eine besondere Relevanz hat. Und auf der anderen Seite für Werder ja auch. Also Werder macht kein schlechtes Spiel, aber auch kein gutes Spiel, halt je nachdem, auf welche Hälfte blicken wir. Und bleibt jetzt bei 46 Punkten oder bekommt jetzt noch einen Punkt drauf. Aber das sind eben 2 Punkte Rückstand auf Rang 6, 3 Punkte Rückstand auf Rang 5. Es ist für beide noch alles drin. Also Werder Bremen wird jetzt dann an der alten Försterei bei Union spielen. Stellt euch mal lieber darauf ein, dass ihr Ballbesitz habt, Werder Bremen. Bitte versucht es nicht mit Flanken. Herzlich, ihr Max-Jakob Obst. Danach spielt man zu Hause gegen Raba Leipzig und dann beim ersten FC Heidenheim, für die das dann vielleicht das letzte Spiel vor der Relegation sein könnte. St. Pauli wiederum wird jetzt zu Hause den VfB Stuttgart empfangen. Man hat ja eine ganz fantastische Auswärtsbilanz bei Teams aus Baden-Württemberg gehabt. Mal gucken, wie das jetzt zu Hause weitergehen kann. Danach spielt man noch bei Eintracht Frankfurt und dann gegen VfL Bochum. Und sehr wahrscheinlich hat man dann eine sehr erfolgreiche Saison auch abgeschlossen auf Seiten von St. Pauli. Aber es war ihnen eben verwehrt, das schon früher so ein bisschen dingfest zu machen. Auch wenn wir jetzt dann ein bisschen kürzer geblieben sind bei diesem letzten Spiel, ich verweise auf den Millern-Ton, da erfahrt ihr es ausführlicher und auf den Weserfunk, hört es euch da an und ich glaube, die wichtigen Dinge haben wir wirklich angesprochen, würde ich sagen, lasst uns den Spieltag zumachen und an dieser Stelle unsere Spieltags-Awards vergeben. Das heißt, wir küren jeder für sich den MVP des Spieltags, den Unsung Hero des Spieltags und den Moment des Spieltags. Da haben wir vorhin schon einen kleinen Sneak Peek bekommen, was da noch auf den Plan laufen wird. Ich würde sagen, Lisa, wenn du magst, darfst du mal beginnen. Wer ist denn dein MVP dieses Spieltags?
Weil ich vermute, dass Patricia jemanden nimmt, den ich auch in meiner engeren Auswahl habe, habe ich mich für jemand anderen entschieden. Ich nehme von Kiel Maschino 2 Tore und das entscheidende 4:3 in der 91. Minute. Ich glaube, das hat man auch gesehen, was das für Emotionen ausgelöst hat. Und das war auch einfach der verdiente Lohn für Holstein Kiel. Und ich habe es eben schon mal gesagt, ich finde es cool, was der für eine Saison, eine erste Bundesliga-Saison spielt. 10 Tore jetzt schon. Das kann sich sehen lassen und ich glaube, wenn man 2 Tore macht plus das entscheidende 4:3, kann man auch MVP werden.
Aber wirklich sehr, sehr gute Wahl. Patricia, bin ich jetzt gespannt, ob du jetzt die Lücke von Lisa füllst.
Ich fülle die Lücke von Lisa. Ich habe mir tatsächlich auch eine Alternative aufgeschrieben für den Fall, dass ich nicht als erstes dran bin und Lisa es mir wegschnappt. Aber jetzt kann ich es ja sagen, es ist Ansgar Knauf.
Ja.
Das ist auch keine Überraschung, glaube ich. Zwei Tore, eine rote Karte quasi gezogen. Er war im Endeffekt auch so ein bisschen der Dosenöffner für dieses Spiel. No pun intended mit Dosen. Aber Leipzig hat ihn gar nicht in den Griff bekommen und ich finde, da kann man schon mal verdient sagen, der hat für Eintracht Frankfurt sehr, sehr viel an diesem Spieltag geleistet.
Ja, das kommt jetzt für keinen von uns so richtig überraschend, glaube ich, dass dein MVP geworden ist. Ich weiß nicht, wie überraschend jetzt meiner ist, aber ich habe dann nochmal nachgedacht, nachdem alle Spiele durch waren, wessen Einzelleistung hat denn wahrscheinlich sehr das Ergebnis beeinflusst. Und dann bin ich bei Kevin Müller von Heidenheim gelandet, weil ja, Stuttgart hat auch seine Chancen vergeben und bei der einen macht Nick Woltemade wirklich alles richtig. Also da legen sich ja vier Heidenheimer hin und dann sagt er, okay, jetzt lupfe ich. Ach Mist, Latte. Aber ich fand, dass Kevin Müller einfach sehr, sehr stabil gestanden hat und man hätte auch Patrick Mainker nehmen können. Aber Kevin Müller, wegen seiner exponierten Stellung, mein MVP, der hat es möglich gemacht, dass man diesen Dreier geholt hat. Und guckt nur mal auf die Tabelle, dann wisst ihr, wie wichtig dieser Dreier für Heidenheim war. Oh, was hätten wir hier für einen Abstiegskampf, wenn sie den Dreier nicht geholt hätten? Wahnsinn. Dann wollen wir unsere Unsung Heroes noch hier aufs Tapet heben. Da bin ich gespannt, ob mein Pick noch durchgeht. Also erst beginnt wieder Lisa. Wer ist dein Unsung Hero?
Ich habe tatsächlich Rosenfelder genommen, der das wichtige 1:0 für Freiburg macht, was so ein bisschen untergegangen ist. Ganz, ganz wichtiger Sieg für die Freiburger. Tatsächlich schnuppern sie an der Champions League und erstes Bundesliga-Tor plus Freiburger Eigengewächs hat ja schon sehr viel Kitsch jetzt und ein bisschen Romantik. Deswegen ist das meine Auswahl.
Sehr schön. Ja, und beim Namen Rosenfelder, da ist Kitsch und Romantik nicht weit entfernt. Ich erspare uns jetzt alle Wortspiele, die hier liegen. Patricia, wer ist dein Unsung Hero?
Ich hinterfrage jetzt gerade meine Wahl, ob das überhaupt noch ein Unsung Hero ist, weil du ihn gerade als MVP genannt hast. Für mich war es Kevin Müller von Heidenheim. Einfach, weil ich das Gefühl hatte, wir haben auch gar nicht so viel über ihn geredet, aber es war halt ultra wichtig, was er da für Paraden rausgehauen hat. Ich habe mal in die Statistiken geschaut, beim Kicker war es zumindest, da stand 1,87 Tore, hätte er kassieren müssen, hat keins kassiert und ohne die Paraden wären die 3 Punkte im Abstiegskampf auch nicht drin gewesen, das wissen wir auch. Klar, der Lucky Punch hat es am Ende geregelt, aber Stuttgart hätte natürlich auch ja Tore machen können und dann wäre Heidenheim, glaube ich, gar nicht erst dazu gekommen, da 3 Punkte zu holen. Von daher habe ich Kevin Müller als Unsung Hero ausgewählt.
Sehr, sehr gut, dass ich damit leben kann, ist ja klar. Und ich kann doppelt gut damit leben, weil ich tatsächlich jetzt Arthur Theat nehmen kann. Ich war mir so unsicher, ob er bis zu mir fällt. Es ist ja wie bei einem Draft hier bei den Spieltags-Awards, muss man sagen. Arthur Theat war unter anderem der Spieler, über den ich vorhin dann nicht mehr gesprochen habe im Eintracht-Segment. Der hat so gut gespielt. Der Grund dafür, dass Šeško so ein irre schlechtes Spiel hatte, war auch ganz oft Arthur Theat, weil er ist mit ihm zwischen die Linien gegangen. Er hat eigentlich immer verhindert, dass Šeško aufdrehen konnte und er war ja auch offensiv wichtig. Sein Pass ist es, der die rote Karte vorbereitet und sein Freistoß ist es, der dann direkt danach dann das 2:0 vorbereitet von Ansgar Knauf. Also sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Natürlich ist er nicht komplett unbesungen, aber tatsächlich haben wir ihn vorhin nicht erwähnt. Mensch, da habe ich Glück gehabt. Yes.
Ich hatte noch überlegt, ob du Skiri nimmst, weil den hattest du zwar erwähnt, aber genau. Du hast gesagt, ach, der darf mir hier nicht untergehen. Und da habe ich mir gedacht, haben wir hier einen Unsung Hero? Aber wir haben noch einen anderen Unsung Hero.
Genau.
Es ist sehr eintrachtlastig vielleicht, aber ich glaube, anhand dieses Spieltags ist es auch in Ordnung.
Aber wirklich, ja, genau. Ich habe dann eben geguckt, wen haben wir noch nicht erwähnt, habe ich gesehen, Theat steht hier unter anderem noch auf meiner Liste, Robin Koch ehrlicherweise auch und Tuta auch. Also zu denen hatte ich allen noch Dinge zu sagen, aber Theat war der dann noch mehr Anteil an diesem Spiel hatte, glaube ich, also am Ausgang des Spiels tatsächlich. Dann bleiben noch unsere Momente des Spieltags. Lisa, was ist es für dich geworden?
Ja, ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert, dass es für mich tatsächlich das 3:2 von Borussia Dortmund ist, einfach weil es auch so viele Diskussionen ausgelöst hat und irgendwie auch das Streitthema, glaube ich, an diesem Spieltag irgendwie geworden ist. Aber weil es halt eben auch so ein wichtiges Tor für Borussia Dortmund war, weil sie genau das gezeigt haben, was ihnen so ein bisschen gefehlt hat. Also nochmal in der 95. Minute die Physis, die Mentalität zu haben, das Ding noch zu drehen, auf die Seite zu ziehen. Deswegen ist es irgendwie mein Moment des Spieltags, auch wenn dieser Moment umstritten ist. Aber das gehört ja irgendwie manchmal auch dazu.
Also definitiv werden wir uns an diesen Moment lange erinnern. Deswegen glaube ich, ist das allein deshalb schon eine sehr gute Wahl. Patricia, was hat es bei dir auf den Zettel geschafft?
Bei mir hat es auf den Zettel geschafft eigentlich eine Situation, die wir auch schon genannt haben, und zwar das 4-3 von Kiel am Ende, der Last-Minute-Treffer. Also Lisa hat ja schon Machino als MVP gekürt und ich würde das als Moment des Spieltags nehmen. Einfach dieses zum dritten Mal in Führung gehen, ein Last-Minute-Siegtor geht sowieso immer ultra hart, muss man sagen. vor allem im Abstiegskampf, das waren so wichtige Punkte für Kiel und auch die Emotionen, die dann im Jubel beim Publikum, aber auch auf dem Platz waren. Ich fand es einfach ein sehr, sehr schöner Moment und ja, das ist für mich der Moment des Spieltags, einfach weil es Last-Minute ist immer Gänsehaut ein bisschen.
Aber wirklich. Und auch, ja, also diese Gesamtgemengelage da im Kieler Stadion war einfach toll. Und die Bildregie hatte auch wirklich Glück, weil sie gerade den Fan, das Pärchen, angefangen haben, oh, es sah zumindest aus wie ein Pärchen, Mann und Frau, hinter der Japan-Fahne. Und sie zeigt dann noch, als Machino vorbeiläuft an der Tribüne, zeigt sie auf ihre Fahne. Und ja, sehr, sehr gute Wahl. Dann kann ich meinen Moment des Spieltags noch ergänzen. Der kommt jetzt auch wieder aus dem Heidenheim-Spiel. Aber ich fand das wirklich ein bisschen kurios. Ich weiß gerade nicht mehr, ob es Conte oder Traoré war. Ich glaube Conte. Aber es gab einen Heidenheim-Spieler, der unmittelbar vor dem entscheidenden Treffer in der 89. vermeintlich gefoult wurde, war glaube ich nicht wirklich ein Foul, aber lag auf jeden Fall verletzt auf dem Boden. Direkt danach fällt das Tor und dann rennt ja die komplette Ersatzbank und alle Spieler laufen an ihm vorbei zur Eckfahne. Und ich weiß nicht, wer es war, aber einer ist so knapp an ihm vorbeigelaufen. Also das sah so kurios aus. Und dieser Lauf zur Eckfahne und diese Freude bei Heidenheim hat aber halt auch nochmal gezeigt, was dieses Spiel für sie bedeutet hat und dieser Sieg. Deswegen mein Moment des Spieltags. Als die Heidenheimer Bank zum Jubeln läuft und dabei fast den eigenen Spieler verletzt. Aber eben nur
fair. Fair.
Aber wirklich. Ihr zwei, das hat große, große Freude gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit mir über den Spieltag gesprochen habt. Ich hoffe, dass wir alle auch kontroversen Themen genügend abgefrühstückt haben. Es werden uns die Kommentierenden bei YouTube und im Forum schon sagen. Ganz, ganz herzlichen Dank an Patricia Seibert. Schön, dass du mal wieder da warst.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und danke an euch beiden für das Gespräch.
Aber wirklich und danke an Lisa Teller. Es hat große, große Freude gemacht. Schön, dass du mal im Rasenfunk warst und vielleicht schaffen wir es ja nochmal zum Gladbach-Rückblick. Danke dir.
Ja, sehr gerne. Hätte ich Bock drauf und danke für die Einladung. Ich werde sicherlich nochmal wiederkommen, wenn ihr möchtet.
Yeah, sehr gut. Aber wirklich sehr, sehr gerne. Und ich vermute, dass die Hörerinnen und Hörer das ganz genauso sehen. Unter mitmachen.rasenfunk.de könnt ihr uns Feedback geben, liebe Hörerinnen und Hörer. Und auf rasenfunk.de, da erfahrt ihr auch, wie man uns unterstützen kann. Auf rasenfunk.de/supportersclub könnt ihr euch auch registrieren, wenn ihr uns schon unterstützt habt. Und dann kann es eben sein, dass ich euch nach dem Zufallsprinzip hier in der Folge auswähle und danke. Also herzlichen Dank für euren Support. Abonniert sehr gerne auch die anderen Feeds, die wir im Rasenfunk so haben. Bundesliga der Frauen, Tribünengespräch, Ligatour und jetzt habe ich den Nationalteams. Meine Güte, ich habe gerade schon den letzten Feed von uns vergessen. Da seht ihr mal, wie viele es sind. Aber es lohnt sich, alle zu abonnieren. Und uns sehr gerne auch Feedback zu geben. Und ansonsten freue ich mich auf alles, was in dieser Woche kommt. Ich hoffe, die Stimme macht mit. Drückt mir die Daumen, ich trinke genügend Tee. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.
Uli Hoeneß.